Max, wir müssen über Urheberrecht reden. Was willst du trinken?
Michael, ja? Wenn du, lieber Michael, wenn du nicht bis morgen 14 Uhr zurückgetreten bist.
12 Uhr.
14.
Heute 14 Uhr.
Dann lösche ich die Facebook-Page.
Okay, meine lieben Damen und Herren, es ist jetzt kurz vor 14 Uhr und hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine Funktion als Podcaster bei Wir müssen reden
Cheers.
Nicht mehr glaubwürdig ausfüllen kann. Da jetzt herausgekommen ist, dass ich...
Dass du gar keinen Doktortitel hattest.
...meine Doktorarbeit nie geschrieben habe.
Das war ein Schock. Es war ein Schock. Aber ich stand mit meinem vollsten Vertrauen. Ich habe dir das vollste Vertrauen.
Genau.
Aber so eine SMS, also ich meine, es war jetzt diese Lauer-Ponada-SMS, die ich jetzt gerade so ein bisschen probiert habe
nachzumachen. Aber die ist ja geil. Also ich finde... Ich hab gedacht, das muss unbedingt irgendwie so als Kopierpaste, weißt du, Kopierpaste ist ja dieses, was die immer bei Krautschauen machen, wenn halt irgendwie so ein Text sehr lustig ist, dass sie dann halt sozusagen den dann immer generisch weiterverwenden.
Ach so, okay.
Ne, für alle möglichen Sachen. Ich habe dann halt irgendwie auf, weil der ein bisschen zu lang ist leider, habe ich den dann nicht auf Twitter verwenden können, aber ich habe ihn dann immer auf app.net, dann habe ich geschrieben, lieber Tim Pritloff, wenn du bis morgen 12 Uhr nicht einen neuen CAE aufgenommen hast, knallt es ganz gewaltig. Ich sehe mir nicht mehr länger schweigend und untätig an, wie du meinen Podcatcher gegen die Wand fährst. Gruß, MS Pro.
Aber das ist so rein von der Formulierung her, das muss man doch eher bei der CDU erwarten, oder?
Echt? So?
Ja? Na okay, vielleicht sitzen die sich alle noch, aber eigentlich hätte doch so bei den Piraten hätte man doch gesagt, ey Lulz Ponada.
Ey Lulz, genau. Ey Lulz Ponada, ey.
Wenn bis morgen nicht fehl.
Roffel dich mal weg da.
Ja, oder? Ich meine, das könnte auch die SMS von Merkel an Schawan gewesen sein. Lieber ja. Annette, wenn du nicht bis morgen 14 Uhr zurückgetreten bist.
Aber lass uns mal gucken, ob da jetzt hier, ich will das auch mal live hier sehen.
Du willst.
Also für die Hörer, die jetzt irgendwie später erst, die jetzt sozusagen erst nach und nach hier reinhören, ist es so, dass
es angekündigt ist. Es ist Samstag 14 Uhr?
Es ist Samstag 14 Uhr und es ist angekündigt, dass jetzt Merkel und Schawan jetzt gleich... praktisch, ne, und das werdet ihr jetzt schon alles wissen, was jetzt gleich passieren wird, wenn ihr das hier hört, also aus der Konserve hört, werden jetzt gleich irgendwie online gehen, irgendwie mit ihrem Podcast.
Ah, da kommen sie. Da kommen sie.
Haben sie, die haben auch einen Podcast, ne?
Die haben, Merkel genau. Hat einen Podcast, ja. Was meinst du, was
passiert? Witzigerweise wird gerade eine Sendung über Urheberrecht abgebrochen.
Dafür, genau, jetzt genau. Wird rübergeschaltet.
Ja.
So, jetzt sind sie da, warte, jetzt.
Damen und Herren.
Ah, jetzt.
Ja.
Annette Schawan hat mir gestern Abend ihren Rücktritt vom Amt der Bundesministerin für Bildung und Forschung angeboten.
Ich habe angenommen.
Diesen Rücktritt sehr schweren Herzens.
Ach, schweren Herzens. Angenommen. Ich dachte, auf den Tag habe ich mich schon lange gefreut.
Ach, Schawan. Den
Bundespräsidenten unterrichtet. Sehr schweren Herzens.
Wie lange war jetzt der Zeitraum zwischen Aussprechen des vollsten Vertrauens durch Merkels und weg? Ich glaube, das waren keine 24 Stunden, oder?
Ich weiß es nicht so genau, wann
gestern
das war.
Gestern oder vorgestern war das, glaube ich.
Echt?
Ja, das war jetzt noch relativ frisch.
Ja.
So, machen wir es wieder. Nicht, dass wir nachher noch eine böse...
Eigentlich mochte ich die Schawan, weißt du? Ich finde die auch irgendwie so sympathisch, aber sorry, das geht nicht. Du kannst nicht eine Bildungsministerin sein mit irgendwie einer zusammengeklöppelten Doktorarbeit. Das geht irgendwie nicht.
Es ist,
Ich meine, okay, wir haben halt auch einen besoffen fahrenden Verkehrsminister. Wir haben einen Finanzminister, der sich an 100.000 Euro nicht mehr erinnern kann. Also,
eigentlich ist das so
gar eigentlich würde das gut ins Kabinett passen.
Wir haben einen hier Außenhilfeminister, nee, wie heißt das? Entwicklungshilfeminister, der das Ministerium abschaffen wollte, genau. Bevor er es gekriegt hat.
Also, genau, ja.
Das ist schon.
Also, eigentlich passt das ganz gut rein, so, ne?
Aber und man muss ja auch zeigen, dass man auch ohne, dass man so einen formellen Abschluss hat in Deutschland, kann auch was aus dir werden. Das ist einfach, du kannst damit noch...
Internetberater werden bei der EU.
Das ist sehr lustig, da hat hier eine Kollegin von Diana Speer, die hat auf ihrem schönen Blog zauberponysfüralle.de, wo sie so mit ihrer Freundin zusammen so lustige Karikaturen einstellt und sowas und auch irgendwelche Fundstücke. Und die haben hier von, die hat im, warte mal, kann sein, dass das sogar die Website ihrer Freundin ist. Und die haben auf jeden Fall, die hat dann so ein Foto gemacht von der von einem Plakat der FDP-Fraktion im Bundestag. Also aha. Weißt du, wo so alle Abgeordneten oder im EU, warte mal, was ist das hier? Ach, im Europäischen Parlament, genau. Siehst du, und da ist hier, da stehen so unten die Namen.
Mhm.
und Silvana Koch-Merin und Jorge. Und da haben sie so ein unauffällig auf das Doktor, haben sie so ein FDP-Aufkleber draufgeklebt. Geil. Weißt du, so, damit sie kein neues Plakat kleben müssen, haben sie also FDP draufgeklebt. Das ist geil. Und einer, hier, Wolf Klintz, der hat noch seinen Doktor. Also da müssen sie sich schon einen neuen Aufkleber ausdenken. Wenn
der ist auch mittendrin. Also ja, das wäre auch schwierig. Da müssten sie einen kleinen Aufkleber
genau, haben. Genau, die anderen stehen so weit vorne. Das ist so, also auf den allerersten Blick, wenn man so ein bisschen zugekniffene Augen hinsieht, dann denkt man sich, sieht gar nicht wie ein Aufkleber aus, wenn man noch nie einen Aufkleber gesehen hat. Aber ja, das ist.
Also ich finde das auch irgendwie.
Guck dir das ganze Foto nochmal.
Ich denke die ganze Zeit zurück an die Gutenberg-Geschichte.
Ja. Ne?
Und da war es doch so, dass der Gutenberg hat da doch den hat er relativ lange noch irgendwie in der Union auch noch Rückhalt gehabt. So.
Ja.
Und eins der ganz wesentlichsten Kehrtwendepunkte war, als Schawan in irgendeinem Interview ihn da wirklich ganz krass kritisiert hat und gesagt hat, das geht nicht. Ne? Und das war dann halt sozusagen direkt aus der Bundesregierung heraus eigentlich der Genickbruch für
Stimmt, ich hatte das nämlich falsch in Erinnerung. Ich hatte es nämlich so in Erinnerung, dass sie ihn eigentlich relativ lange gestützt haben, aber mir wird nicht nur du bist jetzt nicht der Erste, der mir glaubhaft versichert, dass das genau umgekehrt war, dass sie ihn eigentlich so richtig massiv angegriffen hat damals.
Ja, also sie war zuerst sehr zurückhaltend, ja. Aber irgendwann kam dann dieser Punkt, wo sie dann halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was die magischen Worte waren, aber die magischen Worte waren auf jeden Fall sehr...
Ich bin heute Abend hergekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Rücktrittsangebot...
die waren auf jeden Fall sehr klar und sehr krass. Und da hieß es auch so, ja, und die Schawan, die ist ja eine richtige Wissenschaftlerin.
Ja? Ah, ja.
Die ist ja nicht nur einfach, die hat ja nicht nur einfach einen Doktor, die ist ja richtige Wissenschaftlerin. Die hat ja wohl auch irgendwie als Wissenschaftlerin tatsächlich gearbeitet. Und da wurde dann sozusagen ihr Ethos... Und da würde ja durch den Gutenberg das Ethos, das wissenschaftliche Ethos der Schawanen ja ganz massiv geschädigt und die müsste das ja persönlich nehmen und deswegen und so weiter und so fort. Und alle haben nur darauf gewartet, dass sie ihn da irgendwie ablascht. Und jetzt ist sie halt selber dran. Das ist eigentlich total krass. Weil das ist was anderes als Gutenberg. Was Gutenberg war immer so ein Showman, so
ja. Ja.
Irgendwie, dass der Doktor. So, ja, also bei dem wusste man, dass der den Doktor sowieso nur für Karrierezwecke gemacht hat.
Genau.
Bei Schawan hatte man immer irgendwie dieses wissenschaftliche Ethos immer angenommen.
Den ja? ich hier auch nicht abstreiten würde, muss ich auch sagen. Also es ist, ich meine, ich habe keine Ahnung, was damals, als sie ihren Doktor gemacht hat, was da genau abgelaufen ist. Aber das heißt ja nicht, dass bloß, weil man 40 Jahre in der Vergangenheit irgendwie einen Fehler gemacht hat, und mag es auch ein grober Fehler sein, dass man deswegen für alle Zeiten, also ich meine, es ist jedes, also das ist nicht gut und ich will das auch um Himmels Willen jetzt nicht irgendwie hier verharmlosen oder dergleichen mehr. Aber ich glaube, bei Gutenberg war es wirklich, ja, wie du schon richtig sagst, so offensichtlich, der hatte nie vor, was mit dem Doktor anzufangen, sondern der brauchte den einfach, damit seine Karriere besser läuft. Und worüber lachst du?
Blum twittert gerade, wer ist denn so dumm und risikofreudig und stellt Leute mit Doktortitel ein? Das kann auch nur schief gehen.
Ach ja.
Nee, aber also ich weiß nicht, ja, das ist schon krass. Also, was ich mir aber denke, ist, das muss man ihr zugute halten. Und zu der Zeit, als sie Doktor gemacht hat, gab es noch kein Copy-Paste.
Ja.
Es war einfach nicht.
Sie hat das davon.
Sie musste halt noch alles abschreiben, so ja. Nicht nach. So, Gutenberg konnte einfach so Copy-Paste, also am Markieren. Steuerung C, Steuerung V, ja. Und das konnte sie ja nicht. Also das war ja, ne, das ist ja was anderes. Das ist ja noch in die richtige Leistung gewesen. So musste sie ja irgendwie den Text hier, die Tastatur, also wahrscheinlich Schreibmaschine, und dann alles fein säuberlich abtippen.
Ja.
Das ist viel mehr Leistung als Gutenberg.
Und vielleicht hat sie auch mal ausgeschnitten und reingeklebt. Vielleicht ist einfach keinem aufgefallen.
Ich glaube, das ist schwierig.
Die Doktorarbeit riecht etwas nach Klebstoff, aber ansonsten ist sie sehr gut.
Genau. Das ist irgendwie dreilagig, aber egal.
In verschiedenen Schriften. Naja, jetzt ist er halt. Jetzt
ja, und dann wird ja immer noch gesagt, also aus dem CDU-Lager, ja, damals war es ja...
Wir hatten ja noch gar keine Zitate.
Ja, beziehungsweise die wissenschaftlichen Standards waren damals auch einfach niedriger. Mhm. Und ich glaube das auch.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Ich glaube es auch wirklich auch so. Also, weil Und das ist eigentlich, läuft eigentlich dem zuwider, was man immer so, oder sagen wir mal, was so Kulturpessimisten immer so von sich geben, die immer sagen so, ja, irgendwie das Niveau sinkt und so weiter und so fort. Das ist totaler Quatsch, ja. Also die heutigen normale Hausarbeiten von irgendwelchen Leuten an der Uni, von Studenten an der Uni, haben mehr Fußnoten als die meisten Doktorarbeiten von vor 40 Jahren so. Also und viel mehr Literaturhinweise. Also halt noch viel aufwendiger recherchiert. Ist natürlich auch einfacher geworden, ne?
Ja.
Also wenn du vor 40 Jahren irgendwie Literatur war, dann, du musstest halt wirklich noch durch die Republik fahren, dich in Archive setzen, überall und so weiter und so fort. Du kannst ja heutzutage alles von deiner Uni, kannst ja alles per Fernleihe bestellen. So, ja, das ist ja kein Problem mehr.
Naja, vieles ist ja auch schon eingescannt. Also ich
glaub, und mittlerweile und jetzt, also wahrscheinlich jetzt schon und in 5 Jahren oder in 10 Jahren brauchst du wahrscheinlich gar keine Bücher mehr irgendwie bestellen, sondern du hast eh alles im Internet.
Also meine Tante, die ist Germanistin und arbeitet auch sehr viel in dem Bereich, die früher einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit damit verbracht hat, durch die Republik zu reisen und das ist, was also wirklich auch hochgradig bekloppt ist, in irgendwelchen Kirchenbüchern nachgeschlagen, ob die Person wirklich an dem Tag geboren ist. Weißt du, da steht ja im Kirchenbuch, steht drin, wann eine Person tatsächlich geboren ist. Und dann fährst du dahin und dann hast du da irgendeinen Pfarrer auf irgendeinem kleinen Kaff, wo halt irgendeine ehemals berühmte Persönlichkeit gestorben ist. Die haben dann quasi schon Lesezeichen in dem Buch drin liegen. So, ja, hier gucken sie, weil du bist ungefähr der 50. Germanist, der jetzt angereist kommt und nochmal nachguckt, dass es auch wirklich drin steht. Und mittlerweile regt sie sich darüber auf, dass sie bei Google Books ja immer nur 5 Seiten am Stück und dass man das ja nicht runterkopieren kann wegen Urheberrecht und sowas. Bei irgendwelchen alten vergriffenen Sachen und sowas, dass an diese nur noch darüber rankommt. Aber so weit ist der Fortschritt halt, dass man diese Bücher da einfach findet. Man kann sie im Volltext fast durchsuchen und das ist natürlich 1000-mal besser geworden.
Ja, klar. Und ich glaube, das. Ich weiß auch noch, das hat mein Vater mir erzählt, er hat irgendwie seiner Lehrerprüfung. Hat er dann irgendwie in der Prüfung dann irgend sich ein Buch ausgedacht, ja?
Okay.
Also ein Pädagogik-Lehrbuch und hat dann irgendwie daraus irgendwie argumentiert, dass der so und so das und das in seinem Buch geschrieben hat.
Und alle nicken.
Und alle nicken so. Weil, ne, also dir die Blöße geben.
Die hat ja kein Google.
Ja, die Blöße geben, dass du irgendwie ein Buch nicht kennst, das total wichtig ist, ja.
Das
willst du ja auch nicht machen und überprüfen kannst du es nicht, ja. Also du könntest natürlich irgendwie dann noch irgendwie in deine Bibliothek fahren, zu Hause, ja. Aber dass es da nicht steht, heißt einfach mal gar nichts, weil du hattest sowieso nur das begrenzte. Also das war eine ganz andere Zeit. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Wobei, ich habe auch mal Usability-Beratung gemacht und ich habe auch eigentlich alle meine Quellen erfunden.
Echt?
Ja, das war. Also ich habe ja von Psychologie keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie mit Psychologie, die braucht man. Also es waren halt irgendwie. Ach,
das war schon damals so wie jetzt im Podcast.
Ja. Nee, das war. Ich habe da. Die wollten halt. Ja, welche Schrift nehmen wir? Welche das und das machen wir? Und die machen wir das? Und wie teilen wir das Ganze auf?
Wie der große Psychologe.
Ja, ja. Und dann das sollte so
ein. Richard Straw sagte.
Ist gnadenlos pleite gegangen. Natürlich sollte so eine Art Social Network werden und dann habe ich so gesagt, ja, das ist die Mi-Seite, das ist so die, also die wollten so auf der einen Seite sollte so irgendwie, und das habe ich dann so psychologische Begriffe gegeben, das ist das innere Ich, wo ich mein eigenes Profil sehe und das ist die Außenwelt und hier sind sie verbunden, das Innere und die Außen.
What the fuck?
Das waren 2 Boxen auf einer Seite. Das ist aber, ansonsten weißt du, wenn du gesagt hast, ja, wir machen da eine Box hin und da eine Box hin, dann so, wieso machst du wieder Box hin? Wenn du gesagt hast, ja, Psychologie und hat Freud schon gesagt, dann. Genau.
Freud meinte schon irgendwie.
Wenn du eine Social-Media-Seite machst, dann...
Man sollte auf keinen Fall Areal benutzen, meinte schon Freud. Das wäre ganz schlecht für die Mutterbindung.
Ja. So macht man das. Ist erstaunlich gut bezahlt gewesen.
Ja, klar. Also das ist ja der Witz, ne? Ich meine, wenn du mal irgendwie in so einer Agentur gearbeitet hast und mal bei so einem Pitch irgendwie dabei warst, ja, weißt du, die machen da ja eine riesengroße Mappe, die unglaublich aufwendig gestaltet ist, ne, wo sie dann halt irgendwie ihre Ideen, ihre Konzepte in so einem unglaublichen Wulst an Schwurbelei rein
verbrusten,
um dem Ganzen so eine Meta-Bedeutung zu geben, die halt einfach so aus den Fingern gesogen ist, dass es hupt, ja.
Aber, interessiert aber, ja auch keinen. Das ist ja wirklich
und zack,
so.
Und zack kannst du aber das Dreifache nehmen, so, ja.
Nee, und ansonsten hast du gar keine Chance, an diesen Job überhaupt ranzukommen, wenn du einfach nur sagst, ja, wir machen gute Sachen. Aber wenn du schon bla 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 sagst, ach egal, brauchen wir ja gar nicht. Ist ja alles, ist ja alles schlimm. Schlimm mit dieser Welt.
Naja, jedenfalls, also ich meine, als Bildungsministerin kannst du dir das nicht erlauben. So, ja. Das geht nicht. Also du kannst du nicht irgendwie... Das geht ja mal ja nicht. Ne? Also jetzt nichts gegen die Schawanen, die ist vielleicht echt irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht beurteilen. Ich habe mir auch die Arbeit nicht angeguckt. Sag mal, gibt's doch hier Gutenplug-mäßig oder so? Ne? Gibt es bestimmt auch wieder so eine Visualisierung, wie viel da kopiert ist oder nicht? Naja, ich habe ich mir auch gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
Hat irgendjemand die Zeit dann hier reingeschrieben mit dem, wie lange das gedauert hat zwischen Dings und also zwischen Forderung, zwischen vollstem Vertrauen und Rücktritt? Naja.
Naja.
Ach ja.
Gut. Ja, Schawan. Wir wünschen Ihnen noch alles Gute auf Ihren weiteren Lebensweg. Ja. Und ja.
Jetzt, wo Sie Zeit haben, schreiben Sie doch mal eine Doktorarbeit.
Genau, schreiben Sie doch mal eine Doktorarbeit, eine neue.
Ich meine, das wäre natürlich dann eigentlich cool. Weißt du, sozusagen, okay, es hat nicht geklappt, aber ich will das nicht auf mir sitzen lassen. Ich setze mich jetzt hin und schreibe jetzt eine Doktorarbeit, die sich gewaschen hat.
Also interessant ist aber auch irgendwie, was der Sloterdijk geschrieben hat. Er hat geschrieben, dass 90% der wissenschaftlichen Arbeiten an Universitäten produziert werden mit dem im Hinterkopf, dass sie nie gelesen werden. Also mit dem Bewusstsein, dass sie sowieso nie gelesen werden.
Stimmt, das
ist
natürlich bei so einer...
Und das ist wahrscheinlich auch einfach der Fall, ne? Und wer soll auch diesen ganzen Booster lesen, die diese Universitäten da produzieren? Und das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen im System halt, ne? Also wir haben halt mehr kluge Köpfe, als es kluge Köpfe gibt, die dann ganzen Quatsch dann lesen könnten, ja? Ja, Sascha Lobo soll das hier übrigens mal, falls er zuhört, hallo Sascha, aktualisier doch mal bitte deine Grafik
damit. Achso, am 15.10.2012 hat er gesagt, hat Merkel das vollste Vertrauen ausgesprochen. Jetzt haben wir den 9. Februar. Wir nennen ja sogar die Quelle. Ich habe darüber nämlich noch in der Süddeutschen was gelesen, über so eine Statistik, und die haben Sascha nicht als Quelle genannt, mit dem vollsten Vertrauen. Ich dachte, da wäre es noch Wulff gewesen. Naja, also, hat sie noch lange durchgehalten.
Genau, aber das ist dann irgendwie dieses System, immer, also irgendwie diese Universität, die, ich finde diesen akademischen Bereich, man kann den irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Also mir fällt das echt immer mehr schwer. Also jetzt gar nicht wegen diesen ganzen Titelgewurstel oder nicht oder wie auch immer, aber also wirklich die Universität als so textproduzierenden Korpus, ja, die so viel Stuff einfach auch produzieren muss, weil es produziert werden muss, weil sie ist halt die Universität, ja, den niemand liest, der keinerlei Relevanz hat, der irgendwie völlig egal ist. Und
naja, wo auch in den Unis ja oft die Leute sich untereinander massiv bekämpfen.
Ich hab ja.
So Leute, die eigentlich zusammenarbeiten sollten, um gemeinsam an der Menschheit, darum geht es ja lang nicht mehr, sondern es geht ja, jeder sichert ja seine Pfründe, und es geht darum, die nächsten, so dieses ganze Drittmittel einwerben und so, was die alle den ganzen Tag übertreiben müssen. Das ist ja dann wesentlich, musst dich ja die ganze Zeit in den Mittelpunkt spielen und so tun, als ob du der Geilste wärst und alle anderen nur nieten, und du kannst nie sagen, ja, wir machen alle zusammen gute Arbeit. Und das ist echt, ach.
Ja, ja, und irgendwie ist es nur noch so ein Spiel, ja. Also es geht halt nur noch darum, Punkte zu sammeln, um irgendwie Mayorships, also beziehungsweise C4-Professuren heißt das dort ja.
Genau, ich bin I'm the Mayor of
Institutsleitungen und Drittmittelgelder irgendwie zu akquirieren. Und irgendwie ist das, ich weiß nicht, ich finde die Universität als Wissensakkumulationsstruktur irgendwie nicht mehr richtig zeitgemäß. Irgendwie.
Ich glaube, dass das Instrument, also dass diese Institution durchaus funktionieren könnte. Aber dass sie einfach hat natürlich, wahrscheinlich war das schon immer so, ging schon immer sehr stark um die Eitelkeiten, um irgendwelche persönlichen Sachen und sowas. Ich meine, meinst du, das war vor 100 Jahren anders, dass damals alle, also wir haben noch gerade über wissenschaftliche Journals gesprochen, aber das ist doch wahrscheinlich noch viel schlimmer als heute. Dass da bist du irgendwie Adel gewesen und bist aufgrund dessen von vornherein, war deine Wissenschaft 3000 Mal wert als irgendwie von jemand anders. Und leisten konnten sich das eh immer nur Leute, die genug Geld hatten, wahrscheinlich von vornherein. Und also ich glaube, da war das noch.
Es wird wahrscheinlich tatsächlich besser, ne? Also das muss man ja sagen. Ich meine, haben wir auch festgestellt, also mit diesen Doktorarbeiten.
Ich glaube, es wird zwischendurch auch mal wieder schlimmer.
Aber es ist trotzdem irgendwie nicht mehr gut genug,
finde ich. Also ich glaube, das ist so, es gibt hin und wieder mal so ein Aufrütteln, und dann wird vielleicht ein bisschen was besser, und dann wird es wieder nach und nach schlechter, und dann wird es wieder. Aber naja.
Na gut.
Wollen wir mal hier über das naheliegende Thema reden?
Ja, ich bin gerade aus Tropical Island zurück.
Ah, ach, das ist das naheliegende Thema. Ja. Und, wie war's?
Ja, es ist ziemlich naheliegend. Also ich war, ja. Ich habe so eine Stunde Fahrt geht.
So. Also Tropical Island, falls das für die Nicht-Berliner Zuhörer, falls wir die haben sollten, oder die wir haben so, das ist in Brand in Brandenburg. Es gibt war eine Halle, in der sich der brandenburgische Ministerpräsident vorgestellt hat, dass man hier geile Luftschiffe bauen könnte. Luftschiffe bauen könnte.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem, also Cargo Lifter hieß das
genau.
Projekt damals, das war so ein New Economy Projekt. Und zwar eins der geileren, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und ich habe das damals auch schon irgendwie als Jugendlicher dann, oder weiß nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall habe ich das irgendwie schon verfolgt gehabt. Die wollten einen Zeppelin bauen, also so Zeppelin-Comeback.
Ja.
Genau, irgendwie. Und mit diesem Zeppelin wollten sie vor allem halt schwere Lasten Luftlinie transportieren.
Genau.
Das war irgendwie, fand ich irgendwie ein ziemlich größenwahnsinnig, aber auch geiles Projekt. Mhm. Und dafür haben sie halt eine riesengroße Montage oder Instandsetzungshalle für diesen Cargolifter gebaut. Das war das erste Investment, was sie da gemacht haben. Und das ist eine riesengroße Halle.
Ich glaube, das war mal zumindest die größte freistehende Halle der Welt oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Irgendwie, ja.
Also was nämlich das Krasse ist, das ist einfach, das ist eine Riesenhalle und die hat auch keine Stützpfeiler drin, sondern es ist halt wirklich, ich weiß nicht, 500 Meter langes ja. Und ein paar hundert Meter breites und fast 100 Meter hohes Gebäude, was ohne jegliche Stützpfeiler auskommt.
Ja. Und es ist halt echt riesig. Da drin passt halt eine kleine so eine Kleinstadt schon rein.
Da hätte auch ein Luftschiff reingepasst. Wer weiß, was die da machen.
So, sogar ein Luftschiff hätte da reingepasst.
Ja, genau.
Und dann ist aber dann das Ganze, wie viele Projekte in der New Economy, dann auch pleite gegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, vielleicht wahrscheinlich, weil wieder irgendwelche Investoren irgendwie abgesprungen sind.
Weil es nicht funktioniert hat.
Oder weil es nicht funktioniert hat.
Ich kenne jemanden, hier Roddy, der hat da mal gearbeitet.
Ach echt?
Ja.
Geil.
Der war da als Softwareentwickler. Und also vielleicht hätte man die Probleme auch irgendwann alle, aber die hatten viel, viel mehr Probleme, als sie gedacht hätten. Und das ist, also die ganze Steuerung von dem Ding war wohl Hölle kompliziert allein. Das war so, also die, du musst, weil, also so, das ist jetzt nicht so, Leute denken immer, das Zeppelin ist doch ein geklärtes Problem, gab es auch schon vor fast 100 Jahren, was ist denn ja daran so schwer? Und die wollten natürlich wesentlich, die wollten schneller sein und vor allen Dingen viel präziser. Also die wollten die Lasten, die sie transportieren, die wollten sie auch wirklich sehr gezielt an Stellen runterbringen. Dann hast du Höllenprobleme mit dem Wind und so.
Ja, klar.
Und das haben sie nicht in Griff. Also dann musstest du quasi immer Berechnungen machen, dass du, in welche Richtung muss ich jetzt den Antrieb machen, weil in 10 Sekunden wird der Wind aus der Richtung kommen, vermutlich. Dann muss ich da so gegensteuern und so. Ja. Das haben sie nicht in den Griff gekriegt. Und im Wesentlichen war Wind das größte Problem.
Ja klar, das ist halt eine Riesenangriffsfläche dann. Ne?
Genau. Und ja, wir können ihre Waren transportieren. Wir wissen bloß noch nicht so genau, wohin. Also.
Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Egal, auf jeden Fall ist irgendwie pleite gegangen und dann kam dann irgendwie ein neuer Investor, der gesagt hat, die Halle finden wir aber geil und da bauen wir jetzt irgendwie einen Themepark rein.
Genau.
Und das ist dann auch passiert und da haben die halt dann irgendwie einen Traum aus Pappmaché zusammengezimmert, der ja durchaus so mit so Disneyland oder sowas mithalten kann. Also jetzt nicht von der Fantasie her, aber so von der Kulissenqualität.
Also so ein Fake-Südseeinsel?
Ja, irgendwie so Südsee. Also es sind verschiedene Themes aber schon auch auf jeden Fall. Ja? Ne? Also gibt ja irgendwie so orientalisch, irgendwie Afrika und irgendwie Dschungel und die haben ja verschiedene Themen da. So gibt's so, und dann verschiedene Schwimmbäder, irgendwie diese Lagune.
Ja.
Und dann irgendwie da hinten, ich weiß nicht, wie das andere Ding heißt, das so ein bisschen meermäßig ist.
Stimmt, dieses Offene so ein bisschen.
Genau, ne? Das ist ein bisschen Offene.
Wo dann so die Fake-Wolken an der Wand
hängen. Genau, diese und das ist dann wirklich geil. Also das ist dann sozusagen direkt am Ende, so am Rande der Halle, dann irgendwie diese Fake-Wolken-Himmel. Und da kommst du dich dann wirklich vor wie in der Truman-Show. Da gibt es ja diese Szene, wo er dann irgendwie mit dem Segelboot dann irgendwie fährt und plötzlich so klonk so gegen diese Mauer da, also gegen diesen Fake-Himmel dann fährt. Und genau so fühlt man sich dort.
Man kommt, also es ist, aber es ist, das ist ja das, also das fand ich so das Lustige, obwohl es, obwohl man sich die ganze Zeit der Tatsache bewusst ist, dass man sich in einer Halle bewegt, funktioniert es trotzdem.
Ja.
Es ist trotzdem angenehm warm.
Ja.
Man läuft so in Badelatschen rum und in Badehose und und alles ist ganz entspannt und man guckt mal hier und man guckt mal da. Und ich finde auch so der Himmel, also die Wände, die man ja immer sieht, die, aber man blendet die erstaunlich schnell aus. Also es ist so, dass so einfach so, okay, jetzt ist doch.
Also man es ist halt einfach wirklich groß genug, dass man sich jetzt nicht irgendwie irgendwo drin fühlt, sondern man wirklich das Gefühl hat der totalen Bewegungsfreiheit.
Genau.
Ja? Also man läuft dort, also wenn man dort läuft, dann hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwo begrenzt läuft, sondern weiter will man gar nicht laufen. So, ja. Also es ist eben wirklich wie so ein, also ich glaube, wenn ich irgendwie nach Mallorca fahren würde und dort irgendwie so einen komischen Urlaub machen würde, würde ich mich auch nicht weiter bewegen, als genau. Ich mich dort rum bewegt habe. So. Und das heißt mit anderen Worten, ich bin dort in diesem Klima, das so knapp 30 Grad ist.
Oh, so schön warm, ne?
Ja, so 28 Grad haben die da immer. Irgendwie relativ hohe Luftfeuchtigkeit, ich glaube 50% Luftfeuchtigkeit. Und das ist halt wirklich so irgendwie du wie so ein Urlaubsort.
Es fliegen auch so Vögelchen rum
genau, und sowas. Genau, es gibt Vögel und so und richtige auch richtige Vegetation. Die haben da richtig Pflanzen, Dschungelpflanzen. Man fühlt sich da so richtig irgendwie wie im Urlaub. Und das ist irgendwie, also wirklich zwei Tage, ne? Also du fährst morgens hin, also eine Stunde Fahrt halt, bist du morgens da, hast einen ganzen Tag, dann stehst du eine Nacht, hast nochmal einen ganzen Tag.
Ihr seid mit der Bahn gefahren, ne?
Ja, wir sind mit der Bahn gefahren, ja.
War da dieser Shuttlebus, der, ja, und genau. Wart ihr auch zu dritt in dem Shuttlebus drin? Oder
nö, das waren schon mehr Leute.
Ja, also als ich damals da war, sind wir alleine in diesem Shuttlebus gewesen. Das war so, der Shuttlebus hat uns dann dahin gefahren zum Eingang und da waren dann viel mehr Leute, weil die meisten kommen natürlich mit den Autos, so gerade Familien und sowas. Aber so mit, das kann man echt, von Berlin aus ist das echt eine entspannte Fahrt.
Das ist total super von Berlin. Und vor allem, es ist halt eine Auszeit vom Winter. So. Es ist einfach irgendwie zwei Tage lang einfach mal nicht im Winter sein, sondern mal einfach zwei Tage im Sommer sein.
Ja.
Und zwar ohne, dass man irgendwo hinfliegen muss, ohne, dass man irgendwie sich irgendwie kompliziert was buchen muss. Und das war total easy. Also
ich frage mich man kommt ja nicht umhin, sich darüber Gedanken zu machen, wie das von der Ökobilanz her, ob es schlimmer ist, als irgendwo schnell übers Wochenende hinzufliegen oder besser.
Ja, besser natürlich. Also ich glaube, bevor du irgendwo hinfliegst, hast du dort...
Naja, aber die Heizkosten, die sie haben. Also ich meine, die verbrauchen ja eine Menge Energie. Also ich weiß nicht, ob es nicht die gleiche Energie, die du jetzt, um nach Spanien mal eben zu fliegen, ob die nicht dafür gebraucht
wird. Das kann ich mir erstens also grundsätzlich gar nicht vorstellen, dass das halt dieselbe Energie ist, weil das Fliegen ist schon echt hammer viel Energie, die du verballerst. Also so viel kannst du gar nicht ein Jahr lang heizen, glaube ich. Also
ich weiß nicht, also beim A380, der ist relativ sparsam, werden pro Fluggast etwa 3 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist also ungefähr so viel, wie wenn man zu zweit in einem Auto oder zu dritt in einem Auto sitzt. Also ist jetzt, wobei natürlich die Strecke, die man zurücklegt, also wenn man 10.000 Kilometer zurücklegt, das ist eine Jahresleistung. Also es ist so, ganz so ungefähr so, als ob du ein Jahr Auto fährst. Einmal San Francisco hin und zurück ist ein Jahr Auto fahren. Also ich weiß nicht, ob das so unglaublich, also so einmal Spanien 600 Kilometer, ich glaube, das geht, wenn du so 4 Liter auf 100 Kilometer hast.
Ja, und dann glaube ich ganz ehrlich, dass halt
tatsächlich,
also du hast halt mit Solarenergie mittlerweile, also wenn du jetzt keine Photovoltaik machst, sondern wo du halt irgendwie Wärme Solarenergie machst, hast du mittlerweile einen ziemlich guten Wirkungsgrad. Und ich kann mir vorstellen, dass die da viel damit machen. Also das macht natürlich Sinn, auch gerade wenn du halt irgendwie so eine Halle irgendwie mitten im Nichts irgendwie beheizen musst. Ne?
Auf jeden Fall ist es ganz knuffig. Also als ich das letzte Mal da war...
Und dann hast du noch den Treibhauseffekt, weil es halt irgendwie halt Sonneneinstrahlung hat.
Das stimmt.
Ne? Das heizt auch nochmal gut. Also das
stimmt.
Das kommt auch noch hinzu.
Wobei die Isolation wahrscheinlich auch eine Katastrophe ist.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
Aber wie war das da mit den Preisen für Lebensmittel und so? Als ich da war, war da eigentlich das einzige Bier war erstaunlich, so hat irgendwie der halbe Liter 3,50 oder sowas gekostet, was ich nicht so schlimm fand. Ansonsten waren eigentlich alle Lebensmittel, die ich so hatte, waren immer gerade so, dass man so okay, ich habe ja damit gerechnet, dass man hier für Dreck wirklich viel bezahlen muss, aber das ist schon echt doch ein bisschen unverschämt.
Also wir haben einen Abend, also den Abend haben wir einmal richtig bezahlt für Essen. Da gab es aber so ein All-You-Can-Eat-Dings irgendwie für 15 Euro pro Person. Das war schon teuer, aber das konnte man mal machen.
Okay.
Ansonsten hatten wir halt auch ein bisschen was mitgebracht, halt so Getränke und ein bisschen Brot und so. Und also einmal habe ich mich echt ein bisschen erschrocken. Das war, wo Sigi dann irgendwie so eine Flasche Wasser geholt hat. Einen halben Liter, so eine halbe Liter Flasche Wasser für 3,20. Also das war da schon ein bisschen...
Ja, das ist gerade, wenn man wenn man in die Sauna geht, die Saunalandschaft da ist toll, muss man auch sagen, was da drin ist. Das ist
echt super, ja.
Da waren wir sind so 7, 8 verschiedene Saunen und sowas und die haben auch rund um die Uhr offen. Also kannst auch nachts um 3 kannst du in eine Sauna gehen, wenn du willst, was echt toll ist. Und, aber da braucht man ja viel Flüssigkeit und sie probieren halt alle Wasserhähne so weit, wie es geht, zu verstecken und so und dass du nirgendwo dein eigenes Wasser auffüllen kannst, um Himmels Willen, und dann kostet da so ein Drecksaft irgendwie 4 Euro der halbe Liter, und das ist ja, wo man in der Sauna ja eigentlich...
Aber es gibt, also nach Aufgüssen gibt es immer umsonst was zu trinken.
Auch. Ah, okay.
Also das ist ganz interessant. Also das habe ich auch noch nicht erlebt.
Das habe ich, okay, Sauna, das ist dann was Neues, ja.
Haben sie, wahrscheinlich, weil denen auch manchmal so Leute umkippen.
Das kann sein.
Man muss halt sagen, das ist ein bisschen nervig, ne? Also wenn man so ein bisschen Saunen gewöhnt ist, so wie ich zum Beispiel, ich gehe ganz gerne mal saunen.
Ja.
Das ist halt, das sind halt super viele Sauna-Anfänger.
Okay. Ne?
Die halt einfach nicht wissen, was sie tun. So. Die dann halt irgendwie reinlaufen, Tür offen lassen,
oh ja,
die halt irgendwie nicht raffen, dass man irgendwie bei einem Aufguss da nicht reinläuft oder rausläuft oder sowas, ja. Oder die halt auch einfach sich selbst nicht einschätzen können und dann nach dem ersten Aufguss rauslaufen. Irgendwie, du hast halt dann dauernd immer rein und raus Leute so irgendwie. Und das ist nervig. Und wahrscheinlich hast du dann auch ganz viele Leute, die halt einfach nicht raffen, dass sie halt irgendwie unglaublich viel Wasser verlieren und dann halt irgendwann so dehydrieren, dass sie vielleicht einen Volumenmangelschock kriegen oder sowas. Ja? Also kann ich mir gut vorstellen, dass es solche Leute gibt, die sich dann einfach übernehmen und irgendwie nicht trinken und so, und weil sie es halt nicht besser wissen. Das ist natürlich ein bisschen nervig so. Ne? Mhm. Überhaupt die Leute, das ist halt schon. Also das waren noch die meisten Kommentare, die ich gekriegt habe, waren so: Oh, nach Tropical Island. Viel Spaß. Und das bezog sich natürlich irgendwie auf die Leute, weil man muss halt sagen, da ist halt Brandenburg da, ne? Und das ist, es ist halt sehr Brandenburg. Ja. Und diese Leute sind sehr Brandenburg. Und ja, diese Brandenburger, die sind halt sehr...
Also ich finde, nachts waren einfach, also ich weiß nicht, wie viele bei euch da waren, nachts sind relativ wenig Leute da, sodass es dann geht.
Ja.
Da läuft man sich halt aus dem Weg. Aber tagsüber
ist also es schon... Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren auch relativ früh im Bett, weil dieses Saunen, das macht auch einfach
Mühe. Ah, okay. Ne?
Also da, wenn du 4 Stunden saunen warst, dann willst du auch erstmal pennen.
Und damals war das so, wenn du einmal den Eintritt bezahlt hattest, konntest du drinnen bleiben, glaube ich, übers Wochenende, oder konntest du relativ lange drin bleiben. Also du konntest, wenn du es, wenn du nur einen Tag, dann war es irgendwie 25 Euro. Aber du konntest für von Freitagabend durchaus bis Montagmorgen auch für 25 Euro drinbleiben. Und wenn du dann deine eigenen Lebensmittel mitbringst und das schaffst, die irgendwie reinzuschmuggeln, das wollen sie natürlich auch nicht haben, aber man kriegt man halt trotzdem hin, dann kannst du da halt saubillig Urlaub machen quasi. So,
also
so
wir haben Saunen. Kein Problem gehabt mit irgendwas mit reinnehmen. Wir hatten auch eine richtige Unterkunft, das ist so, ja, eine Abenteuerlodge nannte sich das. Und ja, also ich fand das auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Es war einfach irgendwie, es hat irgendwie Spaß gemacht, es hat mich unglaublich entspannt. Es hat mir irgendwie tatsächlich so diese Auszeit aus dem Winter irgendwie gegeben. Ich fand das gut, hat mir gefallen. Und ja, diese Leute, also ich habe das ganz gut geschafft, die dann irgendwie auch weg zu ignorieren. So, das ging eigentlich ganz
gut. Also was ich halt so lustig fand, dass es gibt da halt... gerade, also sehr viele Polen, die dann da auch die dann übernachtet haben und die dann so kleine Burgen gebaut haben. Also direkt neben uns war dann so, also sind halt überall sind so diese Liegen, so, ja, kann man sich hier überall draufschmeißen, kannst du auch über Nacht, stört dich auch keiner. Mhm. Wenn du Glück hast, kriegst du sogar einen Platz irgendwo in einem Liegehaus, weil wir haben uns damals irgendwie, ich war zu geizig, da irgendwie das so ein Hotel zu buchen oder auch nur so ein Zelt kostet, glaube ich, auch für 2 Personen pro Nacht 40 Euro oder sowas. Also auch so, ouch. Und da hast du wirklich nichts weiter als ein...
Doch, da hast du dann zum Beispiel als Übernachtungsgast hast du auch gleichzeitig freien Eintritt in die Saunalandschaft.
Ah, okay.
Und wir hatten noch ein Frühstück dazu.
Ach so,
also, okay, dann ist es. Also ich fand ehrlich gesagt, das war ganz okay.
Ja, vielleicht haben sie an der Preisstruktur auch. Ich glaube, die haben auch eine Menge rumexperimentiert, das war damals so. Und dann hatten halt die Leute aus diesen Liegen, die da so waren, und hatten dann selbst mitgebrachte Luftmatratzen und Lampen mit so mit Solarzellen betriebene Lampen, die dann so tagsüber geladen wurden. Und die hatten dann so richtig kleine, hatten sich dann so häuslich eingerichtet in diesem Ding und hatten da ihren kleinen Kabuff, in dem sie dann offensichtlich da mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen rumgesessen haben. Das war echt krass. Also das war sehr beeindruckend. Naja.
Ja, kann ich weiterempfehlen, vor allem so aus Berlin, das lohnt sich.
Kann man mal machen, stimmt schon.
Genau.
So. Und gab's kostenloses WLAN?
Ja, es gab WLAN auch überall. War jetzt nicht so super mega schnell und stabil und so, aber also manchmal ging es halt weg. Aber so großen Ganzen doch war gutes, war okay. Also WLAN war echt gut. Also, auch überall. Also
ja, das ganzen Ding. So. Ich weiß nicht, als ich da war, habe ich das gesehen, dass es WLAN gibt, aber irgendwie war das, hatte ich kein Passwort dafür? Ich weiß nicht, was.
Nee, es war einfach offen.
War einfach offen, ja. Okay. Ja, das war damals auch noch nicht ganz so gut. Naja, wären sie halt besser.
Ja, lass uns zu den ernsten drin Themen kommen.
Ja.
Kurz nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen hatten mit Afrika, war diese Aufschrei-Geschichte, ich glaube, das war praktisch einen Tag nach später
ja. oder so. Ja, kann durchaus hinkommen.
Das war irgendwie krass, oder? Also
das war krass, ja.
Das
ist nach wie vor krass eigentlich.
Also ich habe das irgendwie mitgekriegt, das ging ja irgendwie mitten in der Nacht los. Ich glaube, Anne Wizorek, at Martha Dear, hatte ja, glaube ich, den Initialtweet dazu geschrieben, irgendwie, ja, lass uns doch irgendwie alles, was so mit so sexistischen Geschichten angeht, irgendwie mit Aufschrei labeln oder sowas. Und dann ging das noch mitten in der Nacht, das war so um 1 oder 2 oder so, ging das dann plötzlich los. Und ich war irgendwie auch noch wach, ich habe noch irgendwas gemacht oder so. Und dann fiel mir das auf in diesem Aufschrei so. Und dann habe ich mal aufs Hashtag geklickt und dann dachte ich so, wow, was ist denn das? Und das war dann irgendwie schon, keine Ahnung, über 100 Tweets dann irgendwie, die da so durchgerauscht sind. Und irgendwie hat mich das total geschockt so. Also so in seiner Massivität und in seiner und so. Und ich habe mir dann, also ich habe halt, ich habe halt immer mal wieder, wenn so Freundinnen von mir, wenn ich mit denen in einer ruhigen Minute mal irgendwie so redet, kommen manchmal solche Geschichten. Ne? Mhm. Dann werden solche Geschichten mal ausgepackt, aber das ist eher selten. Und die werden dann auch eher im Vertrauen und ein bisschen verschämt auch erzählt. So, ja. Und davon, und immer wenn ich diese Geschichten dann gehört habe, dachte ich mir so, boah, krass, das hast du erlebt. Ja, also keine Ahnung, irgendwelche Leute, die einen angrapschen, irgendwie, wenn du irgendwie im Bus fährst oder
ja.
so, halt solche Sachen so, ne? Und das ist halt richtig krass. Also wenn ich mir das überlege, irgendwie, dass das halt, das wird mir dann in diesen Momenten erst bewusst, wie krass das ist, ne? Und dann aber halt diese Übersetzung dann irgendwie in dieses öffentliche Medium Twitter und dann in dieser Massivität plötzlich das präsentiert zu bekommen, das hat mich dann irgendwie komplett geplättet so. Also mich hat das echt ergriffen gemacht.
Also ich habe ich hab eine ganze Weile gebraucht, um das zu verarbeiten, so für mich. Also ich habe in der Nacht habe ich es nicht mitbekommen, ich habe es dann irgendwie später mitbekommen, dass das dann durch meine Timeline geht und das ist ich habe immer noch nicht mir so einen abschließenden Reim darauf gebildet, was wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht geht. Ich fand also erstens diese Massivität, ich habe schon vorher, Fiona hat ja irgendwann mal einen Artikel darüber geschrieben, dass sie im Sommer ungern S-Bahn fährt, weil sie im Sommer halt ein bisschen weniger anhat. Und nachts und dann halt nachts nicht gerne in der S-Bahn fährt, weil sie halt Angst hat, davor angemacht zu werden. Und eine junge Frau einfach Angst davor hat, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, aus Angst davor angemacht zu werden. Das war wirklich so, wo sie dachte, okay, das ist offensichtlich nicht so, dass das hin und wieder mal passiert, sondern es scheint mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu passieren. Das fand ich hier in dieser Aufschreibdebatte, dass nämlich viele Frauen, die das aufgeschrieben haben, nicht eine Geschichte hatten oder zwei Geschichten, sondern ich habe in einem Blogpost, das war eine Top 10. Das war so, die hat nochmal drüber nachgedacht, offensichtlich, was ist ihr so in ihrem Leben passiert und hat das in eine Top 10 kompiliert der schlimmsten Sachen. Und auf Platz 10 war, also das war irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, leider. Auch relativ bekannt. Auf Platz 10 war dann, dass sie irgendwann mal als junge Frau Kunst studiert hat und dass ihr Professor Kunst, also Sachen, die Männer gemacht hat, hat er als Kunst bezeichnet und Sachen, die Frauen gemacht hat, hat er als Frauenkunst bezeichnet. Und das ist auf Platz 10.
Ja, ja.
Einfach mal ein Professor, der Kraft seiner institutionellen Suppe, nicht irgendwie im kleinen Kreis oder sowas, sondern der einfach mal hinstellt und Frauen per se schlechter macht. So. Mhm, ja. Und dann ging so nach oben hin, waren das dann noch ein paar krassere Storys, also irgendein anderer Prof an der gleichen Uni, der auch offen gesagt hat, alle Frauen, die ich nehme ja nur Frauen auf, wenn ich sie heiß finde, in meinem Seminar. Ansonsten haben die ja gar keine Chance, hier reinzukommen. So, womit dann auch jeder Frau, die im Saal war, wusste, warum sie jetzt hier ist und jedem anderen das auch klar war. Und was natürlich dann auch nochmal so ein ganz anderes Bild macht, also auch so untereinander, weißt du, so einer vielleicht wirklich, also ich, ja, also furchtbarstes Bild. Und so diese Masse, aber eben auch die Masse an Frauen, die davon betroffen sind. Ja.
Und dann auch teilweise bei Frauen, wie krass, ne? Also bei Jella zum Beispiel, also bei Fiona und bei Jella zum Beispiel, kriegt man das halt echt ganz krass mit, wie da immer, also von Fiona wusste ich das ja auch schon länger, und, aber auch bei Jella, die dann ja auch mittlerweile das dann auch immer irgendwie twittert, die fast bei jeder U-Bahn-Fahrt, die sie irgendwie macht, irgendwie blöd angemacht wird. Also, oder auch begrapscht wird und solche. Also das ist ganz, 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 ganz krass irgendwie.
Ja.
Das macht mich echt betroffen so. Und dann frage ich, und was ist das halt der Punkt für mich jetzt, als so aus dieser männlichen Perspektive, der ich das halt nicht mitkriege. Ne? Mhm. Also, weil ich bin, also wenn ich mit Jella oder mit Fiona oder mit Mädchen halt irgendwie in der Bahn bin, dann passiert das denen ja nicht. Ja? Das passiert denen ja nicht, wenn die in Begleitung sind.
Ja.
Das passiert denen immer nur, wenn sie alleine sind. Und wenn es ihnen passiert, dann ist es meistens oder war es auch bisher eigentlich immer so, dass es dann halt nicht so war, dass man das dann immer gleich herum erzählt hat oder dass man das gleich immer irgendwo aufgetischt hat oder so, sondern das war dann halt auch immer in diesen Schilderungen, dass es ihnen peinlich ist. Und das macht diese Mechanismen machen das dann auch, dass man selbst halt davon gar nicht so viel mitbekommt. Mhm. Ne? Und genau deswegen war dieses Aufschrei-Ding, fand ich irgendwie total der Augenöffner.
Ja, ich finde auch so, das ist ja auch, also die meisten dieser Geschichten sind ja nicht so, dass sie, also das sind ja keine Riesenskandale. Das ist ja nicht so, du hörst die Geschichte und denkst, oh mein Gott, wie schlimm. Sondern es ist so, aha, da hat sich also jemand in einer Bahn angefasst und du bist dir nicht mal hundertprozentig sicher, ob es vielleicht versehen war, aber wahrscheinlich war es schon mit Absicht. So, ist jetzt erstmal so für sich genommen nichts wirklich wahnsinnig Schlimmes. Aber so, ich habe nach Bildern gesucht, die das so, es hat sowas von einem tropfenden Wasserhahn. Es ist so, wenn so ein Wasserhahn tropft einmal, dann denkst du, ja, hast doch nur so ein leises Tropfen. Aber so diese Penetranz, dass es einfach immer wieder passiert, dieses, dass es immer wieder passiert und immer wieder und also einfach die Masse, in der es passiert, macht es, glaube ich, zu einem deutlich, dass es wirklich, also macht auch mir deutlich, dass es ein echtes Problem ist. Und das fand ich in diesen ganzen Diskussionen, wurde das von denen ich nicht eine gesehen habe, sondern die ich nur über Twitter mitbekommen habe, dass diese Diskussionen im Fernsehen stattgefunden haben, ist das, glaube ich, immer komplett ausgeblendet worden. Mhm. Und ja.
Also ich fand auch irgendwie erstaunlich, also was ich dabei auch erstaunlich finde, ist, weil diese Mädchen, von denen ich das weiß, dass denen das häufig passiert, die sind ja trotzdem irgendwie total lebensfroh und irgendwie haben Spaß und sind locker und so weiter und so fort, ja. Und da frage ich mich, könnte ich überhaupt noch locker sein, wenn mir so etwas dauernd passieren würde? Mhm. Würde ich mich überhaupt noch irgendwie aus dem Haus trauen? Weil das ist ja irgendwie auch total. Also, das finde ich schon irgendwie, da ist ja schon eigentlich, das aus dem Haus gehen und woanders hinfahren, ist ja schon irgendwie eine Mutprobe, ja?
Also, ja, insbesondere auch, weil, was hast du denn für eine Wahl? Also, die Gesellschaft tickt ja auch so, dass er dir sagt, wenn irgendwie, also ich meine, wenn irgendjemand deswegen was hat, dann ist ja die allgemeine Einstellung, da hab dich doch nicht so. Also, ja. es wird ja auch so vorausgesetzt, dass man damit selbstverständlich umgeht. Und das also ich habe natürlich auch mit meiner Freundin darüber gesprochen. So, sag mal, wie ist das denn bei dir eigentlich? Ist dir dergleichen schon passiert? Und sie hat darüber auch nachgedacht. Und als wir uns das erste Mal darüber gesprochen haben, meinte sie, nee, mir ist sowas nicht passiert. Und dann natürlich, in dem Moment, in dem man die Geschichten von den anderen liest, sagt man, meinst du, also ist ihr dann auch so? Hast du gelesen? Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Stimmt das eigentlich? Eigentlich geht das nicht.
Mhm. Das hat man oft gemerkt, auch bei der Kaltmansell, ne? Die hat ja auch zuerst in einem ersten Blogpost geschrieben, ja, nee, mir ist das auch noch nicht passiert. Also mir passiert sowas nicht, ich werde eigentlich nicht sexuell. Und dann irgendwie im Zuge dieser Aufschreidebatte plötzlich kam dann so die Erinnerung hoch und plötzlich hat sie tatsächlich
erinnert. Hast du Kaltmansell mit der Top 10?
Nee, Top 10 war es nicht. Nee. Also sie hatte auf jeden Fall keine 10 Sachen.
Die ja, aber die hatte auch krasse Sachen geschrieben.
Die hatte auf jeden Fall auch krasse Sachen geschrieben. Was ist krasse Sachen? Also auch nicht krasser als die anderen, ja, die man so gelesen klar, aber hat, aber halt auf jeden Fall auch auf jeden Fall schlimme Dinge, ne? Also schlimm genug Dinge. Und das ist irgendwie auch interessant, dass dann anscheinend auch so ein Verdrängungsprozess dann auch bei den Opfern irgendwie anscheinend stattfindet oder ein Relativierprozess, so, ja, irgendwie ein psychologischer, ja, das war ja eigentlich nichts und so, ja. Und ja, und so weiter und so fort. Musst du wahrscheinlich auch einfach machen, weil wenn du dir jetzt wirklich um jeden Incident so einen Kopf machen würdest, würdest du ja auch irgendwann irgendwie eine Schugge in der
Birne. Ich habe so mehr so, also ich habe ja auch mit unter anderem ja mit deiner Freundin auch darüber diskutiert, über dieses ganze Thema. Wie geht man eigentlich um? Was mache ich jetzt sozusagen? Vielleicht ist das aber auch gerade noch die falsche Frage zu stellen. Was mache ich als, also es geht ja auch darum, was soll ich eigentlich machen? Ja. Was kann ich dagegen tun? Also es ist ja so dieses ging ja auch sehr stark um dieses, wenn man sowas beobachtet, dann direkt einzuschreiten, was ich für ehrlich gesagt für relativ problematisch halte. Ich glaube, dass Aufklärung, also ich glaube, was so die letzten Tage und Wochen gezeigt haben, gerade auch die Fernsehdiskussion, aber auch gerade so das,
ich weiß nicht, waren so schrecklich.
Ja, aber
ich habe mir wirklich nur die angeguckt, wo wirklich Leute, die ich sehr gerne mag, irgendwie mal im Fernsehen sind und dann schalte ich das aus Solidarität ein. Aber ohne Scheiß, also das war, ich habe nicht eine Sendung gesehen, die dem Thema auch nur ein bisschen gerecht geworden
wäre. Das ist bei mir so darüber habe ich mich auch gerade so nämlich sehr viel nachgedacht. So diese Fernsehsendung, das ist doch genau die gleiche Nachmittags-Talkshow-Krawall-Scheiße, die früher bei den Privaten lief, die läuft jetzt halt mit ein bisschen politischen Anspruch oder Anstrich, sage ich jetzt mal, und tagespolitischem Anstrich läuft das im ARD-Abendprogramm. Und dann werden da Meinungen aufeinander gehetzt, die nicht vereinbar sind, und dann schlagt euch mal gegenseitig die Köpfe ein und viel Spaß. Also so dieses bei Jauch, wie man so ein Thema, haben wir etwa ein Problem damit? Also kann man das nicht mal einfach, wenn das so massenhaft auf Twitter auftaucht, kann man nicht einfach sagen, ja, es gibt dieses Problem, Punkt. Und wie geht man damit um? Und wieso, also diese Diskussion, dieses ganze Hin und Her, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Das wollte ich, aber ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass wir in einer Gesellschaft leben und also es gibt da noch unglaublich viel zu tun, in der das einfach als legitim gilt. Also ja, ich fand so diese...
Das ist ja dieser Begriff der Rape Culture, will ja eigentlich genau das sagen, wo die sagt halt, Rape Culture heißt, wir leben in einer Kultur, in der Übergriffe auf Frauen oder sexuelle Übergriffe allgemein als etwas Hinnehmbares, Normales gelten. Ne?
Und das ist, also ich meine, da setzt sich ein hier nach dieser ganzen Brüderle-Debatte, hat sich ja Kubicki hier, dieses Arschloch.
Das ist ein unglaublicher Arsch.
Hat ja ernsthaft, also zum einen, ich nehme jetzt keine Frauen mehr mit auf Touren. So, ja, hier, jetzt nehme ich euch meinen Sippenhaft dafür, weil einige von euch sich dagegen wehren, dass sie sexuell belästigt werden. Oh. Wow. Zum zweiten hat er erklärt, dass er seine Aussage war in der Beziehung sehr, sehr eindeutig, dass wenn ein Politiker nachts bei einer Journalistin an die Tür klopft, obwohl sie vorher keinerlei Andeutung gemacht hat, dass sie daran eventuelles Interesse haben könnte, also bei ihr an die Hotelzimmertür klopft und reingelassen werden möchte, dass er das kein Skandal findet. Also ich meine, dass das jetzt kein Klopf, 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 hallo, ich bin da, oh, sondern
das ist... Welchen Vorfall war das jetzt?
Das war kein Vorfall, das war einfach nur eine Geschichte. Das war einfach nur, also wenn sowas passiert, dann finde ich persönlich, dann ist das nicht schön, aber dann empfinde ich persönlich das nicht als Skandal. So, dann kann man sich ja mal grob vorstellen, in welchem Zustand dieser Politiker da aufschlägt und sicherlich nicht einfach an die Tür klopft, sondern dass er natürlich wahrscheinlich schon mal ganz schön was in der Suppe hat und ziemlich besoffen ist, dass da eine Person ist, die da schläft in diesem Zimmer, die da davon geweckt wird, weil vor ihrem Zimmer ein Politiker randaliert und gerne ficken möchte. Obwohl die vorher vielleicht noch nicht ein Wort gewechselt haben. Und da setzt sich Kubicki hin und sagt, das ist doch kein Skandal. Was ist denn daran bitteschön skandalös?
Ach ja.
Er ist damit nicht alleine. Es sind unglaublich, ich habe das Gefühl, da leben wir wirklich so ein bisschen in so einer Filterblase, weil so, es gab ja hier diesen 10.000 Flies, dieser neue Dienst von wie heißt der hier,
Popkultur-Junkie? Ja, Popkultur-Junkie, der Jens Schröder.
Jens Schröder, genau.
Das habe ich mir noch gar nicht so richtig genau angeguckt.
Aber ich auch nicht.
Das ist auch so ein Kater, es ist so ein River-Ding, ne? Irgendwie.
Das ist, eigentlich ist ja der...
wir wollten jetzt eigentlich nicht abschweifen, aber 10.000 Flies, ja?
Genau, das ist also der Dienst, ich finde ja, im Namen steckt eigentlich schon die Selbstdistanz drin, ne? Weil 10.000 Fliegen finden ja nur die Scheiße. Mhm. Und der hat darüber einen Artikel geschrieben, dass ein Artikel, der hat jetzt alle Rekorde gebrochen. Der ist so viel über Facebook verbreitet worden und auf Twitter verbreitet worden, wie kein anderer Artikel vor ihm. Und zwar mit gigantischem Abstand. Also ich glaube so dreimal so viel wie der nächstbeste Artikel oder der nächst erfolgreichere Artikel sozusagen. Aha. Und dieser Artikel hatte den Titel "Dann mach doch die Bluse zu!" Ausrufezeichen.
Ach, den habe ich auch mitgekriegt, ja.
Und halt irgendeine blöde Kuh stellt sich hin und fängt an so, naja, so nach dem Motto, naja, wer vergewaltigt wird, ist doch selbst dran schuld.
Ach, war das nicht irgendwie auf The European?
Genau, unter anderem.
Ja, ja,
genau. Das ist an mehreren Stellen veröffentlicht worden. Und das hat einfach, das ist, es ist einfach, und es sind sehr viele Leute in diesem Land, die sagen, ja, hat die doch recht.
Ja.
Und
ich muss ganz ehrlich
sagen, das sind nicht nur Männer.
Ich war auch ziemlich irritiert von dem Artikel von Michael Lobo, ehrlich gesagt.
Dieses, ja, verstehe ich.
Dieses, also der wurde ja auch total applaudiert,
ja.
Aber im Endeffekt hat sie geschrieben so, ja Mensch Mädels, dann wehrt euch doch. Es ist sowieso nicht so schwer. Und ich meine, ich nichts dagegen, dass Leute sich, ich finde auch, Frauen sollten sich wehren und ich würde jede Frau sofort ermuntern, sich zur Wehr zu setzen und zwar sofort und zwar und möglichst auch gekonnt, vielleicht sogar irgendwelche Kurse in Selbstverteidigung machen oder sowas, gibt's ja auch zu genug, aber auch gerne mal mit Pfefferspray oder sowas, ja. Bin ich da absolut dafür, ja, aber halt diese Haltung zu sagen so, ja, dann wehrt euch doch und was ist denn jetzt so schlimm oder so, ja, und so dieser Tenor, der kam halt irgendwie rüber, den finde ich halt nicht okay.
Ich habe diesen Artikel gelesen und ich fand ihn
halt übrigens auch mit diesem, übrigens ich werde ja nicht
sehr realistisch.
So.
Ja, genau.
Was habt ihr denn alle?
Das ist, ich fand, diesen, vielleicht sollte ich mir nochmal durchlesen, aber ich fand diesen Artikel, also ich fand, dass er viel Beifall bekommen hat, fand ich nicht gut. Ich fand aber auch die Abwehrreaktion von, also ich in dem Fall jetzt gerade von Björn Grau, der irgendwie auf Facebook geschrieben hat, ich kann gar nicht so viele, wenn ich alle entfollowe, die diesen Artikel gelobt haben, dann ist meine Timeline leer.
Ja, ja, ja.
Und das war so, das hat bei mir dann vielleicht auch so einen Reflex ausgelöst, diesen Artikel erstmal zu verteidigen, weil ich halt finde, dass man auch mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Und ich glaube, in dem Fall ist es eben, und da muss man mal anfangen. Da wirken Welten dazwischen, aber es sind keine Welten. Das ist, was Michael Lobo da aufschreibt, ist, sie leugnet nicht die Existenz dieses Problems immerhin. Und
ja.
Wir leben in einer Welt, in der...
Es waren ja auch ein paar gute Ansätze da drin. Also beispielsweise hat sie halt irgendwie gesagt, so ja, man muss halt vielleicht auch unterscheiden zwischen irgendwie einer unbeholfenen, nicht gekonnten Flirtversuch und einer sexuellen Anmache. Und ihre Kritik war ja irgendwie, dass in den Aufschrei-Tweets sie durchaus beides gefunden habe. Ne? Ja, das ist natürlich immer die Frage irgendwie, da gibt es natürlich unterschiedliche Sensibilitäten und natürlich ist es schwierig. Natürlich gibt es keine klar definierbaren Dinge, wo man sagen kann, das ist okay und das ist nicht okay, weil jeder seine Grenzen auch einfach anders zieht, ja. Und wenn irgendwie die eine findet das völlig okay, wenn sie halt irgendwo von einem Wildfremden irgendwie angequatscht wird und die andere empfindet das schon irgendwie als übergriffig, so, ja. Und das sind natürlich irgendwie, dass man da differenzieren muss und dass man da irgendwie gucken muss, dass man da irgendwie jetzt nicht.
Also sie hat das Beispiel mit dem Hinterherpfeifen. Und wenn irgendwie auf der Straße ein Mann einer Frau hinterher pfeift, dann hat das definitiv hundertprozentig eine sexuelle Konnotation.
Ja.
So. Und das ist sexistisch. Es gibt aber trotzdem sehr viele Frauen, die es toll finden, wenn ihnen auf der Straße hinterher gepfiffen wird. Das ist einfach, das mag.
Ich glaube, ich kenne keine, aber.
Das mag, also ich weiß. Also ich weiß tatsächlich auch von meiner Freundin, dass sie hat mir halt erzählt, dass sie mit einer anderen Freundin früher und es gab halt Tage, da haben sie sich halt schick zurecht gemacht und fand es toll, wenn ihnen auch mal hinterher gepfiffen wurde. Das gibt natürlich Tage, an denen ist das überhaupt nicht der Fall. Also bei einer Person kann das mal so sein.
Ja,
stimmt. Und das ist es ist Tja, also, ja. Aber es gibt Graubereiche, das wollte ich sagen, aber es gibt auch Sachen, die sind so glasklar.
Ja, ja.
Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Und die sind nicht selten. Das ist nicht die Ausnahme, diese Sachen, also diese misslungenen Flirtversuche. Okay, ja, die mag es geben und das sind verschiedene Sachen. Aber was ich neulich persönlich erlebt habe, was mich wirklich schockiert hat, das war, ich nenne keine Namen und ich nenne auch, also ich war mit einer Gruppe von Männern unterwegs, die ich so gelegentlich mal sehe, die ich jetzt nicht zu meinem Freundeskreis, aber man sieht sich halt hin und wieder mal zählen würde. Und ich bin da irgendwie dazugestoßen und habe halt so ein bisschen, also ich habe dann angefangen, wir haben so geredet und ich habe von unserer Sendung hier erzählt, mit dem, dass wir dieses generische Femininum ausprobiert haben, eine Sendung lang, und kam da so einer und der meinte, ja, was ist das denn, das ist doch Blödsinn, das bringt doch gar nichts. Und dann habe ich gesagt, doch, ich glaube, es bringt schon was. Wir hatten eine Diskussion darüber, also eigentlich durchaus schlaue, verständige Menschen. Fast forward, eine halbe Stunde. Wir laufen irgendwie auf der Straße lang. Wir sind zu viert. Plötzlich kommen uns drei Frauen entgegen. Und die sind an uns vorbei. Und dann haut einer von denen raus. Boah, schade, dass das nicht vier waren. Sonst hätten wir ficken können. Und ich bin echt fast umgefallen. Weil es war mir so fucking peinlich, da in dieser Situation neben diesem Typen zu stehen. Ich habe nicht reagiert, was definitiv eine Scheiße, also das, ja, das ist ja was auch viele.
Aber mal, wie war das? Die haben das mitgekriegt oder?
Ich glaube, die, also er hat es auf jeden Fall ziemlich laut gesagt. Also zumindest, also ich glaube, die haben das schon gehört.
Okay.
Was man ja auch mal sagen muss, nachts auf einer dunklen Straße kommen dir vier Männer entgegen und plötzlich haut einer so einen Spruch raus, ist schon mal ein Grund, Angst zu haben. Also es ist egal, wie die aussehen und egal, auch wenn das eher so dickere, mittelaltere Männer sind wie meine Wenigkeit. Aber das ist, und das war so, und diesem Typen, der wollte, das war kein misslungener Flirtversuch, sondern nee. Er wusste auch, das ist ja auch das Lustige, ist ja auch nicht so, dass der nicht wusste, das war sexistisch, sondern es ist ganz bewusst sexistisch. Mhm. Er wusste, dass er sich innerhalb dieser Gruppe zumindest einen Feind damit schafft, nämlich mich. Mhm. Das hat er offensichtlich billigend in Kauf genommen. Das war einfach eine ganz bewusste Provokation und Grenzüberschreitung.
Und es ist auch eine Ausnutzung der Lage. Ich glaube, er hätte das nicht gemacht, wenn die da irgendwie in Begleitung gewesen wäre, ja. Also,
er hätte viel zu. Ich meine, Moment hat dann ein anderer nicht sonderlich, also einer von denen, die mit dabei waren, hat nicht sonderlich gut reagiert, aber immerhin halbwegs schlagfertig, indem er gesagt hat: ich bin nicht mit dabei, viel Spaß. So nach dem Motto, dann seid ihr ja nur noch zu dritt, in Anführungsstrichen. Und der Typ, also er hat, in dem Moment ist er wirklich sofort quasi, er hat dann selber nicht mehr, also es ist ihm offensichtlich selber klar geworden, was er da für einen Müll erzählt hat. Aber das ist, also so dieses, ja, da hilft Aufklärung. Ich fürchte nicht. Also da hilft vielleicht ein
Erziehung.
Da hilft vielleicht ein, also ich hätte in dem Moment anders reagieren müssen, beziehungsweise die anderen Leute, mit denen ich dabei war, denen es hoffentlich, oder denen ich vermute, dass es ähnlich unangenehm war, wie es mir unangenehm war, die hätten anders reagieren müssen. Und das ist einfach, aber das, wenn ihm jemand, also er war sich absolut bewusst, was er da sagt. Und oder dass das zumindest, dass das politisch nicht angemessen ist und hat es genau darum getan. Das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente dabei. Und offensichtlich wird man nicht genug dafür bestraft. Und das ist sowas, was auch, glaube ich, echt schwer wird rauszukriegen. Ich sage nicht, dass es unmöglich wird, und ich sage nicht hier, was ich ja echt tragisch finde, diese Bruns da, die da offensichtlich bei Jauch mit saß, Bruns hieß die, ne? Mhm. Diese ZDF-Moderatorin, die gesagt hat, Männer sind nun mal so.
Ja, 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 das, die war ganz schlimm. Ja, die war.
Das ist das. Ich habe dann irgendwie für mich so den Vergleich gemacht. Stell man sich mal vor, man hätte in den 60er Jahren hätte hätte ein Schwarzer in einer Fernsehsendung gesessen und hat gesagt, weiße Männer können eigentlich einfach gar nicht, oder weiße Menschen können gar nicht anders, als uns Schwarze zu versklaven.
Hast du übrigens gesehen, hier den neuen Tarantino, hast du Django Unchained gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen. Leider noch nicht.
Das ist geil, da gibt es halt so eine Figur, so ein Butler, gespielt von Samuel Jackson, der genau diese Bruns-Rolle hatte.
Ah, okay.
Also der halt irgendwie halt praktisch halt so diese Rolle spielte, irgendwie seinem weißen rassistischen Master sozusagen noch in seinem Rassismus zu bestärken und gegen die Schwarzen richtig voran gegen hart durchzugreifen, weil die Schwarzen können das ja gar nicht anders und so und so weiter und so fort. Also es war irgendwie ganz interessant, und Bulldog hat dann, glaube ich, sogar getwittert irgendwie, dass dass die Bruns wohl die Vorlage für diese Figur gewesen
sei. Naja, es gibt halt Leute, die, also ich meine, das ist ja das Lustige, die Mensch, oder was das Tragische, die Menschen suchen ja, das habe ich so ein bisschen psychologisches Wissen, die Menschen suchen ja nicht das, was das Beste für sie ist, sondern was sie kennen. Also das ist es ist ja wohl so, dass Frauen, deren Vater Alkoholiker waren, haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal mit einem Alkoholiker verheiratet zu sein, als normale Frauen, weil sie offensichtlich diese Verhaltensmuster attraktiv finden, weil sie sie kennen, nicht weil sie gut für sie sind.
Und ja, auf jeden Fall vertraut, nicht attraktiv, aber ja.
Naja, aber offensichtlich vertraut und damit auch ansprechend genug, um da eine ja,
wenn es hinnehmbar.
Nein, wenn du dein ganzes Leben damit gelebt hast, dann kannst du dich natürlich hinstellen, kannst sagen, ja, das war alles scheiße, oder kannst auch sagen, ja, aber ich bin doch trotzdem durchgekommen. Und ist vielleicht auch irgendwie auf so eine tragische Art und Weise nachvollziehbar. Ich meine, wie oft machen wir das selber, dass wir uns hinter unseren, also wie oft erwischt man sich selber dabei, dass man eigentlich sich nur eine schlechte Situation schön redet, weil man sie nur nicht ändern möchte.
Tja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand diese ganze Debatte für mich persönlich extrem aufschlussreich. Ich habe viel gelernt und ich habe auch relativ früh gesagt, dass ich das gut finde, wenn dieser Aufschrei-Hashtag sich auch für den Alltag auch weiterhin etabliert. Also, dass man dort sozusagen so eine Anlaufstelle hat, auch wo man immer gucken kann, irgendwie, wenn man das mal wieder nicht mehr aware ist über diese Situation, die vor allem Frauen ja irgendwie jeden Tag ausgesetzt sind, dass man da mal wieder seine Wahrnehmung hier rejustieren kann.
Und ich glaube, hier kommt ja in der Diskussion kommt ja dieses, das Problem der männlichen, also sozusagen, wie ist das denn eigentlich? Oh, ich als Mann, ich bin da total verunsichert, wie kann man denn jetzt noch Komplimente machen? Und ich, also zum einen glaube ich, es ist nicht so schwer. Also es gibt Sachen, die kann man sagen, es gibt Sachen, die kann man nicht sagen, und das sollte eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig schwer sein, das hinzukriegen.
Also ich fand, Anna hatte das, glaube ich, in irgendeiner Sendung ganz gut gesagt. Sie meinte, ein sexistischer Übergriff ist es dann, wenn man eine Machtposition ausnutzt. Also halt, wenn man Dinge tut, die man nur deswegen tun kann, weil das Gegenüber auch so schutzlos dem ausgeliefert ist. Ja.
Genau.
Okay, und, ja, das trifft halt. Also ja, das und, stimmt. Und das war halt zum Beispiel bei dieser Journalistensache mit der Brüderle, war das so, dass sie hatte keine Möglichkeit, da irgendwie darauf irgendwie zu reagieren. Und natürlich ist es immer genau auch dann der Fall, wenn halt schon eine Machtposition existiert, beispielsweise wenn der Chef die Sekretärin oder wie auch immer halt, ne, wenn so eine oder der Prof die Studentin oder sowas, das ist halt eine ganz typische Geschichte. Oder wenn halt einfach irgendwie der vielleicht erfahrenere, überlegenere, vielleicht auch körperlich überlegenere etc. seine Machtposition ausnutzt. Das ist dann so ein Machtspiel wird, so, ja, irgendwie. Also weil bei sexistischen Übergriffen geht es auch um Macht, und das ist irgendwie das Interessante, glaube ich. Also, und ich glaube, da kann man das auch ganz gut sehen.
Stimmt. Das klingt echt.
Das heißt aber nicht, dass man das bewusst tut. Also man tut es nicht, um bewusst Macht auszuüben. Das ist ich glaube auch, dass jedem, der mal dem eine sexistische Entgleisung irgendwie passiert, implizit, wenn auch nicht bewusst, irgendwie damit schon eine gewisse Machtausübung macht. Also auch, dass das eine Rolle spielt, warum man das macht, ja. Ja. Ich meine, natürlich Macht und Sex ist natürlich auch irgendwie immer ist natürlich auch sowieso immer ziemlich verwoben. Hm. Ich meine, kennt man ja nicht nur aus den einschlägigen Sexspielpraktiken und so, aber Oscar Wilde hat das mal, glaube ich, gesagt, irgendwie in der ganzen Welt geht es um Sex, nur beim Sex geht es um Macht. fand ich, aber auf jeden Fall, jedenfalls, ich glaube, im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man es einfach lassen.
Na, oder vorher vielleicht gar nicht so, sondern einfach sagen, dafür sorgen, dass man halt ist vielleicht eh nicht verkehrt. Vielleicht, also ich meine, das kann einem ja. Es ist ja lustig, dass also so, dass das so getan wird, als ob dieses Problem nur dadurch existiert, dass die Frauen jetzt plötzlich drüber reden, wenn sich eine, wenn man eine Frau vielleicht angesprochen hat und die dann einfach Angst vor einem hatte, weil man gerade unbewusst Macht ausnutzt, ist doch besser, wenn einem das die Frauen mal so gesammelt sagen, dass sie sich in der Situation scheiße fühlen, dann versteht man vielleicht auch mal im Nachhinein, warum das eigentlich dieser total charmante Anmachspruch all die Jahre nicht funktioniert hat. Ja, du hast es halt auf den Hinterhof gemacht und bist dir vorher auf die Pelle gerückt oder weißt du, also
ja. Ich meine, man
vielleicht muss man sich einfach darüber dafür sorgen, dass man keine, also ich glaube unter Zeugen und zwar jetzt nicht unter nur männlichen Zeugen, ich gehe da jetzt mal mit meinen Freunden hin und quatsch die mal an, sondern vielleicht auch dafür sorgen, dass sie eben gerade vielleicht, auch wenn sie, wenn vielleicht auch Freundinnen dabei sind, wenn sie also sie in eine Situation, die Frau, wenn man jetzt gerne unbedingt sie ins Gespräch kommen möchte, das in einer Situation zu schaffen, dass sie sich wohlfühlt und keine Angst vor einem haben muss. Das ist ja, genau. Das kann doch nicht so unglaublich schwer sein, also wenn man mal drüber nachdenkt.
Vielleicht tatsächlich auch einfach genau überlegen, so schaffe ich es mit meiner Aktion, welche Aktion das auch immer sein soll, ja, schaffe ich es mit meiner Aktion, dem Gegenüber immer noch so viel Raum für Reaktion zu lassen, dass sie nicht in eine unangenehme Situation kommt.
Genau. Ist das nett und sympathisch auch, oder ist das Arschloch?
Und zwar ausgehend davon, dass sie vielleicht gar nicht an mir interessiert ist.
Genau.
Ja? Und dass ich ihr die Möglichkeit gebe, dieses Desinteresse mir gegenüber auch auszudrücken, ohne dass sie sich jetzt in eine peinliche Situation begeben muss oder so, ja?
Oder angsteinflößende Situation.
Oder angsteinflößende Situation oder wie auch immer. Das ist vielleicht irgendwie eine wichtige Sache.
Ja, genau.
Und ja, und man darf auf jeden Fall nicht vergessen, gerade in unseren Kreisen, in diesen Nerd-Kreisen, gibt es extrem viel Unsicherheit und Angst davor, dass man etwas falsch machte. Und natürlich verunsichert so eine Aufschrei-Diskussion natürlich nochmal zusätzlich. Das tut mir auch sehr leid. Ich kenne ja auch Leute, die männliche Leute, die wirklich extreme Hemmungen haben, irgendwie jemanden kennenzulernen, jemanden anzusprechen und so weiter und so fort. Und
zähle ich mich selber durchaus auch dazu. Ich bin
ja genau. Also ich habe auch so meine Issues in dieser Hinsicht, so, wobei es halt mittlerweile geht. Aber ich finde tatsächlich diesen Raum zu lassen, immer dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, irgendwie abzulehnen.
Ohne vielleicht einfach mal einen Kopf vorher drüber zu machen, was die andere Person denken könnte. Und wenn man dann sich darüber sagt, auch das wird, glaube ich, das wird sie nett finden, dann klar kann man immer noch in die Scheiße greifen.
Ja.
Dann ist es halt, aber wahrscheinlich ist damit schon mal viel getan, einfach sich vorher ein paar Gedanken drüber zu machen. Naja.
Gut. Auf jeden Fall eine gute Sache mit dem Aufschrei soll weitergehen. Also soll also dieses Öffentlichmachen von Sexismus und von Anmachen und von Übergriffen ist, glaube ich, eine wichtige Sache, wenn man so einen gesellschaftlichen Lernprozess haben möchte.
Ja, erstmal drüber reden. Ich habe mich in ein Social Network verliebt, in ein neues. So klein und so nett und so.
Ich hoffe, du hast es nicht besonders, du hast es nicht creepy angemacht.
Und zwar Vine, hier Vine, wird das so ausgesprochen?
Ja.
Geht ja gerade auch so ein bisschen rum.
Ja.
Wird von vielen ja nicht so gemacht, weil sie von Twitter aufgekauft worden sind und Twitter ist ja bekanntermaßen böse. Habe ich auf Twitter
denn aufgekauft worden? Ich dachte, das wär eine Inhouse-Entwicklung von
Twitter. Nee, die haben das Startup einfach im relativ frühen Status gekauft, also noch bevor die das Produkt hatten.
Okay.
Also das ist schon irgendwie schon vor längerer Zeit. Und auf Twitter habe ich gehört, dass die dass Twitter voll böse sei. Und das ist.
Hab ich auch gehört. Das habe ich auf Facebook gelesen.
Auf Facebook, ja. Auf Facebook lese ich immer
nur. Aber das war auch nur aus Google Plus reingeschrieben. Ach so. Da steht immer viel Quatsch.
Naja, auf jeden Fall Vine ist so ein schaut euch das mal an, falls ihr das noch nicht getan habt, ist so ein kleiner, so ein Instagram für Videos. Ich meine, das jetzt liegt jetzt irgendwie so, dass das irgendjemand machen würde, war ja irgendwie klar und klingt total langweilig, aber jetzt, wo ich es sehe, hat es doch einen großen Charme. Also man macht quadratische Videos, so viel zum einen, und zweitens können die maximal 6 Sekunden lang sein. Also es sind echt so schnell zwischendurch verdaubar. Also man kann so wie durch so eine Twitter-Timeline oder eben durch Instagram so durchgehen und hier kommt das Video, guckt man sich an und dann scrollt man weiter.
Und es ist halt, es wiederholt sich immer automatisch. Es
genau,
ist ein bisschen wie so ein Animated GIF, aber es ist halt einfach kein Animated
genau.
GIF.
Genau, es ist ein echtes Video, hat auch Ton. Ja. Das fand ich ja so bei
aber standardmäßig ausgeschaltet, also beim Client, ne?
Ja.
Also ist es ja standardmäßig ausgeschaltet, dass der Ton an ist.
Beim Client.
Also wenn du irgendwie auf der Webseite anklickst oder so etwas, dass das erstmal standardmäßig ausgeschaltet ist.
Genau. Ich mache auch meistens diesen Ringer-Switch beim iPhone, der sozusagen der klingelt, den mache ich auch meistens aus, dann hat auch das Video sofort keinen Ton mehr.
Ja, habe ich auch, ja.
Hin und wieder ist es doch ganz gut, dann auch mal Ton dabei zu haben. Also ich weiß nicht, ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr unterhaltsame Sache. Leute machen interessante Experimente damit. Achso, und das hat eine spannende Schnitttechnik, weil es ist, man hält den Daumen auf dem Bild und dann nimmt er auf. Und sobald man den Daumen wieder runternimmt, ist die Aufnahme auch sofort zu Ende. Und wenn man drauf macht, macht man sozusagen die nächste Szene dran. Und das führt dazu, dass man durch diese Begrenzung auf 6 Sekunden und dadurch durch dieses Daumen, diesen schnellen Schnitt, das macht man in der Praxis halt nie. Normalerweise, wenn ich irgendein Video aufnehme, dann kommt da 4 Minuten Schwachsinn bei raus. Und dann stelle ich das auf YouTube und der Upload dauert ewig lange. Und ich habe das neulich gemacht, also dafür wäre es eigentlich absolut perfekt gewesen, dass ich war so in so einem Laden und habe so mit so kleinen, so Kreiseln, so kleinen Kreiseln, wo man so anschnipsen, dann drehen die sich und hab mit so Kreiseln rumgespielt und hab da halt ein Video von gemacht, wie ich so einen Kreisel anstupse. Und das wäre natürlich genau das gewesen für 6 Sekunden. Jeder weiß, was ein Kreisel ist. Man muss den nicht jetzt länger als 30 Sekunden kreiseln sehen, weil man hat das Prinzip dann doch relativ schnell verstanden. Und einfach mal hier 2 Sekunden und da mal 2 Sekunden und schon könnte es ein ganz unterhaltsames Video sein. Und dann denkt man sich, ach, der Max, der ist ja mal wieder so ein Trottel und kreiselt hier ein bisschen rum. Und Katzenvideo. Und das ist halt so ein sehr schneller Wechsel. Es macht großen Spaß.
Ja.
Ist noch nicht ganz rund, die Software, aber.
Und ich finde, dass ich, die könnten es genailed haben, weil ich habe jetzt ja in letzter Zeit auch viel mit Video rumexperimentiert, in meinem Nudeln mit MS Pro. Und alleine für diese wirklich sehr, sehr kurzen Clips, also der letzte war jetzt irgendwie tatsächlich eine Viertelstunde lang, aber vorher auch nur so 10 Minuten die Dinger. Aber selbst für so eine Viertelstunde sitze ich halt einen ganzen Tag und schneide. Ne? Also das Schneiden ist am Ende, also das Nachbearbeiten und Schneiden ist die große, große Arbeit. So. Und ich bin natürlich auch nicht besonders gut und habe jetzt nicht so viel Erfahrung und geht wahrscheinlich irgendwann auch schneller, wenn man das irgendwie drauf hat. Aber trotzdem, das ist immer der Overhead bei Video ist immer auch die Post-Production, das Schneiden und so weiter. Und dadurch, dass Vine halt wirklich mit dieser Aufnahmetechnik, die du gesagt hast, also ich gehe auf den Sucher und drücke drauf und solange ich drauf drücke, nimmt er auf und so, ja. Und diese Begrenzung zwingt mich dazu, mir im Vorhinein diesen Film zu schneiden im Kopf.
So ein bisschen, genau.
Kopf, mir vorzustellen, welche Szene nehme ich wann wie auf, ja. Und diese Präkonfiguration, die ich dann sozusagen schon habe, erspart mir dann halt diese Post-Production. Und das macht das Ganze überhaupt zu Video, zu einem nutzbaren oder so mal eben nebenbei nutzbaren Medium. Mhm. Weil vorher geht das nicht. Also ein Video sonst ist halt einfach nur ungeschnitten draufhalten. Ja, das kann man auch mal machen. Habe ich auch ein paar Videos bei mir auf dem YouTube-Channel
genau.
Kann man machen irgendwie, wenn man halt irgendwie sagt, irgendwie ich dokumentiere jetzt mal irgendetwas oder so. Aber im Endeffekt ist das genau das, was man eigentlich braucht. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Technik, und das ist ja so eine Technik, die jetzt durch dieses Tool überhaupt erst ja, die es ja erst gibt, ja, also diese Art von Filme machen, dass die nochmal irgendwie, dass die relativ viel kreatives Potenzial hat. Und es gibt jetzt ja auch schon Leute, die damit echt rumexperimentieren, genau, und dann halt irgendwie echt kleine Geschichten erzählen, so ein bisschen so wie bei Tiny Tales auf Twitter, ne? Also wo man halt einfach diese Zeichenbegrenzung, trotz dieser Zeichenbegrenzung versucht, irgendwie eine Story zu erzählen, ja. Und das geht ja auch manchmal. Und und mit diesem Wein kann ich mir auch vorstellen, dass das geht. Also die 6 Sekunden reichen dafür aus, dass du halt
auf jeden Fall so eine
Geschichte erzählst.
So eine atmosphärische Stimmung rüberzubringen. Mhm. Dafür ist es gut. Also so gerade sowas gestern wie die Party, auf der wir waren da hier, oder sitzt zu Hause und kraulst die Katzen, das ist auch immer super. Oder
gestern auf der Party bin ich einfach so mit meinem Wine hin und hab halt einfach irgendwie die Kamera halt einfach ein paar Fressen gehalten. Und das ist dann einfach nacheinander zusammengeschnitten, sieht dann irgendwie ganz lustig aus. Irgendwie so ein paar Leute, die in die Kamera blicken und irgendwie hat man so einen kleinen Einblick in so eine Party.
Genau.
Und das ist, kann man machen.
Viel, viel Spaß. Also es ist, ja. Und ja, es hat mit dem, was du schreibst, muss man sich vorher so ein bisschen Gedanken drum machen. Das hat sowas wie so ein Tweet formulieren. Man schreibt nicht einfach so 5 Seiten runter, sondern man muss es Gedanken machen, das halbwegs prägnant auf 140 Zeichen zu bringen oder auf eine kurze Zeichenzahl. Ja. Und dann ist es unglaublich schnell konsumierbar. Ja. Das ist echt spannend.
Ja, es ist jetzt alles in der Anfangsphase und ich glaube, wie gesagt, das ist noch kreatives Potenzial zu heben. Und vielleicht entwickelt sich dann halt tatsächlich auch so eine kleine Szene, die sich halt so gegenseitig mit so Kurzfilmen unterhält. Das finde ich schön.
Ja.
Ja, so wie es halt damals bei Twitter war, wo dann halt sozusagen der Aphorismus irgendwie wiederbelebt wurde,
genau,
irgendwie an diesen 140 Zeichen. Ne?
Und dann wird es Ausstellungen geben, wo Weinvideos an der Wand in Bilderrahmen hängen.
Ja, dann wird es den großen Weinfilm geben, der nur aus so kleinen Weinschnipseln zusammengedreht
oder so.
Ist. So, ja.
Das wollte ich ja immer mal machen.
Zwei Stunden?
Das kann ich ja hier mal erzählen. Das war vor Ewigkeiten. Vielleicht kann man das mal in die Tat umsetzen. Habe ich in einer Kneipe mit einem Kumpel zusammen, haben wir ein Konzept entwickelt für einen Open Source, also für einen Crowdsourced Film. Und also es sollte so sein, dass jeder, der mag, dreht einen Schnipsel dieses Films und du kannst überall, jederzeit, du hast einfach irgendwo eine Kamera und kannst anfangen zu drehen. Das ist eigentlich heute noch mehr denn je. Und es gibt ein gemeinsames Thema und wir haben dann überlegt, was das sein könnte. Also es muss halt irgendwas sein, was jeder hat. Weißt du, was du in Indien haben kannst, was du hier hast. Dann haben wir zuerst an eine Dollarnote gedacht, die man vielleicht noch überall auftreiben kann. Ist relativ schwer, die aufzutreiben dann doch. Coca-Cola-Dose, ich glaube, das ist auch so ein universelles Ding, die gibt es einfach überall, außer in Deutschland, hier gibt es nur die Flaschen. Und wir sind dann aber, also die Lösung war dann ein Sound. Also das ist sozusagen, es gibt einen Sound und den kann man sich auf der Webseite runterladen und kann den dann auch immer wieder einbauen. Und der Gedanke war halt so, naja, so die erste Folge könnte sein, so irgendein Typ stirbt und man findet eine Kassette von ihm und man will jetzt diese Kassette abhören und erstmal rennt derjenige, der die gefunden hat, eine Stunde lang durch seine Wohnung und sucht überhaupt eine Möglichkeit, eine Kassette abzuspielen. Und dann hört er halt diesen Sound aber das kann man auch, und dann stellt man das so rein, packt das auf YouTube und dann irgendwie so ein Wiki oder weiß der Teufel was dahinter klatschen, wo das dann reingepackt wird und dann kann jeder mal sagen, okay, und ich habe jetzt die Kassette und habe den Sound und ich frage mich, was ist das denn für ein merkwürdiger Sound und verbreite den in meinem Podcast und dann hast du den nächsten, der ist ein Podcast-Hörer und der hat dann, das könnte ja das und das bedeuten und der kommt dann auf eine Idee und macht das und das. Und so kannst du so eine Geschichte weitererzählen können, die sich so, könnte man auch mit Wein machen eigentlich. Jeder macht 6 Sekunden.
Würde ich sagen, solltest du mal in Angriff nehmen.
Ja, das habe ich mir damals vor 5 Jahren auch gedacht.
Dann wissen wir jetzt, dann verbleiben wir jetzt alle gespannt.
Oh ja, das ist eine Geschäftslücke. Quadratische Bilderrahmen, also so LCD-TFT-Bilderrahmen für Weinvideos, die nichts weiter machen, weißt du, verkaufst so ein, jetzt in China das billig produzieren, quadratische Bilderrahmen, die man sich dann so an die Wand hängen kann und die dann den ganzen Tag über deine Weinvideos abspielen.
Ja, ich habe mich ja auch irgendwie in einen neuen Social-Media-Dienst verliebt, aber leider ist er schon wieder weg. Das Pair-Blog.
Ach, die SPD ist so toll.
Ja, ist so irre. Ne? Ich habe das irgendwie, ich hab das Pair-Blog erst mitbekommen über den Skandal, muss
ich tatsächlich
sagen.
Ich auch.
War nicht
der Skandal vor dem Blog da?
Ja, ich glaube ja. Also ich glaube, der Skandal war. Was ist passiert? Also, Geschäftsleute. Wir können jetzt nicht weiter sagen, wer das ist, weil das ist bis heute
geheim. Dürfen wir nicht verraten?
Das ist, genau. Wir haben diese schwarze Liste.
Wie viel hast du reingegeben?
Ich habe 12 Millionen.
Ich nur 8,50 Euro.
Naja.
Haben sie dir mehr aus dem...
Naja. Also auf jeden Fall, irgendwelche Leute haben gedacht, sie könnten jetzt dem Per Steinbrück einen Gefallen tun, indem sie praktisch in seinem Sinne, und das heißt auch mit ungefähr seiner öffentlichkeitsfeinen Motorik entsprechend eine PR-Maßnahme initiieren.
Ja.
Und das nannte sich das PR-Blog, also ein Blog über und für Per Steinbrück, das man als Wahlkampfblog sehen kann, das aber eben nicht von der SPD finanziert und gemacht wird, sondern da sehe ich von unabhängigen Journalisten, also sind nicht Journalisten, das ist so ein Agenturtyp. Also dieser Typ, der das gemacht hat und initiiert hat, der hat irgendwie so eine PR-Agentur oder eine Werbeagentur oder sowas. Ne? Irgendwie sowas
und das von anonymen Spendern bezahlt.
Genau.
Was könnte man denn daran in irgendeiner Form cheesy nennen?
Und der hat das irgendwie, der hat die Finanzierung dafür halt unter wahrscheinlich irgendwelchen reichen Ampeln, die er kennt, irgendwie zusammengetrommelt.
Unter Sparkassenvorständen?
Ja, unter Sparkassenvorständen. Und hat dann halt irgendwie dieses Blog gestartet. Und es ist alleine schon total putzig, wie die dann bei dem Über-uns-Text über das Blog berichten.
Ich war da nie drauf, ja.
Also es ist dann so, ja, Per Steinbrück hat es ja nicht so mit dem Internet. Und wir dachten, aber er ist ja trotzdem da total toller. Und dann dachten wir, vielleicht machen wir mal für ihn da irgendwie und so weiter. Und die haben natürlich total recht, also mit den ersten Aussagen dort. Und ja, ich glaube, die haben sogar den Steinbrück auch vorher irgendwie davon in Kenntnis gesetzt, dass sie das machen wollen.
Ja.
Und der hat den wohl auch, der hat das wohl abgenickt.
Mhm.
So, ja, macht ruhig, so wenn ihr Lust habt irgendwie, ne? Und aber es ist dann halt total nach hinten losgegangen. Ich finde auch ein bisschen, also die Aufregung darum ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
Naja.
Es ist halt, sieh mal, ne, es gab ja damals, ich weiß nicht, ob du das dran erinnerst, damals, als Kohl abgewählt wurde und Schröder gewählt wurde, gab es in der FAZ eine zweiseitige, riesengroße Anzeige. Der nächste Kanzler wird Niedersachse.
Okay.
Und das war auch von Geschäftsleuten. Ohne, sag ich mal, Mandat der SPD, eine Wahlkampfhilfe.
Ja.
Von halt so Leuten, ja, so Geschäftsleuten, nee, aus, auch glaube ich aus Hannover. Also hier so hier diese ganze Hannover Connection da, diese, wie heißt der noch, der war da auch mit drin.
Ich meine, das ist ja auch nicht verboten. Das ist ja, das ist Teil der Meinungsäußerung.
Aber die waren aber glaube ich dann auch alle genannt, also die gespendet hatten.
Für die haben, also Menschen haben ein Recht auf ihre Meinung und die dürfen sie äußern. Das ist, eines der nicht immer gut vertretenen Grundrechte in diesem Land. Und die darf man auch in Anzeigen äußern und damit verstößt man nicht irgendwie gegen gute Sitten oder sowas, wenn man sagt, ich halte Schröder für einen guten Kanzler oder wie auch immer, oder meinetwegen auch Per Steinbrück.
Sogar Per Steinbrück darf man sogar sagen, dass man Per Steinbrück, man muss aufpassen, in welchen Kontext man sieht, also wenn halt so Leute mit weißen Kitteln um einen herum sind, dann sollte man vorsichtiger sein, was man sagt. Aber im Allgemeinen kann man das schon mal bringen, so eine Aussage. Ich meine, ich will ja auch das Urheberrecht abschaffen, kann ja auch jemand sagen, dass...
Ja. Du hast gerade gesagt, deine Forderung nach dem Urheberrecht abschaffen ist auf einer Ebene zu sehen mit Per Steinbrück als
Kanzler.
Uiuiui. Da, so demontiert hast du deine eigene Position aber schon lange nicht mehr.
Ich sag mal so, manche Leute würden das in eine Kategorie ja, also manche Leute.
Nee, also so gemeint wäre ich jetzt dir gegenüber nicht gewesen. Aber es ist natürlich ist das nichts Verbotenes, aber was für ein unglaublicher Mangel an politischem Gespür muss man denn haben, wenn man so, ja, also so Per Steinbrück hat sich, ich kann da nichts Schlimmes dran finden, wenn da anonym, also ich meine anonym, das so Leute, die fordern, also ich, oder in einem Land, in dem die Forderung, dass man dass man gar nicht mehr online gehen darf, ohne überall seinen Personalausweis hochzuhalten. Und dann zu sagen, ja, hier sind ein paar einflussreiche Industriemagnaten, die nicht genannt werden möchten und die machen jetzt mal hier fette Werbung für mich. So, zweitens dann diese mit der DDoS-Attacke, mit der angeblichen.
Was war denn das jetzt eigentlich?
Ich habe keine Ahnung. Ich würde ja sagen, die hatten das einfach bei irgendeinem winzig kleinen, also vielleicht gab es da auch eine veritable DDoS-Attacke, kann natürlich sein, aber ich würde mal sagen, die waren einfach bei einem unglaublich, hatten so das Starterpaket bei Strato sich zusammengeklickt. Dann war irgendwann der ganze Traffic aufgebraucht, weil sich doch 5 Leute dafür interessiert haben.
Ja, ich meine, das ging dann ja gut durch die Medien, ne?
Ja, eben. Und also ich meine, Erfolg ist von einer ist eine Form von DDoS, also das ist insofern stimmt's ja dann auch. Und ja, dann haben sie es halt so
auf jeden Fall distributed denial of service, ja.
Genau, das ist ja, und dann haben sie halt wahrscheinlich so ja, okay, dann lass das mal weg, weil das wäre jetzt doch peinlich, wenn sich die Leute das, also kannst du entweder eine Serverfarm anmieten oder lässt es halt bleiben. Und dann waren sie wahrscheinlich auch ganz, also haben sie gehofft, dass das ein guter Weg sei, sich aus der Schusslinie zu bringen. Aber dann auch noch so Sprüche hinterher, so wenn man dann aus der, ja, diese DDoS-Attacke ist ja von interessierten Kreisen gesteuert. Also sorry, dann nochmal so ein Nachtreten in irgendeine komplett unbekannte Richtung ist so.
Irgendjemand hatte doch irgendwie so ein Interview mit irgendwelchen Bekennern, die gesagt haben, ja, wir haben diese DDoS-Attacke gemacht oder sowas. Ich habe das aber auch nicht mehr so richtig verfolgt.
Ach, Team Medusa.
Team Medusa. Aber ich glaube, das war fake, oder? Ich glaube, ich bin mir sicher, Team Medusa ist Bernd. Das ist bestimmt Bernd.
Ja, ich war auch auf der Seite drauf und habe probiert, das Gästebuch auszufüllen.
Genau. Das war doch bestimmt Bernd, da bin ich mir sicher.
Ach ja. Ach, der Bernd, der macht echt viel. Das ist.
Ich würde es ihm jedenfalls zutrauen. Aber ich habe nicht auf
Platz geguckt. Peer-Block. Ach, Peer. Das ist, ich glaube, wenn Angela Merkel abends im Bett sitzt und liegt und sich so denkt, ah, scheiße, Bildungsministerin ist weg, dieser scheiß Bahnhof wird auch nicht mehr fertig, aber ich habe Peer Steinbrück als Konkurrenten. Und dann kichert sie sich in den Schlaf.
What could possibly go wrong?
Und morgen spreng ich BR, weil ich werde trotzdem gewählt.
Ist doch alles egal.
Ich meine, wie das ein Viertel aller SPD-Mitglieder würden Angela Merkel wählen, wenn sie direkt war.
Echt? Ja. Okay.
Oder ein Viertel aller SPD-Wähler, sowas. Also es ist, klar, so eine Zahl kann man sich immer irgendwie zurecht. Aber immerhin, 3/4 würden Peer Steinbrück. Das ist schon mehr, als ich gedacht hätte bei SPD-Wählern.
Schwierig, schwierig, schwierig. Ich frage mich echt wieder, dass ich da wie der da nochmal auf den grünen Zweig kommen will. Also sowas Vergurktes habe ich ja nicht erlebt. Wo wir gerade bei verguckt sind, Piratenpartei, ne?
Ach so, ich dachte FDP.
Aber ich meine mal ohne Scheiß. Also der Peer Steinbrück ist ungefähr auf seinem Wahlkampfniveau von den Piraten. Also
die meinst
Piraten,
du, er könnte jetzt bei den Piraten eintreten?
Also als Spitzenkandidaten der Piraten, ne? Da könnte ich mir noch Chancen. Würde ich mir noch Chancen eindrücken. Nee, zumindest würde das irgendwie passen. Was gibt's da zu denen?
Ich bin gerade hier auf der Fafstar-Seite von Team Medusa. Noch, die sind schon, haben schon 3,5 Sachen getwittert.
Tja, keine Ahnung.
31 Tage, 32, 55, 23, ja, gibt's schon, keine Ahnung. Gibt's schon, haben schon vor 23 Tagen was geschrieben, was immerhin zweimal retweetet worden ist.
Und mit dem Per-Blog was zu tun hatte oder nicht?
Ich glaube, die haben sich bekannt dazu, dass sie das Per-Blog abgeschlossen haben.
Ja, genau, aber erst im Nachhinein, oder? Haben die das? Naja, egal. Müsste man nochmal genauer recherchieren.
Ja, was für ein Spaß.
Ja, also wir hatten ja, glaube ich, in unserer Neujahrssendung, also beziehungsweise in der Weihnachtssendung vor Neujahr.
Ja.
Ja, das war kurz vor Weihnachten, hatten wir über die Piraten gesprochen und da haben wir irgendwie gesagt, genau, und bei den Zukunftsprognosen, ne, was mit der Piratenpartei wird. Und ich habe, glaube ich, gesagt, sie werden jetzt Niedersachsen verlieren, das habe ich irgendwie so vorhergesehen. Und also es war auch nicht schwer vorherzusehen. Und dann kommt es darauf an, was die jetzt machen. Also ob die sich dann halt zusammenreißen und sagen, so, jetzt müssen wir jetzt aber mal richtig ran und auch mal zusammenhalten und so. Oder ob sie sich dann halt erst recht zerfleischen. Ich habe irgendwie mich für keine der beiden Optionen entschieden, was jetzt passieren wird. Aber ganz eindeutig scheint es so zu sein, dass Zweiteres der Fall ist.
Und ich auch für eine gute Variante.
Ja, eigentlich auch naheliegender, ne?
Ja.
Also, dass die Piratenpartei sich irgendwie zusammenreißt.
Ja, aber zusammenreißen, das passt auch nicht zu. Also, das muss man ehrlich sagen, das passt auch wirklich nicht.
Und das wäre dann ja auch so
will man auch nicht. Das will man eigentlich auch nicht.
Wäre das ja auch irgendwie, ne? So irgendwie jetzt hier reinschließen.
Genau. Und so, Zähne zusammenbeißen, es geht um die Bundestagswahl. Genau. Also dann noch lieber ehrlich das Schiff gegen die Wand setzen und untergehen zusammen, als da jetzt irgendwie so auf Teufel komm raus. Also und ja. ich glaube, das kann auch, ich hoffe, dass das auch so eine gewisse reinigende Wirkung hat, dass sie bestimmt jetzt erstmal wieder aus allen, also demnächst nicht mehr in Parlamente kommen und sich den Bundestag garantiert auch ganz ordentlich wahrscheinlich abschminken können, aber dass das gar nicht zwangsläufig was Schlimmes sein muss, sondern dass sie dann wieder Zeit haben, vielleicht mal wieder, dass da ein paar Idioten wieder rausgehen aus der Partei und dass dann mal so die wirklichen Projekte wie, also Liquid Feedback zum Beispiel, halte ich ja nach wie vor für,
Also Liquid Democracy, ja, also Liquid Feedback bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich das richtige Tool ist.
Ja, okay, also ja, Liquid also ja. Ob das Tool das richtige ist, klar. Aber so dieses Politik weiterdenken und das mal ein bisschen eben, wir haben diese Werkzeuge des 21. Jahrhunderts, lasst sie uns auch nutzen, dass dieser Gedanke mal wieder ein bisschen auflebt, weil das ist echt zu wenig davon da gerade.
Das stimmt schon, und davon gab es eigentlich nur die Piratenpartei. Die ist jetzt leider vergurkt.
Ja.
Na, jedenfalls, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie man da jetzt noch einen Richtungsstreit drin erkennen soll. Also die Strömungen sind so unglaublich vielschichtig und komplex und ich habe immer das Gefühl, das gibt gar keine Flügel oder Strömung, sondern es gibt eigentlich nur noch so ein Jeder gegen jeden.
Ja.
Und ich glaube, IHDL hat versucht, das mal grafisch aufzubereiten. Okay. In so einer Grafik, die dann halt einfach nur so tausende von sich kreuzenden Linien irgendwie und Bereiche aufgeteilt hat. Ne?
Und wer da nicht drauf stand, war nicht Mitglied der Piratenpartei.
Genau. Also weil das halt auch nicht mehr, also inhaltlich ist das nicht mehr wirklich durchschaubar. So. Beispielsweise, ich meine, man hatte jetzt zum Beispiel diese SMS.
Ist das überhaupt eine SMS?
Ist eine iMessage.
Ist eine iMessage, siehst du?
Ja, genau. Es gab tatsächlich diesen Gag sozusagen so, oh nein, die Piratenpartei benutzt proprietäre Software, um sich miteinander zu streiten, wie die SMS. Und dann aber es ist doch gar keine SMS, es ist iMessage. Das ist genauso proprietär, obwohl es wahrscheinlich XMPP, ne?
iMessage ist hochproprietär.
Oh, ja.
Ich weiß nicht, was dahinter steckt für ein Protokoll, aber es ist kein XMPP.
Ja, ja.
Also vielleicht irgendwo tief drin, aber egal, weiß ich jetzt auch nicht.
Naja, auf jeden Fall iMessage haben sie benutzt und nicht SMS. Lasst euch das gesagt sein. Das ist iMessage, nicht SMS. Bei iSMS hätte nämlich der Christopher Lauer 2 SMS bezahlen müssen.
Ja,
für seine Beschimpfung. Weil die Beschimpfung nämlich über 160 Zeichen lang war. Ja. Ich habe nachgezählt. Das geht nur mit iMessage so lang. Naja, wir haben sie ja schon zitiert. Ich finde die sehr lustig. Die sollte in den allgemeinen Kanon der Kopierpasten irgendwie in die Kultur Einzug erhalten, diese SMS. Aber im Endeffekt finde ich das interessant, weil ich frage mich bis heute, was der Ponada getan hat. Also alle hassen ihn ja, ne?
Ja.
Also wirklich nicht alle. Also manche verteidigen ihn auch. Aber
aus Hass.
Aber echt ganz, ganz viele Leute hassen ihn.
Ja.
Also richtig doll. Und ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, wo der Punkt ist. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Rest des Bundesvorstands oder zu großen Teilen des Bundesvorstands, vor allem Nerz und Schlömer und so, vertritt Ponada relativ klar die Linie der Partei, die auch abgestimmt ist in den Sachen, also beispielsweise Grundeinkommen und andere Sachen, irgendwie, da ist er total auf Linie und es gehört halt eben nicht zu den Leuten, die halt immer irgendwie aus der Vorstandsebene plötzlich die Beschlüsse der Basis wieder in Frage stellen, wie das der Schlömer tut oder der Nerz, ja.
Yeah.
Bei allem, was er tut, tritt er so betont unaggressiv auf. Was man aber durchaus, glaube ich, aus der einen oder anderen Seite als passiv-aggressiv irgendwie deuten kann. Aber insgesamt, und dazu kann er halt auch noch ganz gut reden, so, er kann sich auch ganz gut präsentieren, ist jetzt nicht verlegen um Worte, wenn eine Kamera auf ihn zeigt oder so. Also, ich frage mich, was er falsch macht, ja?
Mhm.
Aber etwas ganz Grundlegendes muss er falsch machen, weil sich auch alle auf ihn stürzen und ihn hassen. Aber wenn du jetzt irgendwie politische Fauxpas oder sowas aufzählen möchtest, dann okay, es gibt halt ganz viele Leute, die fanden diese FAZ-Aktion damals halt ganz schlimm, wo er halt irgendwie gesagt hat, so, ich trete zurück vom Amt, wo es so ein bisschen so diese Anti-Hartz-IV-Geschichte war, ne? Also wo er gesagt hat, so, ja, dieses Hartz IV ist irgendwie nicht menschenwürdig und ich werde jetzt aufhören, Hartz IV zu beziehen und etc. Und klar waren auch ein paar Sachen irgendwie so politisch ungeschickt, wie halt, dass sich diese Idee, sich halt von Spenden aus der Partei irgendwie über Wasser zu halten, finanziell. Ne? Obwohl ich das halt auch irgendwie eigentlich eine witzige Aktion finde, auch als symbolische Aktion. So, ja?
Ich finde das, also ich meine, eine Partei, die nicht bereit ist, ihre Mitglieder, ihre Vorstände zu bezahlen und die dann einen Vollzeitjob machen, dass er sich da irgendein Finanzierungsmodell überlegen muss. Also wie gesagt, man sollte sich überlegen, ob das unbedingt anonyme Spenden sein müssen, aber irgendwovon muss der Mensch leben. Und wenn die Partei nicht bereit ist, ihm Geld zu geben, weil die Mitglieder der Meinung sind, dass die Arbeit ihrer Vorstände nicht wichtig genug ist, um bezahlt zu werden, dann muss das irgendwo, irgendwoher muss es kommen. Und das ist,
Also ich frage mich halt auf jeden Fall, also wenn du das vergleichst mit Schlömer oder Nerz oder so, die halt ständig irgendwie eigentlich ihre eigene Partei trollen mit irgendwelchen Formulierungen. Was hat der Schlömer letztens gesagt? Irgendwie, und zwar in Bezug auf Frauenpolitik, wir müssen fordern und fördern. Oh Gott. Also wirklich so dieser Agenda 2010 spricht, ne, der so Hartz IV, den nehmen und dann auch noch irgendwie auf Frauenpolitik, so what the fuck? So, solche total Dummdreistigkeiten und ich meine, sowas macht der Ponada nicht. Und trotzdem ist er irgendwie so. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
du hast ihn auch, nein.
Ja.
Ja?
Nein, das will ich gar nicht sagen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, nein. Aber ich finde ihn auch ein bisschen, ich weiß nicht, creepy oder so.
Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nur Bilder bisher von ihm gesehen. Ich gucke ja kein Fernsehen, darum habe ich Ponada noch nie irgendwie in Bewegtbild. Oder ich weiß nicht, ich interessiere mich auch ehrlich gesagt nicht genug für dieses Spielchen da oben.
Piraten.
Ja, nee, also ich so auf Bundesebene bei den Piraten, hier so auf so diesen, also so habe ich habe schon das Gefühl, das ist da irgendwie ganz schön abgehoben und auch total egal eigentlich. Also es wäre notwendig, dass da was passiert, aber es ist dieser ich meine, es ist egal. Ach, keine Ahnung, es ist so.
Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwas hat dieser Ponada, das irgendwie ja, also auch gerade mit seiner Art irgendwie so auf so sehr aggressive Angriffe immer total so mit so einem Flausch zu reagieren. Ich weiß nur noch irgendwie, Shitstop war irgendwie so ein Hashtag, das er geprägt hat, während irgendwie alle sich so geshitstormt haben, hat er gesagt, so jetzt brauchen wir einen Shitstop. Ja, wo wir jetzt einfach mal Stopp machen mit dem Shitstorm und wo wir jetzt alle. Und dann hat er ja irgendwie diese Flauschcon organisiert.
Ja. Yeah.
Das war ja er und Lena Simon. Und dieses, oh, das ist so, alles so unglaublich cheesy.
Das kann man schon als Trollen auf sehr hohem Niveau bezeichnen.
Und weißt du, dann saß er ja irgendwie in dieser einen Show, ich weiß nicht, das war, glaube ich, so diese eine Show, wo es so zum Jahresende, wo er dann nochmal irgendwie saß und nochmal Werbung für die Piraten gemacht hat, relativ offensiv und so. Und dann hatte er irgendetwas getwittert, was halt schon wieder total harmonisch und ja, und wir Piraten, wir müssen jetzt alle wieder lieb und flauschig zueinander sein oder sowas. Und Christopher Lauer hat dann einfach auf Twitter so, boah, ey, diese hör bloß auf mit deiner verlogenen Scheiße oder sowas. Halt irgendwie so gegen Gedings. So bam. Und naja, da dachte ich auch so, ich meine, nein, Ponada ist der Gute, ja. Er ist derjenige, der sagt so, nein, wir müssen uns doch lieben. Halte doch auch mal die linke Backe hin, wenn die rechte geschlagen wird und so, ja. Er ist total der Jesus.
Jesus also, Ponada.
Ja? Genau. Er ist Jesus Ponada. Und es ist ja auch kein Wunder, dass er dann ans Kreuz genagelt wird. Also,
jetzt wissen wir auch, warum Jesus damals gekreuzigt worden ist.
Und ich glaube, Jesus Ponada wird für die Sünden der Piraten sterben. Ja. Und er wird wieder auferstehen und wir werden eine große Ponada-Religion
und uns Mate mitbringen.
Genau. Ich glaube, das ist der Fall. Ja. Ich glaube, Jesus war auch so ein Typ. Der war auch der hat auch total die Aggression hervorgerufen mit seinem passiv-aggressiven, ich halte auch meine linke Backe hin. Ja.
Ja.
Und deswegen haben ihn alle gehasst.
Ja, und das sind sozusagen die.
Und da kam dann der Lauer, das ist der Pontius Pilatus, ja. Und sagt, hör doch auf mit deiner verlogenen Scheiße. So, und jetzt machst du nicht meine Partei kaputt, so, und jetzt zack, bist du ja am Kreuz. Bam, bam, bam.
Ach, und daher auch die Frauenprobleme bei den Katholiken, das waren halt alle Nerds. In Wirklichkeit, und die kamen nicht mit Frauen klar und haben darum verboten, die Frauen in ihrer Partei.
Ja, genau. Das ist, sind die Piraten ja auch kurz davor.
Ja, das ist.
Ihr sagt hier mal im Chat, Jesus Gandhi von der Ader.
Ach ja.
Ja, ich meine, das ist alles sehr tragisch und so. Also, ja, ich meine,
auch unterhaltsam.
Aber vor allem, ich meine, man muss definitiv aus diesem moralischen raus sagen, nein, der Schmidtlepp, das ist ein Arschloch, also beziehungsweise er benimmt sich wie ein Arschloch.
Total.
Und Ponada hat eigentlich richtig gehandelt, ist nett und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist trotzdem irgendwie alles kurz komisch. Naja.
Ich finde ja bei dieser ganzen Nummer so dieses, also ich, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, diese SMS, die hätte ich ja eher geglaubt, dass Merkel sowas an Schaban schickt. Also das jetzt gerade in dem aktuellen Bezug, hör, wenn du bis morgen 12 Uhr nicht zurückgetreten bist, dann knallt's. Also aber sowas mal von. So, das ist...
Das würde Merkel nie schreiben. Die wäre, die würde sagen, liebe Annette...
Ja, das klingt auch lieber
ja,
Johannes.
Ja, ja, klar. Aber die sind ja befreundet, ne? Also Merkel und Schawan. Das ist ja ganz, ganz krass auch für Merkel, weil Schawan gehörte zu ihren
engsten Vertrauten
in der Partei übrigens. Also.
Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf Schawan.
Ja, klar.
Aber
insgesamt wäre Merkel viel ruhiger. Also sie würde nicht so emotional.
Oh, ich weiß nicht, ob die nicht auch total hart sein kann. Also ich glaube, wenn die irgendwie, wenn die keinen Bock mehr hat, dann redet die auch Klartext. Und ich würde mal behaupten, dass ich mir durchaus vorstellen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ähnlich klingt. Ich bin mir absolut sicher, dass es in der CDU schon deutlich schlimmere SMS als die verschickt worden sind. Genauso wie in der SPD oder bei den Grünen oder vermutlich auch bei der Linken, wenn ihnen mal jemand erklärt, was eine SMS ist.
Meinst du, das haben die schon entdeckt? Die schicken nur immer noch Fax, oder?
Fax. Diese imperialistische Scheiße. nee, aber ich frage mich, warum kommt bei den Piraten sowas so schnell raus? Das ist, also, wie gesagt... Das ist
die Post-Privacy-Partei. Naja,
upsa. Du hast gerade mit Mischmasch um dich gemischt.
Ja.
Also, ich frage mich, also, solche SMS sind in anderen Parteien schon verschickt worden.
Ja.
Die Leute, die sie bekommen haben, sind genauso gekränkt wie Johannes Ponada, sicherlich auch absolut zu Recht, haben sicherlich auch, haben die einfach so ein Kadavergehorsam, dass sie sagen, egal, der hat mich zwar direkt bedroht in einer SMS, aber ich erzähle das trotzdem nicht weiter, was ich mir nur noch schwer vorstellen kann. Oder ist das dann einfach so, dass sie einfach nicht die Wege haben, weil die bisher noch kein Twitter hatten? Und keine eigenen Blogs, mussten sie sich dann an die Medien wenden und die Medien haben dann entweder nur draus zitiert und haben das dann nicht so in dieser ganzen Breite dargestellt und nicht so mit Screenshots. Ich meine, Ponada hat ja einfach Screenshots online gestellt. Oder ist das dann auch so, dass die Medien dann sagen, ja, aber lass uns doch mal nicht drüber berichten, weil sie sich halt mit dem Absender der SMS nicht verscherzen wollen. Mhm. Verstehst du? Oder sind die CDU-Leute vielleicht auch einfach nur zu blöd, Screenshots von ihrem iPhone zu machen?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Piratenpartei in der Hinsicht natürlich absolutes Novum ist, dass halt jedes Parteimitglied natürlicherweise einen eigenen ihren eigenen Öffentlichkeitskanal haben, über den sie sich dann auch gegenseitig austauschen, aber auch gleichzeitig eben auch mit der Öffentlichkeit immer austauschen. Ne? Und deswegen ja auch alle Streits und so weiter und so fort ihre öffentliche Entsprechung haben. Insofern sind sie definitiv die Post-Privacy-Partei. Ne? Also ich glaube, Frank Rieger und Fefe würden sofort sagen, dass die Spaggeria, die damals 2011 die Piratenpartei unterwandert hat und seit dem halt alles in den Arsch geht. Und die Spaggeria ist ja auch von Google und Landminenherstellern bezahlt. Und deswegen, um die Piratenpartei schon im Keim kaputt zu machen. Ne? Nee. Aber Nee, aber auf jeden Fall.
Aber guck mal, kaum. Das liegt einfach an diesen Blogs. Weißt du, so, die da kommen, die sind nicht mal in der SPD drin, die machen einen Blog auf und das Peer-Blog und schon schwapp Shitstorm. Das ist so, Blogs lösen Shitstorms aus.
Social Networks, ja, Social.
Aufgrund ihrer puren Existenz. Und wenn jetzt so andere Politiker, im Augenblick machen sie das halt noch nicht, aber wenn, ich kann mir vorstellen, dass wenn so eine kritische Masse erreicht ist an Leuten innerhalb einer Partei, die in ihrem Blog nicht einfach nur irgendwelche Pressemitteilungen veröffentlichen und das haben, sondern die so, wie es jetzt langsam losgeht, die wirklich auch mit ihren Telefonen dann da sitzen und twittern wie die Bekloppten und auch mal was raushauen, ob die durch so eine Partei-Disziplin sowas aufzuhalten können oder ob dieses, was wir jetzt gerade bei den Piraten erleben, in 10, 20 Jahren, vielleicht auch schon in 5 Jahren, keine Ahnung, bei der SPD und bei der CDU und bei den Grünen auch genauso sein wird wie jetzt bei den Piraten. Oder ob vielleicht die Piraten sogar irgendeine Methode finden, damit umzugehen und sich die anderen von vornherein das abgucken.
Ja, das glaube ich ja durchaus. Also ich meine, die Netzszene und damit auch die Piraten sind da in gewisser Hinsicht natürlich Avantgarde. Also dass halt jeder heute ja schon potenziell die Möglichkeit hat, selbst zu veröffentlichen. Und das wird natürlich in Zukunft einfach auch genutzt werden, auch gerade in der Politik. Ich meine, man muss ja sehen, die Parteien sind ja auch deswegen so hierarchisch aufgebaut, weil du halt diese Basis hast und das ist halt einfach auch so ein bisschen der Bodensatz, ja. Und bevor sich da etwas raus erhebt, was es verdient, von der Partei vor Kameras gestellt zu werden, muss da ziemlich viel erst einmal sich beweisen, ja?
Naja.
Also doch, das ist schon so. Also da musst du schon irgendwie, bevor du da irgendwo einen Posten hast, wo dich in den Medien jemand ernst nimmt, ja, bei der SPD oder CDU, musst du schon irgendwie auf jeden Fall schon ganz schön lange in bestimmten Positionen gearbeitet haben.
Ja, okay, das aber.
Und das hast du ja nicht irgendwie bei den Piraten. Hast du halt einfach, hi, ich bin Pirat, ich habe einen Twitter-Account und jetzt mache ich mal einfach mal hier ein bisschen Israel-Kritik hier. Bam, 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 hier, Israel, hier, Holocaust, was macht ihr da hier mit denen, ne? Ja, ist ja klar, ne?
Es gab ja, seit 33 gab es ja keine Partei mehr, die so schnell gewachsen ist wie die Piraten.
Genau. Ja, und das sind halt einfach dann irgendwie. What could possibly go wrong? Ja,
also ja klar.
Ist halt, das ist natürlich gibt es da viel.
Ja, aber.
Da hast du doch so jemanden wie Ned Reaper, der den ganzen
Tag. Aber Christoph, erzählt. Aber ja, natürlich, du hast da einen Haufenweise Idioten, aber Christopher Lauer, der ist, würde ich sagen, der profihafteste Politprofi, den die Piraten haben. Also ich glaube, der wird und das. Sage ich jetzt nicht, weil ich ihn jetzt zwangsläufig, also ich halte ihn für einen brillanten Politiker und zwar wirklich als Politiker. Ich sage jetzt nicht, dass ich, also ich glaube, der ist menschlich, vermute ich mal ein totales Arschloch. Aber
pass auf, was du hier sagst, sonst knallt's ganz gewaltig.
aber keine Ahnung, das ist so meine Vermutung, so was man aus der Ferne mitkriegt. Ich weiß auch nicht, ob er kompetent ist oder sowas, aber ich weiß, dass er einen unglaublichen politischen Instinkt hat. Und dass er, und ich meine, er hat ja auch diese Antwort, die er darauf, hat Diana mich darauf aufmerksam gemacht, sozusagen, ist ja gefragt worden, ist das denn echt?
Ja, oh Gott, das war ja ein Rumlavieren.
Naja, aber es ist halt so, wenn es echt ist, wenn es echt wäre, dann wäre es ein Vertrauensbruch, wenn es nicht echt ist, dann ist es Verleumdung. Das ist erstens in seiner Antwort keine Antwort geben, außer sagen, egal was passiert, der ist das Arschloch.
Ja.
Und das ist schon geschickt. Also das ist der ist nicht doof. Also der ist
ja, klar.
Wieso
ja,
passiert klar. dem sowas?
Ja.
Hat er sich einfach manchmal nicht im Griff? Kommt er mit sowas öfters durch, als man sich denkt?
Es ist die Frage, schadet es ihm wirklich? Das ist die Frage jetzt.
Also, das ist natürlich eine interessante. Ne? Stimmt.
Ja, also schadet es ihm denn wirklich?
Ja. Vielleicht ist das ja kalkuliert, dass das so
öffentlich ist. Also ich meine, er spricht da ja auch nicht etwas aus, was er jetzt alleine denkt. Das
ja.
ist ja schon so, dass er da eine ganze Menge Leute hinter sich hat, die genau das denken. Ja? Und zusätzlich zeigt er in dieser SMS ja auch durchaus ein Interesse an der Sache, die über seine persönliche Dinge hinausgeht.
Ja.
Also, du machst meine Partei kaputt, meine Partei. Ja? Also da spricht er ja auch irgendwie an halt so ein Verbundenheitsgefühl mit den Piraten irgendwie und dass es um die Piraten geht. Ja.
Und so. Das ist natürlich auch insofern natürlich auch ganz interessant, dass er ob das kalkuliert und war, dass Ponada das veröffentlicht.
Ja,
also ich meine, eigentlich ist es ja.
Ich glaube, Blauer ist nicht dumm genug, dass er sowas nicht mit einkalkuliert, dass sowas zumindest passieren kann.
Also ich meine, so einen öffentlichen Angriff zu fahren ist immer gefährlich. Sich vor die Kameras zu stellen und sagen, ich möchte, dass der Ponada sofort bis morgen um 12 zurücktritt, ist, kannst du dir nicht erlauben. Aber er hat es ja eigentlich quasi im Vertrauen gemacht. Er hat ja nicht rumgetönt, dass er das machen soll, sondern er hat ihm eine private SMS geschickt. Du unter vier Augen, also natürlich sehr weitaus unfreundlicher, aber hier mal so wir als Gebetsprecher, ich hätte ja gerne, dass du bis morgen zurücktrittst. Und der andere veröffentlicht das. Also dass Christopher Lauer möchte, dass Ponada zurücktritt und ihm im Zweifelsfall auch massive Mittel offensichtlich gerne ergreift, wobei so viel ist ja da nicht gekommen. Jedenfalls nach dem,
was ich jedenfalls nicht geil abgeliefert.
Es ist an die Öffentlichkeit, ohne dass Christopher Lauer jemals gesagt hat, Ponada muss zurücktreten öffentlich, ist an der Öffentlichkeit, dass Christopher Lauer gesagt hat, Ponada muss zurücktreten.
Ja.
Das ist eigentlich. Wäre das gar nicht, das könnte das durchaus schlau sein.
Ja, im Endeffekt läuft es halt eh auf einen Machtkampf hinaus.
Natürlich.
Also das ist ja ein Machtkampf,
ja, im Grunde
genommen. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also ich meine, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Piratenpartei einfach nicht gut tut gerade.
No.
Es gibt ja tatsächlich jetzt auch irgendwie aus hier Olli und Mareike, also Oliver Höfinghoff und Mareike Peter, die haben da jetzt irgendwie dieses Hashtag Order 66, was ich aber auch wieder so ein bisschen albern finde. Da geht es dann halt, die haben auch so einen Blog dazu aufgesetzt. Order 66 ist ja irgendwie diese Order, die der Imperator in Star Wars gegeben hat, um die ganzen Jedis umzubringen. Ne?
Okay.
Das war irgendwie in einer der Star Wars Filme. Die wittern halt eine große Säuberungsaktion gegen links in der Piratenpartei.
Okay.
Und im Zuge dessen wird so rein interpretiert, wird jetzt auch der Ponada abgesägt.
Ja? Okay.
Der Ponada als zum linken Spektrum der Partei gehörend. So, ne? Und Olli und Mareike sind ja selber auch sehr links. Und Mareike wurde ja auch gekündigt in der Fraktion. Sie hat ja in der Fraktion gearbeitet, in der AHG. Und sie ist aber auch Bundestagskandidatin und dann hat ihr ehemaliger Arbeitgeber, dieser Heiko, weiß nicht mehr, wie der Nachnamen heißt, das ist halt auch einer aus der Fraktion, der war dann halt mit Martin Hase zusammen podcasten und dann sind sie so ein bisschen die Kandidaten für die Berliner Landesliste durchgegangen und da hat er halt irgendwie kein gutes Haar an Mareike gelassen, so, ne? Und das noch als sein Arbeitgeber. Gut, man kann jetzt sagen, bei den Piraten, weißt du, das ist ja alles so eine Suppe irgendwie, wo jeder jeden irgendwie angestellt hat. Wo jeder
jeden hasst.
Wo jeder jeden angestellt hat.
Ja.
Und dessen Mutter und der Schwager und der Hund.
Außer
und
so. Ponada.
Ja, genau. Und irgendwie verwitwet und verschwägert ist, ja. Insofern ist halt dieses mein Arbeitgeber-Ding irgendwie, Argumentation vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen vorhergesehen. Es geht jetzt um die Wurst, ja. Es geht jetzt um die Wurst der Landesliste Berlin. Die ist jetzt am 20., 21., glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall jetzt demnächst wird die aufgestellt, ist die Aufstellungsversammlung.
Ja.
Und jetzt gerade unter Berliner Landesverband ist ja nun mal irgendwie so ein bisschen das Hollywood in der Piratenpartei. Wo praktisch die All-Stars irgendwie sich auf die Füße treten und eine heiß umkämpfte Landesliste sein wird. So, ne? Und ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall bis zur Aufstellungsversammlung nochmal heiß hergehen, auch gerade in Berlin. Und der Ponada ist ja auch Berliner Landesverband, ne? Also muss man dazu sagen.
Ich glaube, es spielt die Chancen, auf der Bundestags-Landesliste zu stehen. Also, wenn man in den Bundestag will bei den Piraten, ist es im Augenblick egal, ob man auf der Liste für den Bundestag steht oder nicht.
Ja, also auf die Liste kommst du ja eh, aber nur auf welchen Platz
ja,
kommst
ja,
du.
Ja, klar.
Also.
Aber ich glaube, ein vorderer Platz ist im Augenblick genauso viel wert, wie gar nicht draufzustehen.
Ja. Ich meine, das ist halt echt noch ein bisschen weit hin mit der Bundestagswahl. Und echt
da kann auch viel passieren, auch das viel ist klar.
Das ist aber schon so eine Sache. Aber du hast schon recht, also momentan sieht das nicht danach aus, als ob das irgendwie zu irgendeinem grünen Zweig hinschafft. Aber naja.
Werden wir alles sehen.
Ja, also das ist auch noch interessant. Also ich glaube, da werden wir auch noch was zu erzählen haben, glaube ich, mit der Landesliste. Also das hätten wir eigentlich auch mal machen können hier, ne? Wie so ein bisschen Wahlkampf, hier bei den Piraten reingrätschen und
der ist auch doof,
genau,
die ist doof.
Genau, und dann halt einfach mal die Landesliste da durchgehen.
Ja, ich kenne die alle halt nicht.
Ich kenne halt
ein paar. Das müsstest du dann halt machen.
Ich kenne halt ein paar und kann auch ein paar einschätzen. Aber ich würde
das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn sie dann steht.
Wir würden uns natürlich extrem unbeliebt machen. Ne? Ich hatte ja sogar gedacht, ne, ob wir nicht vielleicht tatsächlich einen aus der Landesliste so sozusagen vorher einladen bei uns. Ja?
Okay.
So, nochmal so, um den nochmal zu pushen. aber das ist halt, da will ich mich jetzt raushalten. Das sollen die
Piraten. Achso, hältst du dich aus der Politik?
Genau. Nee, das ist jetzt irgendwie. So. Ja, also das kann man so ein bisschen so mit so einer, kann man das so ein bisschen kommentieren, so ein bisschen amüsiert. Aber ich will da jetzt nicht irgendwie. Nee, das machen wir nicht. Ne? Wir sind lieb. Wir werden auch von niemandem bezahlt.
Mal gucken, ne? Wie lange wir noch lieb sind. Ich würde nämlich noch gerne noch mal auf das. Haben wir noch Themen?
Ja, Urheberrecht.
Genau. Ich wollte nämlich noch mal auf das Thema Urheberrecht kommen. Und zwar, wir haben uns da beim letzten Mal, also unserer letzten Solo-Sendung vor Weihnachten, haben wir uns ja darüber Classic unterhalten. In der Classic.
Classic.
In der Classic.
Und Classic.
Da habe ich ein bisschen doof dagestanden, habe mir mittlerweile meine Antwort überlegt auf diesen Vorwurf.
Du bist so schlagfertig.
Ja. Ich mache manchmal dieses Denken, das hilft. Mhm. Dann hast du diesen Artikel bei Carter geschrieben, wo jetzt ehrlich gesagt fand ich da nicht sonderlich viel Neues.
Ich habe den übrigens nicht für Carter geschrieben, ich habe den eigentlich für so ein Sammelband geschrieben über Urheberrecht.
Okay.
Und habe dann, da das relativ liberal war, durfte ich den Text auch anderweitig veröffentlichen, habe ich einen Carter gegeben, weil der irgendwie da ganz gut hinpasste, fand ich irgendwie so. Also der ist leider ein bisschen zu lang und ein bisschen zu langatmig für Carter. Also die These, auf die ich eigentlich hinaus wollte, komme ich ja erst ab der zweiten Hälfte rauf und im Grunde genommen hätte man das irgendwie anders machen
können. Also ich finde ja, zum einen, wir hatten ja beim letzten Mal dieses, dass du ein sehr starkes Argument von dir, dass du sozusagen, dass die Leute inkonsequent seien, wenn sie auf der einen Seite eine Liberalisierung des Urheberrechts fordern, auf der anderen Seite aber eben dagegen sind, dass ihre Tweets auf der Welt kompakt erscheinen. Das finde ich aus zwei Aspekten heraus ein bisschen problematisch. Zum einen Menschen Inkonsequenz vorzuwerfen. Das ist, also ich meine, Menschen sind per se inkonsequent. Es ist, man könnte dir jetzt auch schön vorwerfen, du willst nicht getötet werden, aber ist trotzdem Tiere. Das ist auch höchstgradig inkonsequent. Aber du lebst damit. Menschen leben damit, dass sie in sehr vielen Punkten sehr, sehr,
mach's mal Licht anmachen,
sehr, sehr inkonsequent sind. Und das ist, damit kann man leben. Zum Zweiten, das ist eigentlich, finde ich, das wesentlich, Du hast halt für dich deine Linie gezogen. Du ziehst eine Linie rein und sagst, weil man das doof findet, müsste man doch eigentlich das auch doof finden. Und sagst, und darum ist das Inkonsequenz, was die tut. Man könnte die Linie aber auch anders ziehen. Man könnte an beliebigen Punkten, also man könnte zum Beispiel sagen, ja, Privatpersonen dürfen kopieren, wohingegen Unternehmen nicht kopieren würden. Und schon wäre diese Forderung kein bisschen inkonsequent mehr. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass das zu einem logischen Schluss führt. Es ist, also ich finde das ein bisschen dünne, den Leuten der Inkonsequenz vorzuwerfen. Und zum Zweiten finde ich, also du trittst ja vehement für die Abschaffung des Urheberrechts ein. Ich verstehe alle, also du hast aber keine Vision dahinter. Also jedenfalls kommt die bei mir nicht rüber. Ich finde, du solltest mal so anfangen, eine Utopie zu entwickeln, was sich denn eigentlich so massiv verbessert, wenn das Urheberrecht endlich abgeschafft wird. Gegenüber nicht dem aktuellen Urheberrecht, bei dem ja wirklich nur sich ein Großteil oder wahrscheinlich alle einig sind, dass es das falsche Urheberrecht ist, wohingegen einige, also sozusagen, wo ja nun auch viele Leute aus unserem Umfeld finden, ja, da muss einiges liberalisiert und geändert werden, damit das besser funktioniert, sondern du musst sozusagen eine Utopie formulieren, die wieso alles so unglaublich toll ist, besser, wenn es kein Urheberrecht gibt, als wenn es irgendein Urheber, also als nicht, also als selbst das, es muss ja immer noch selbst besser sein als das beste vorstellbare Urheberrecht. Was es mir erlaubt, jederzeit alles runterladen zu können, aber auf der anderen Seite trotzdem irgendwie schafft, die Künstler vernünftig zu bezahlen. Also so und die bringst du nicht. Also du sagst halt, das ist jetzt auch bei diesem Carter-Artikel, du weist auf so ein paar Schwachstellen des aktuellen Urheberrechts hin, sagst ja, das ist doof und das ist doof und ich habe keine Lust, ich möchte gern, also ist ja eines deiner Hauptargumente, ist, möchte die Google-Bildersuche bedienen und möchte da jedes Bild, was ich da finde, gerne in meinen Artikel einsetzen können. Also das ist dein Punkt sozusagen, den du bringst.
Ja, das ist der Anfang, aber gut.
Das, ja.
Ja, also, um das direkt darauf anzuwarten, zu antworten. Also, gut, wir haben dieses perfekte Urheberrecht, von dem du jetzt, also dieses hypothetisch perfekte
Urheberrecht,
ja. Genau. Ich glaube an, erstens, ich glaube an dieses perfekte Urheberrecht nicht. Ich glaube halt nicht, dass wir je ein Urheberrecht haben werden, das aus seinem Recht heraus, aus seiner normativen Kraft heraus, tatsächlich es schafft, sinnvolle und gerechte Geschäftsmodelle an den Start zu bringen. Wir haben es heute nicht und ich glaube, mit einer Liberalisierung und Verbesserung werden wir es erst recht nicht haben. Ich glaube, dieser Anspruch an ein Recht, an eine Norm, ja, irgendwelche Einkommen zu garantieren, ist schon ein Denkfehler.
Das garantiert ja niemand ein Einkommen.
Das ist ja das, was du jetzt gerade formuliert hast, als ein ideales Urheberrecht, dass halt irgendwie du einerseits irgendwie liberale Freiheiten hast für die Nutzer und andererseits trotzdem irgendwie ein Einkommen für die Künstler. Und ich glaube tatsächlich, dieser Anspruch des Einkommens an die Künstler an ein Recht zu adressieren, ist schon komplett falsch.
Nein, das Urheberrecht ist, also das ist ja auch nur die Forderung auf die Möglichkeit, wenn man gut genug ist, mit seiner Sache Geld zu verdienen. Also das ist ja alles
unter. Als ob es irgendwie jemals damit zu tun hatte, wie gut du bist. Also es ist, guck dir doch an, wer an solchen Dingen verdient. Das sind nicht die Leute, die gut sind. Es sind Leute, die
meistens gutes
Timing haben, meistens gutes Glück haben.
Ja, du musst auch natürlich, wie mit allem im Leben, musst du auch viel Glück haben und du musst.
Nein, aber es hat wirklich nichts mit gut, also wirklich nur sehr, sehr am Rande zu tun mit gut sein. Also
ich glaube schon,
die erfolgreichen Dinge sind nicht die guten Dinge.
Ich glaube schon, dass so, also ich meine, es gibt unglaublich, natürlich gibt es unglaublich, gibt es relativ schlechte oder Künstler, sagen wir so, es gibt Künstler, deren Werke ich nicht mag, aber die sehr erfolgreich sind. Aber es gibt, ich glaube, von denen.
Also ist auch egal, mag ja sein, irgendwie.
Also ich glaube, du musst schon gut sein, wenn du ganz nach oben willst. Du kommst nicht automatisch ganz nach oben, wenn du gut bist. Aber wenn du langfristig, also wenn du ein Musiker bist, der 20 Jahre sehr, sehr erfolgreich dann bist du gut.
Also meinetwegen gut. Aber dann ist immer noch die Frage, worin? Ja? Also worin ist Dieter Bohlen gut? Er ist gut im Sprücheklopfen und in ja, keine Ahnung, einen Riecher haben für den nächsten Ballermann-Hit oder so.
Er hat ein unglaubliches Gespür für das, was die Leute offensichtlich hören wollen.
Genau, ja.
Und das ist
sicherlich eine Form von Gutheit, ja. Ja, die sich irgendwie an diesem
Markt bezahlt. Was ist ein guter Koch?
Aber es ist halt ist es das Gut, was wir haben wollen? Ich bin mir nicht so sicher.
Na, aber das ist doch, okay. Also ich meine, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich finde, das ist, es gibt verschiedene Definitionen davon, was gut ist und, Dinge machen, die den Leuten gefallen, die einer großen Menge Leute gefallen, ist legitim und gut und das kann man machen. Ja, gut,
das ist so. Eh nur ein Nebenkriegsschauplatz. Ja. Ich sehe keine wirklich gute, gerechte oder irgendwie nachhaltig sinnvolle Geschäftsmodelle derzeit am Urheberrecht. Derzeit nicht. Und ich sehe auch keine, wie sie in Zukunft daraus entspringen sollten.
Aber
und deswegen finde ich diesen Punkt, den lasse ich für mich einfach nicht gelten. Ich finde, das ist absolut verzichtbar. Also wirklich absolut verzichtbar. Und wenn du jetzt sagst, Ich habe eine Utopie.
Ja.
Ich habe die auch aufgeschrieben im Text. Ich habe die Utopie aufgeschrieben, wie es ist, ohne Urheberrecht. Und das ist vielleicht jetzt Warte mal, ich hab's hier irgendwo. Ja, also der gesellschaftliche Gewinn einer Abschaffung des Urheberrechts wäre enorm. Stellen wir uns ein Netz ohne Grenzen vor, ein Weltwissen ohne Zugangsbeschränkung, eine Remixkultur ohne Transaktionskosten, eine ungebändigte Kreativität, in der jeder Gedanke, Text oder Film immer anschlussfähig bleibt für jeden.
Okay, kann man auch mit Urheberrecht hinkriegen?
Nee, wüsste ich nicht wie. Also
ich glaube, dass das durchaus auch mit dem Urheberrecht machbar wäre. Es ist natürlich, wären Transaktionskosten da. Das ist ja, also ich meine, das ist ein Teil des Zwecks, dass man warum irgendwas existiert ist, also das Urheberrecht, also du, dass du halt für bestimmte Dinge zahlen musst. Aber diesen Prozess, also ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, zum Beispiel, meine persönliche Kritik am Urheberrecht ist nicht, also ich habe kein Problem damit, für Inhalte zu bezahlen. Und du ja übrigens auch nicht, also du kaufst ja, sondern dass es wird dir einfach teilweise sehr, sehr schwer gemacht zu zahlen. Beziehungsweise, wenn du anderer Leute Dinge verwerten möchtest, dann finde ich, ist das okay, dass die dafür Geld verlangen. Es ist, was halt doof ist und was scheiße ist, dass sie erstens, wenn du das trotzdem machst, dass du dein Leben lang verschuldet bist, weil das einfach so bizarr teuer ist, diese Urheberrechtsprozesse. Zum Zweiten, dass es keinen einfachen standardisierten Weg gibt. Also du sagst jetzt, der standardisierte Weg wäre, alle Rechte abschaffen.
Ja.
Und das ist eine Standardisierung. Also genau, du forderst ja eigentlich eine Standardisierung. Im Augenblick haben wir keine Standards dafür. Wenn ich jemanden von einem Musiker gerne seine Musikstücke lizenzieren möchte, weil ich sie remixen möchte, gibt es dafür keinen standardisierten Weg, sondern ich muss hin zu seinem Plattenvertrag, muss ihn erstmal ausfindig machen, muss mit denen irgendwie verhandeln, dann wird eine Menge Geld hin und her geschoben und am Ende ist alles scheiße. So, ohne Frage. So. Darum forderst du eine Standardisierung. Du sagst, ich möchte gerne ein standardisiertes Verfahren haben, wie ich auf deine Musik zugreifen kann. Und sagst, alles abschaffen, alle Gesetze. So, an dem ersten Punkt stimme ich total mit dir überein. Ich finde auch, ich halte es für zwingend notwendig, ein Urheberrecht, wenn das muss es einfach möglich machen mit geringen Transaktionskosten. Und geringe Transaktionskosten hast du auch bei deiner Sache. Irgendwo werden irgendwo werden sie schon noch auftauchen. Also ich meine, schon allein das Auffinden und so dieser Musikstücke und so, ja, okay, ist ein bisschen Arbeit. Und aber ich finde, dass es, natürlich ist das erstmal wesentlich mehr Arbeit, aber dass auch die Vorteile davon überwiegen, dass es möglich ist, ein Urheberrecht zu schaffen, bei dem es möglich ist, für geringe Transaktionskosten eine Remix-Kultur zu ermöglichen, aber dennoch den Leuten die Möglichkeit zu geben, eventuell davon zu leben. Ich sag eventuell davon zu leben. Wenn sie gut sind und verdammt viel Glück haben, also, und jetzt alles zusammenkommt.
Jetzt reden wir übrigens jetzt schon seit ein paar Minuten über einen Artikel, von dem wahrscheinlich die meisten Hörer überhaupt nicht wissen, was da drin steht.
Ah, okay.
Lass mich mal kurz zusammenfassen. Mhm. Also, im Wesentlichen ist meine Argumentation da folgendermaßen. Ich sage, und das ist so der Kern des Dings, ich sage, dass ein großes Missverständnis vorherrscht, was den Informationsmarkt angeht, dass wir bisher immer gesagt haben, dass Informationen etwas wert sind und dass wir immer davon ausgegangen sind, dass wir Informationen produzieren und dass die einen inhärenten Wert haben. Mhm. Und ich sage, nee, das stimmt nicht. Wer eine Information hat, immer nur dann einen Wert, wenn sie beziehungsweise wenn sie von einer Information zu einer Nicht-Information wird. Das heißt also, wenn jemand, der diese Information noch nicht hat, diese Information bekommt. Das heißt mit anderen Worten, was eigentlich einen Wert hat, ist nicht die Information an sich, sondern der Zugang zur Information. Ja. Ich bin da übrigens drauf gekommen über einen älteren Artikel von Johnny Häusler, der einen schönen Artikel darüber geschrieben hat, dass er noch nie für Musik Geld bezahlt hat. Er hat noch nie für Musik Geld bezahlt, schreibt er in diesem Artikel, sondern er habe seit Zeit seines Lebens immer nur zu dem Zugang zu Musik Geld bezahlt. Mhm. Und es war dem egal, ob er dann irgendwie eine Schellackplatte oder irgendwie eine CD oder ein Konzertticket oder wie auch immer. Das hat er alles bezahlt, aber nicht für die Musik an sich, sondern die hat er sowieso immer irgendwie sich damals mit Kassetten aus dem Radio zusammenkopiert und so weiter und so fort. Also für die Inhalte hat er kein Geld gezahlt, sondern immer nur für den Zugang zu Inhalten.
Und naja, Moment mal, aber das ist, Also er hat sozusagen für das Recht, diese Musik nutzen zu dürfen, gezahlt.
Nö, nicht für das Recht. Also Rechte waren ihm überhaupt nicht bewusst. Das war ihm egal. Nö, das war einfach the way to go, irgendwie an die Musik in einer bestimmten Qualität und bestimmten Geschichte dranzukommen. Das war der Zugang zu der Musik. Und wenn man das irgendwie als Paradigma nimmt, dann ist das ganz interessant, weil sich dann ein bisschen die Sicht verschiebt. Wenn wir jetzt sagen, also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen.
Wofür soll man denn sonst bezahlen, wenn ich für den Zugang zur Musik?
Lass mich kurz mal zu Ende erzählen. Also man sagt ja auch mal so schön, Wissen ist Macht. Ja?
Ja.
Wissen ist aber auch nicht Macht. Wissen ist nur dann Macht, wenn ich mehr Wissen habe als du. Das heißt also, eine Wissensdiskrepanz ist Macht. Ja? Ich kann nur dann mir einen Vorteil, ich kann mir nur dann einen Vorteil dir gegenüber erschaffen, wenn ich mehr weiß als du.
Das ne? stimmt so.
Wenn wir beide das gleiche Wissen haben, dann ist dieses Wissen
einfach keine das, Macht. Ne, Wissen ist, also das gilt, also es gilt nur in einer Konfliktsituation. Also wenn wir sozusagen Wissen
ja.
als Macht über eine Krankheit ansehen, dann ist das durchaus auch ein absolutes, weil wir wissen, wie man ein Medikament herstellt, das mich davor.
Naja, okay, also Macht über eine Krankheit ist jetzt ein bisschen.
Also Macht so. über meine feindliche Umwelt, das müssen nicht nur oder über meine Umwelt, das müssen nicht nur Menschen sein, sondern es können eben auch Krankheiten sein, das kann eben auch sein,
ja, die erzeugte Energie. Ja, aber schon
genau, du meintest jetzt eine Form von
gesellschaftliche
Macht. Genau, eine Form davon, okay. Und ja, und genau, das da hast du absolut recht, das ist Wissen ist derjenige hat mehr Macht, der über mehr Wissen verfügt.
Genau, und der hat dann auch einen Vorteil gegenüber jemand anders, der eben über weniger
genau.
Wissen verfügt. Und das ist ähnlich ist das halt beim Informationsmarkt. Das heißt also mit anderen Worten, wenn wir einen Preis für eine Information festsetzen oder der Markt einen Preis für eine Information festsetzt, dann heißt das nicht, dass diese Information so und so viel wert ist, sondern dann ist das eigentlich ein Gradmesser für die Ungleichverteilung von Informationen.
Natürlich, die Information ist dadurch eine Menge wert, dass der eine sie hat und der andere nicht.
Genau, das ist genau der Punkt.
Ja.
Und wenn wir das aber erstmal als Paradigma für uns akzeptiert haben, dann finde ich, ergibt sich daraus fast eine moralisch-politische Forderung zu sagen, Ziel einer Politik, einer Medienpolitik müsste es sein, diese Diskrepanz aufzuheben. Das heißt,
wieso?
Weil das finde ich eine gesellschaftlich moralisch sinnvolle Forderung ist, dass alle das gleiche den gleichen Zugang zu Wissen haben. Und das heißt mit anderen Worten, und wenn der Gradmesser dafür der Preis ist, den der Markt festlegt, also der Marktpreis, ja, dann müsste der Marktpreis von null eigentlich das Ziel jedes Medienpolitikers sein, weil es sozusagen der Indikator für eine demokratische Gleichverteilung von Zugang zu Wissen.
Nee, guck mal. Ich habe eine Information.
Ja.
So, und jetzt möchte ich gerne, jetzt ist doch zum Beispiel wie machen wir es mal? Also nehmen wir mal so eine Information, die Macht sein könnte. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel ist diese wert, diese Information? Und jetzt sagt der eine, ich bin bereit, für diese Information 50 Euro zu bezahlen, weil die ist mir, damit kann ich 100 Euro verdienen. Und der Nächste sagt, nee, ich bin nicht bereit, für diese Information 50 Euro zu zahlen, weil der Typ, der die Information sich ausgedacht hat, ein Idiot ist. So, das hat doch nicht zwangsläufig damit zu tun, dass der eine das Geld hat und aber trotzdem unbedingt gerne diese Information haben möchte, und der andere das Geld nicht hat. So, und sondern es gibt doch einfach die Fälle, dem einen ist diese Information so viel wert und dem anderen nicht. Warum ist es denn, was ist denn so schlimm daran, dass nur dieser eine dafür dann zahlt für diese Information, dem sie ihm auch wert dem es das auch wert ist?
Das ist nicht so schlimm daran. Also ich sage jetzt nicht, dass es schlimm ist in Form von irgendwie, es ist ein Verbrechen oder so etwas. Aber ich finde durchaus, dass es eine moralisch positiv zu wertende Forderung wäre, eine Informationsgleichverteilung anzustreben.
Warum?
Weil ich glaube, insgesamt ist es immer eine sinnvolle moralisch-politische Sache, wenn wir versuchen, möglichst alle Leute gleichzustellen.
Aber also
auch vor allem, was so Macht angeht und solche Sachen. Also
mich interessiert nicht die Bohne, ob William
und Kate.
Aber guck mal, mich interessiert nicht die Bohne, ob William und Kate jetzt ein Kind kriegen oder nicht.
Ja, darum geht es ja auch nicht. Das geht ja nicht darum, dass du diese Information jetzt reingedrückt kriegst, sondern es geht darum, dass du eben Zugang zu dieser Information hast. wenn du sie dann
begehrst. Ja, wenn sie mich interessiert, wenn sie mich begehrt, wenn, genau. wenn ich sie begehre, dann kann ich auf eine dann kann ich sie mir besorgen, entweder indem ich sie kostenlos mir besorge oder indem ich sie mir kaufe. Was ist daran verwerflich zu sagen, dass diese Information steht nicht jedem zur Verfügung?
Das ist nicht verwerflich. Ich rede nicht von verwerflich.
Oder was ist daran? Was ist da? Na, du hast gesagt, also ich meine, du hast gesagt,
das ist moralisch sinnvoll.
Genau.
Was ist daran
unmoralisch, dass ich keinen Zugriff auf diese Information habe, wenn ich nicht bereit bin, dafür zu bezahlen?
Du, es ist auch nicht ich finde ehrlich gesagt auch nicht unmoralisch, wenn Leute viel, viel mehr Geld haben als andere. Ich finde das nicht unmoralisch. Aber ich finde trotzdem moralisch, wenn man gesellschaftlich darauf achtet, dass dieser Zustand möglichst wieder angeglichen wird. Verstehst du, dass ich sage, eine Politik, die versucht, möglichst Einkommen anzugleichen, dass ich die für moralisch halte, heißt nicht, dass ich jeden, der mehr Geld hat als andere, für unmoralisch halte.
Sondern? Für weniger moralisch?
Nö, ich bewerte das gar nicht. Ich sage nur, sieh mal, du argumentierst auf einer individuellen Ebene, ich argumentiere auf einer gesellschaftlichen Ebene.
Ja, ja.
Das sind zwei Paar Schuhe, das sind Kategorienfehler, die du da mal machst.
Naja, man kann auch umdrehen, das Ganze. Also ich sehe auch den gesellschaftlichen Vorteil nur sehr begrenzt darin, dass bestimmte Informationen, ich glaube, dass die Nachteile für die Gesellschaft, wenn man ein Geschäftsmodell zerstört, und wir sind in einer Situation, wo das Geschäftsmodell der Verlage und bla 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 nicht mehr gut funktioniert, aber du würdest es ja wirklich ausradieren, quasi mehr oder weniger. Also ich glaube nicht, dass ein Geschäftsmodell zu zerstören weniger Schaden verursacht, als zu überlegen, wie man dieses Geschäftsmodell am Leben erhalten kann, bis zu einem gewissen Grad.
Ja, das ist
also ich glaube, für die Gesellschaft ist das,
ich mache ja so eine Rechnung auf in dem Text. Ich sage, dass halt die gesellschaftlichen Kosten, die wir momentan tragen, um das derzeitige Geschäftsmodell halt zu halten, und das sind halt einfach die Massenabmahnungen, das sind halt einfach die Tausende von Anwälten, die da hinterher sind, das sind halt Familien, die in der Existenz bedroht sind und so weiter und so fort, weil das Kind irgendwie fallgeschert hat. Und also, ich bin der Meinung, das kann ich jetzt nicht beweisen, das müsste man irgendwie, weiß ich nicht,
kompliziert ausrechnen. Das wäre schon gut, wenn du das ein bisschen untermauern könntest.
Kompliziert ausrechnen wahrscheinlich von Ökonomen oder so, dass die gesellschaftlichen Kosten für die Aufrechterhaltung dieses Modells größer sind, als die Abschaffung wäre.
Also im Augenblick, so das aktuelle Regime so aufrechtzuerhalten, ist gigantisch teuer. Mhm. Das stimmt. Ich glaube aber auch der anderen Seite, dass auch nach wie vor an so vielen Stellen, an denen wir es einfach, an denen man es gar nicht merkt, so selbstverständlich ganze Industrien von Urheberrechten leben und das einfach funktioniert, dass selbst diese Kosten dazu relativ klein aussehen. Aber ich stimme mit dir überein, dieses Abmahngeschäft, das muss aufhören. Das muss, das ließe sich ja sogar außerhalb des Urheberrechts relativ entspannt. Also da müsste man einfach das Abmahnrecht für ändern. Ja. Da brauchst du am Urheberrecht erstmal gar nicht so wahnsinnig viel zu drehen. Das würde schon eine Menge bewirken.
Wird ja übrigens, es gab ja einen Vorstoß übrigens von der Leuthäuser Schnarrenberg.
Ja.
Es gab ja schon einen von der Zypris damals, als sie noch Justizministerin war, dass dann sozusagen von den Gerichten dann wieder einkassiert wurde, weil dann einfach behauptet wurde, ja, irgendwas per BitTorrent-Sharen ist ja schon gewerbsmäßig. Ja,
es war halt die Ausnahme drin, sie hat halt gesagt, nichts Gewerbmäßiges ist halt maximal mit so und so viel zu. Und die Gerichte sagen, nehmen halt bei allem quasi automatischen gewerbsmäßigen Vertrieb an.
Genau. Und, also zumindest irgendwie, wenn du ein Album über BitTorrent sharest, ja?
Naja,
also,
oder wenn du
das
halt.
Das ist auf jeden Fall schon.
So, also die Gewerbsmäßigkeit wird da leider sehr, sehr schnell angenommen.
Genau.
So.
Und das war die erste Sache. Und jetzt hat tatsächlich die Leuthäuser Schnarrenberg sich dem nochmal irgendwie angenommen und wurde jetzt aber auch wieder zurückgeführt.
Da wurde ja auch wieder die Gewerbsmäßigkeit wurde wieder reingeschrieben, reingediktiert in das Gesetz.
Und damit ist es halt genauso wieder wertlos.
Genau.
Also das ist stimmt. Interessant. Und das kam dann übrigens auch wieder von der CDU, die das da unbedingt drin haben wollten. Wahrscheinlich auch wieder rein lobbyiert worden.
Ja.
Ja. Egal. Aber auf jeden Fall, was ich in dem Artikel auch noch implizit sage, ist, eigentlich, das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig ausformuliert, aber das steckt eigentlich drin, dass die Kosten, dass der Preis für Informationen so oder so langfristig auf 0 Euro gehen, weil wir halt einfach sozusagen diese Zugangsbarrieren, ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, der Preis definiert sich eben nicht aus der Information an sich, sondern über den Zugang oder über die Arbeit, die getan werden muss, um Leute Zugang zu geben zu der Information. Diese Barrieren sind ja einfach durch das Internet extrem gering geworden. Und deswegen glaube ich, dass eben langfristig sich der Preis null sowieso einpendeln wird. Und ich finde, man kann das eigentlich auch schon ganz gut sehen. Man kann das sehen zum Beispiel bei Spotify. Das ist halt, du hast jetzt einfach Zugang zu aller Musik oder fast alle Musik, die du irgendwie dir vorstellen kannst, für 0 Euro. Es gibt zwei Leute, die dann halt für 10 Euro noch machen, dann haben sie meine noch ein bisschen weniger Werbung, weniger.
Gar ja, keine
meine,
Werbung.
Meine Freundin übrigens auch. Dann hast du keine Werbung drin und so, 10 Euro pro Monat. Aber im Endeffekt, darum geht es so. Ich habe diesen Vergleich nicht mehr drin, aber ich habe den mal irgendwo gehört und fand den super interessant. Der wurde aber geäußert, ohne sich da wirklich einen Kopf drum zu machen. Ja. Aber man muss halt sagen, und ich habe das dann nochmal getwittert, auch glaube ich in den Kommentaren geschrieben, für 25 Euro kriegt man heutzutage für einen Monat Internetanschluss. Ja? Mhm. Das heißt also Zugang zu einem unglaublich riesigen Reservoir an Informationen, alles, was man sich vorstellen kann. Für 25 Euro bekommt man auch ein Buch.
Mhm. Den Vergleich habe ich überhaupt nicht verstanden.
Also wenn du sagst irgendwie, der Preis oder ja der Wert von Informationen bezieht sich aus der Zugänglichmachung von Informationen, ja, dann musst du sagen, dass ein Buch, ne, der Informationswert eines Buches mit dem einem Monat Internet in Konkurrenz steht.
Nee, tut er nicht.
Doch, das ist ja genau das, was ich sozusagen mit dieser These sage.
Ja, und aber tut er nicht.
Tut er nicht.
Nee, tut er glaube ich nicht.
Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, dass das auch in manchen Köpfen einfach schon so drin ist. Also so 25 Euro für ein Buch ausgeben, das ist irgendwie, das will nicht mehr in meinen Kopf rein. Also das ist irgendwie.
Also absurd. Ich für meinen Teil, ich gebe mehr als 25 Euro für mein Internet aus. Und das ist einfach eine feste Größe. Das ist genauso wie Strom. Weißt du, das ist so, ich gebe 50 Euro im Monat für mein Internet aus. Und wenn ich darüber hinaus glaube, dass ich ein Buch haben möchte, dann kaufe ich mir dieses Buch und dann mache ich diese Entscheidung allein davon abhängig, ob ich es jetzt für angemessen halte. Also ich sage, aha, ich vermute in dem Buch diesen Inhalt, es wird mir hoffentlich diesen Erkenntnisgewinn oder diese Freude bringen beim Lesen, diesen Lesegenuss. Und dann frage ich mich, ist mir das 25 Euro wert oder nicht? Punkt. Und wenn ich glaube, das ist mir 25 Euro wert, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. So, genauso gehe ich auch ins Kino. Ich könnte jetzt den ganzen Tag da sitzen und auf YouTube kostenlos Filme klicken. Trotzdem, wenn ich ins Kino gehe, denke ich nicht, oh mein Gott, für diese 20 Euro, die ich jetzt hier gerade für Der Hobbit ausgegeben habe, hätte ich ja auch 20.000 Stunden YouPorn gucken können oder YouTube oder wie auch immer, sondern ich sage, 20 Euro für einen Film, okay, finde ich angemessen, ich möchte gerne diesen Film gucken, das ist mir 20 Euro wert, fertig. Ich denke da nicht darüber nach. Ich finde, das ist auch ein Fehler, der viel gemacht wird.
Ja, jein. Also es ist sicherlich nicht ganz so platt irgendwie, dass man halt irgendwie diese Sachen direkt nebeneinander steht. Aber ich glaube schon, dass es so ein Gespür für
ich stimme dir in dem Punkt mit überein, sagen wir es mal so, man hat so ein Gefühl, wenn ich die ganze Zeit über bestimmte Informationen kostenlos kriege oder sowas, dann hat man natürlich, entwickelt sich ein Wertgefühl dafür. Ich kann mir auch, das Gefühl, dass so, wieso, da kriege ich doch 1000 Texte für den Preis. Wieso soll ich das denn jetzt nicht hier auch, warum kostet denn dieses Buch trotzdem noch 25 Euro und nicht 2,50 Euro?
Also ganz krass ist es bei E-Books. Ja? Ja. Also das ist tatsächlich ganz witzig, weil ich bei Papierbüchern 25 Euro habe ich mir nie so einen großen Kopf gemacht. Ja? Habe ich dann irgendwie so Amazon, klick hier, schick mir den Scheiß und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber tatsächlich auch nur 10 Euro oder so etwas für ein E-Book ausgeben muss, dann ist mir das zu teuer. Dann denke ich mir so, what the fuck, was, 10 Euro? Und man könnte jetzt sagen, okay, beziehungsweise es wäre so die Argumentation zu sagen, ja, Ein E-Book muss ja nicht gedruckt werden, muss nicht distribuiert werden, hat halt diese ganzen physischen Transaktionskosten, Longtail da halt nicht mehr mit dran. Mhm. Und damit müsste das E-Book ja viel billiger sein. Ja? Aber das stimmt ja auch gar nicht. Wenn du dir wirklich mal anguckst, die Kostenstruktur von einem Buch, dann ist halt tatsächlich der tatsächliche Druck und die Distribution und den Lagerhaltung und was weiß ich, was da alles für Kosten rankommen, ja, das ist ein Bruchteil von dem Buchpreis. Das ist wirklich ein Bruchteil. Das ist dann, das macht dann halt irgendwie 1,50 Euro auf diese 25 Euro, ja.
Ich weiß nicht, ob es, also wenn es in naja, ganz so wenig ist es nicht. Also es ist schon ein bisschen was, aber es ist nicht so viel, wie man immer denkt.
Oder vielleicht 2,50. Es ist auf jeden Fall sehr, also man macht sich keine Vorstellung, wie gering das ist.
Es ist aber für jedes Buch, also es ist ja nicht nur die Druckkosten für dieses eine Buch, sondern muss ja, dieses Buch liegt ja dann, bei Amazon ist es dann nicht mehr ganz so, aber es liegt ja in jedem Buchladen.
Wobei, das ist ja der Witz, ne? Und das machen sich auch die wenigsten Leute, dass halt die Buchläden bis zu 60% des Kaufpreises kriegen, ja. Bis zu 60% bleiben bei den Buchhändlern.
Naja, klar. Also ich meine, das sowas lässt sich das relativ entspannt rauskürzen, dann im Zweifelsfall auf Kosten der Buchhändler natürlich. Also die sehen das natürlich weniger entspannt, aber sozusagen im Vertrieb wäre das. Ich glaube schon, dass da doch einiges an Einsparungen möglich wäre bei solchen Büchern. Ich finde aber in erster Linie ist der Grund, warum ich persönlich viele E-Books zu teuer finde, weil sie einfach unglaublich lieblos gemacht sind. Weil ich habe neulich ein Buch gelesen, da habe ich,
Aber wollen wir mal nicht abschweifen, weil ich finde irgendwie, das ist ganz interessant. Warum gibt es dort eine erhöhte Preissensibilität? Woher kommt diese erhöhte Preissensibilität? Und ich glaube, sie kommt tatsächlich daher, dass ich es gewohnt bin, digitale Informationen für lau zu bekommen.
Ja.
Und zwar grundsätzlich.
Ja.
Immer und überall.
Ja.
Ein Preis null, ja.
Ja.
Und wenn dann jemand mir ein Buch geben will, was im Endeffekt dann aber auch nur eine digitale Information ist, ja, dann bin ich vielleicht auch nicht, dann heißt es jetzt nicht, dass ich die auch unbedingt umsonst haben will, ja. Mhm. Wobei es sich okay anfühlt, wenn ich sie mir dann irgendwie auch anderweitig besorge, was ich auch tue.
Ja.
Und es darf auf jeden Fall auch nicht viel wesentlich mehr als null sein.
Naja, ich meine.
Also so ein paar Euro, aber nicht irgendwie was.
Naja, okay, aber
10 Euro ist. Nee.
Also, dann hast du einfach eine andere Preiswahrnehmung als ich.
Ja.
Also ich bin jetzt in einer Situation, also bei mir konkurriert das Internet, also ich mache mir nicht den Gedanken, kaufe ich mir jetzt einen Monat, machst du auch nicht, aber kaufe ich mir jetzt einen Monat.
Du machst dir sowieso keine Gedanken mehr, weil du so ein scheiß Bonze bist.
Naja, natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wofür ich Geld ausgebe, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel hier dieses den Editor, mit dem ich den ganzen Tag überarbe, ist Sublime Text. Das ist, den kann man sich kaufen und man kann es, und wenn man es nicht macht, dann kriegt man hin und wieder mal so ein Bildschirm zu sehen, hey, wäre doch nett, wenn du mal Sublime kaufst und dann klickst du es weg und dann kannst du es weiter nutzen. Also das ist eine Unlimited Trial Version und also ich hätte sie bis heute für lau nutzen können, was ich aber nicht getan habe, sondern ich habe es gekauft und ich habe dafür $70 ausgegeben. Also weil es ein scheiße guter Editor ist und weil ich damit jeden Tag arbeite und weil ich möchte, dass der weiterentwickelt wird und so. Und das ist
darf ich das mal kurz in Frage stellen, dass das halt wirklich die normale Marktsituation ist? Dort, wo du anfängst zu sagen, da gebe ich jetzt aber freiwillig das Geld hin.
Das ist freiwillig.
Obwohl, freiwillig, weil du es nicht hättest nicht machen müssen.
Ich will den Editor nutzen.
Ja, genau. Aber du hättest auch den Editor nutzen können ohne. Hast du selber gesagt. Ohne das zu bezahlen.
Naja, ich hätte mir auch raubkopieren können. Ich meine, wo ist dann die Grenze? Wo fängt es an?
Ja, genau. Aber ich würde dann wirklich in Frage stellen, ob das dann wirklich, ich würde das dann eher in Kontext setzen, wie Leute unseren Podcast flattern, ja. Das ist dann auch nicht, dass sie irgendwie für unsere Inhalte Geld bezahlen, sondern es ist halt tatsächlich zu sagen, nö, ich unterstütze das Projekt, ja, oder ich will, wie du halt auch gesagt hast, ja, ich finde den Editor gut, ich will, dass er weiterentwickelt, das ist in meinem Interesse und ich finde das gut und ich will, dass die Leute davon arbeiten können. Mhm. Und das ist dann aber, finde ich, schon, dass das überschreitet schon dasjenige, was ich jetzt zum Beispiel von einer normalen Marktsituation
Na gut, dann gehen wir einfach mal von einer normaleren Marktsituation aus, wo ich einfach da, um einen Zugriff zu einem bestimmten Produkt zu haben, eine Information, also eine App ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine Information, dann gebe ich halt dafür Geld aus. Natürlich, also jetzt so diese App-Store-Situation. Machen ja alle immer so, oh, diese 89 sind ja nicht mehr 79, 89 Cent-Apps, die machen alles kaputt, weil das ist viel zu billig und die Leute werden darauf trainiert, dass das alles immer billig ist und dann beschweren sich die ganze Zeit, dass es ja viel zu teuer ist. Ich habe mich gestern mit Map unterhalten, der jetzt hier Lost Cities gerade gemacht hat.
Martin Pittenauer.
Und deren Spiel ist ja nun um einiges teurer. Das kostet irgendwie...
Welches denn jetzt?
Lost Cities. Das kostet irgendwie... Also gerade im Spielebereich. Im Spielebereich gibt es ja so unglaublich viel dieses Freemium-Zeug, was du das erstmal kostenlos runterladen musst. Und dann müssen die Leute darin was kaufen. Und es gibt einfach wahrscheinlich unglaublich viele Leute, die sagen, 2,79 für ein Spiel, das ist doch viel zu teuer. Und dann, ja, okay, dann kaufst du es halt nicht. Dann ist, also ich meine, 3 Euro für so ein dämliches Spiel ist nun wirklich nicht die Welt, aber es ist, ja, die haben dann merkwürdiges Preisgefühl, dann kauf's halt nicht. Wenn es die billigere Konkurrenz gibt, dann kauft ihr das, ist doch gut. Nimmst du halt das. Aber das ist doch, ändert doch, also die Leute, es gibt Leute, die sind bereit, dafür 3 Euro, sagenhafte 3 Euro für ein Spiel auszugeben, also für so viel.
Und wobei ich sagen muss, ich finde tatsächlich, diesen App Store ist für mich erst einmal eigentlich ein Beleg für die These, weil der App Store den Markt für Softwareprodukte, die Preise erst einmal auf ein konsumentenfreundlicheres Niveau gebracht haben. Also das ist das, was ich sehe. Das hat übrigens auch iTunes gemacht mit Musik. Ja? Also halt, wenn es nach den Verlagen gegangen wäre, den Musikverlagen, also hat ja Steve Jobs echt lange und sehr, sehr hart verhandelt, dass er halt irgendwie diese Einheitspreise machen konnte.
Aber Einheitspreise, darum ging es ja. Es ging ja gar nicht darum, also die wollten ja die Preise staffeln können. Sie wollten ja auch Sachen billiger machen können.
Und sie wollten auch nur ganze Alben verkaufen wollen und solche Sachen. Also die wollten halt schon eine ganze Menge durchdrücken, was sie halt irgendwie gewohnt sind aus ihrem normalen Vertrieb. Ne?
Genau, aber es ging eigentlich gar nicht so sehr um die Menge an Geld, sondern es ging um die Einfachheit des Zugangs.
Und die Kontrolle auch über die Preisgestaltung.
So, ne? Na klar, das ist das ja sowieso. Aber eben auch, sie wollten auch explizit Sachen billiger machen können. Ja. Also es geht nicht nur darum, höhere Preise zu haben, sondern Steve Jobs hat halt gesagt, wir wollen einheitliche Preise für alles und das wollten, und das haben ja, irgendwann haben sich ja dann die Labels dann auch durchgesetzt und es gibt ja jetzt unterschiedliche Preise für, also ein paar Preisstufen, auch im iTunes Store.
Aber du kannst auch zum Beispiel beim iTunes Store und so weiter, kannst du das eigentlich auch echt sehr, sehr gut sehen, dass du, dass die Preisgestaltung der einzelnen Preise hat wirklich nichts mit zum Beispiel den Entwicklungskosten zu tun oder mit irgendwie der Güte der Programmierer, die dran gesessen haben. Sondern es hat halt wirklich, das ist halt eine reine Marktgeschichte, wo es halt nur darum geht, irgendwie Zugang zu verkaufen. Ne?
Ja,
und dann nimmst du halt das, was du dir glaubst, nehmen zu können.
Ne? Oder, ja, klar. Ne?
So. Aber egal, auf jeden Fall.
Und in dem Moment, in dem du das nicht mehr einnimmst, in dem Moment, in dem sich deine Produktionskosten, und die gibt es halt, also die ich weiß, die lässt du gerne weg, aber die sind ja so eine App, ich erlebe sie ja jeden Tag, wie hoch sie sind.
Ich lasse die nicht weg, ich bin mir den Produktionskosten durchaus
bewusst. Genau, aber du meinst ja, dass dem Markt die Produktionskosten egal sind.
Ja.
Nee, sind sie nicht, weil wenn ein Player, wenn wir sozusagen auf Dauer die Kosten, die wir haben, nicht wieder einspielen können, dann sind wir auf diesem Markt nicht mehr vertreten.
Ja.
Und dann bricht der Markt zusammen und ist einfach nicht mehr da.
Ja, also dann halt für für bestimmte Leute, ja, trifft das zu.
Und
andere Leute werden halt irgendwie ihre Kosten reduzieren können und dann wird das irgendwie vielleicht hin.
Ja, also genau, also du kannst die Kosten reduzieren, aber wenn deine Produktionskosten, auch die reduzierten Produktionskosten auf Dauer die Einnahmemöglichkeiten übersteigen, dann wirst du vom Markt verschwinden.
Ja.
Punkt.
Genau.
So,
das passiert ja auch heutzutage auch schon tausend.
Ja, klar, natürlich. Und in dem Moment, in dem du einfach sagst, wir können den ganzen Scheiß doch eh verschenken, dann ist egal, wie niedrig deine Produktionskosten sind, du wirst einfach sie nicht wieder einspielen können. Also der Markt wird in sich zusammenbrechen.
Ja, es sei denn, du bist halt einfach jemand, der halt zu Hause sitzt und halt sowieso Bock hat, das Ding zu schreiben und dann schreibst du es halt.
Die wird es dann weiterhin geben, klar. Genau, aber der professionelle Markt von Leuten, die sagen, ich meine, viele Leute wollen das ja auch, also ich meine, viele Leute, die Bücher schreiben, die machen das ja nicht um, also die wenigsten Leute, die Buch schreiben, machen das ja, um reich zu werden, sondern sie hoffen ja irgendwann mal eventuell davon leben zu können, so ein bisschen, also es ist ja nicht so, dass die...
Ja. Beziehungsweise halt, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Geschäftsmodelle, die dann halt jetzt schon diese Einnahmen von dem konkreten Buch nur noch als so ein Randphänomen noch mitnehmen und dann aber eigentlich auf dann das Drumherum abzielen. Ne? Mhm. Also beispielsweise, ja, keine Ahnung, Plom, ne? Der hat ja mit seinem Buch jetzt auch nicht wirklich was verdient.
Ja.
So, aber durch die Debatte, die er ausgelöst hat und die Vorträge und Podiumsdiskussionen, die er machen kann dadurch, damit konnte er jetzt irgendwie fast anderthalb Jahre leben. So, ne? Das heißt mit anderen Worten, das ist das eigentliche Geschäftsmodell.
Ja, aber bei
Günter Dück ist das übrigens ähnlich. Das hat er in seinem Podcast auch erzählt.
Ja,
also,
klar.
Also, und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so.
Naja, es gibt ein paar Leute, bei denen ist das so, ohne Frage. Aber was ist, wenn du ein Kinderbuch schreiben willst und jetzt nicht die große Debatte auslösen willst und auf allen möglichen Panels sitzen willst zu dem Thema, sondern willst ein schönes Kinderbuch machen und willst da tolle Illustrationen reinmachen und möchtest, dass Kinder das lesen, klar, dann kannst du auch irgendwann mal drauf hoffen, daraus einen Film zu machen oder dergleichen mehr. Aber dann bist du wahrscheinlich in erster Linie davon abhängig, wirklich von dem Produkt halbwegs leben zu können.
Ja, also ich sag ja auch nicht, dass das jetzt folgenlos bleiben würde, wenn man das Urheberrecht abschaffen würde.
Genau.
Und jetzt, bestimmte Geschäftsmodelle wären dann wahrscheinlich auch tatsächlich einfach nicht mehr möglich.
Das ist und richtig. Das würde ich gut finden, wenn du im Interesse deiner eigenen These, wenn du das zum einen mal auf sozusagen eine Utopie entwickelst, was würde denn passieren und sagst, okay, diese negativen Sachen würden passieren und dann so.
Ich habe das in den Kommentaren dann nochmal ausgeführt, also was ich glaube, was passieren würde, also direkt.
Und dann als nächstes, wieso ist das aber trotz aller dieser negativen Sachen, die du ja nicht bestreitest, was gleicht das dann wieder aus? Also du sagst ja, dass das sozusagen geht meine Wette ein und das muss eine verdammt hohe Dividende sein, die du im Endeffekt deinen Lesern zahlst, dass du sagst, okay, ihr geht das Risiko ein, dass diese Märkte zusammenbrechen und diese Märkte aufhören zu existieren oder dass keine Filme mehr gemacht werden und oder jedenfalls keine so teuren Produktionen wie bisher gemacht werden. Klar, irgendwelche Filme werden, YouTube wird immer noch voll mit Filmen sein, aber ich meine sowas wie der Hobbit.
Google mit MS Pro wird halt einer der größeren.
Ja, das wäre plötzlich. Das wäre plötzlich der Film auf Sat.1. Also ist jetzt so, kannst du eventuell nachvollziehen, dass sehr viele Leute sagen, ist nicht das, was ich mir unter einer geilen Zukunft vorstelle.
Ja, klar.
So, also das ist erstmal so die Vision, die du sagst, okay, da müsst ihr hin, aber dann im nächsten Schritt wird alles so geil. Weil ihr werdet, am Ende wird es doch viel, viel besser. Und das sehe ich bei dir halt überhaupt nicht. Du sagst halt immer, ja, das wird erstmal schlechter, aber es wird dann bestimmt auch irgendwie vielleicht wieder okay werden.
Das ist ein grundsätzliches Problem bei mir. Also ich habe das auch tatsächlich probiert, irgendwie in dieser ganzen Post-Privacy-Debatte, da war das auch mal der Anspruch.
Ja.
Es macht auch mal eine geile Utopie, wie das irgendwie ist, so ohne Privatsphäre.
Ich glaube, das habe ich auch schon damals gefordert, ja.
Ja, genau. Ich glaube einfach nicht an Utopien. Echt nicht.
Ja, aber du glaubst also, doch, dass.
Ich glaube beides. Ich glaube weder an Weltuntergänge noch an Utopien.
Ja, okay, klar.
Und deswegen sage ich halt immer, und deswegen stelle ich mich immer auf die Seite des Fortschritts oder auf die Seite des, wo die Reise hingeht oder wo die Tendenz hingeht.
Wo du glaubst, wo die Reise hingeht.
Ja, oder wo ich glaube, wo die Reise hingeht, wie auch immer. Dass ich sage so, ja, natürlich, es wird alles anders. Ja, aber ich glaube auch nicht schlechter oder nicht wesentlich schlechter. Also das ist halt, was ich in den Kommentaren auch geschrieben habe. Ich habe gesagt, ja, es wird sicherlich ziemlich viel Zusammenbruch geben. Es werden Märkte zusammenbrechen. Es würden bestimmte Art von Kultur wird nicht mehr produziert werden. Aber ich glaube, dass halt gleichzeitig bestimmte andere Art von Kultur mehr produziert wird.
Okay.
Also beispielsweise all das, was momentan durch diese ganzen Transaktionskosten und so weiter und so fort halt blockiert wird und die Kreativität, die blockiert wird, in Sachen Remix-Kultur und freie Nutzung von allem Möglichen, was du so kennst, irgendwie in Form von, keine Ahnung. Ich glaube, dass sich daraus wieder ganz, ganz neue Dinge, von denen wir wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen können, was da alles möglich sein würde, dort so viel Kreativität und kreatives Potenzial wieder freigesetzt werden würde, dass ich eher sagen würde, dass langfristig wird sich das nicht verschlechtern, okay, halt aber auch nicht verbessern. Es wird sich einfach verändern. Es wird sich verschieben.
Okay. Und was wäre denn jetzt, also ich meine, was wäre denn jetzt, wenn man sagen würde, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen, okay, ich habe hier eine Variante des Urheberrechts entwickelt, also von der du jetzt glaubst, dass sie nicht möglich sein wird. Ich habe eine Variante des Urheberrechts entwickelt, bei dem weiterhin ein Urheberrecht existiert und die bisherigen, vielleicht nicht die Industrien, aber sozusagen die Geschäftsidee, ich mache ein Produkt für einen bestimmten Markt und verkaufe das dann an diesen Markt, dass diese Geschäftsmöglichkeit weiter existiert, aber auf der anderen Seite die Transaktionskosten so weit drückt, nicht auf null reduziert, aber so weit drückt, dass diese Explosion an Remix-Kultur, von der du sprichst, trotzdem stattfindet. Wärst du dann, also sozusagen, die es schafft, das Beste aus beiden Welten zu verbinden, wärst du dann dafür oder würdest du immer noch sagen, nee,
abschaffen? Also so grundsätzlich, ja, es ist ja so, dass ich halt da kein Dogmatiker bin. Wenn jemand mit einem geilen Vorschlag kommt...
Das erscheint anderen Leuten anders, aber okay.
Nö, also wenn jemand mit einem geilen Vorschlag kommt, wie man das bestehende Urheberrecht auch nur ein Fitzelchen besser machen kann, ja.
Naja, da gibt es ja noch einige Sachen.
Werde ich sofort hingehen und dem diese Füße küssen werden.
Naja, ja? Also ein Fitzelchen einfacher ist sehr einfach, indem du zum Beispiel schon mal Fair Use erlaubst.
Ja, genau. Also zum Beispiel jemand, der sagt, wir machen Fair Use-Recht, kriegt man genau. Applaus, absolut,
so,
sofort,
dann,
sofort. Keine Frage. Ich bin für jede Verbesserung in diesem Bereich total dankbar. Das ist so wollen wir mal nicht sagen. Ich sage nur einfach, ich halte die Abschaffung vom Urheberrecht durchaus auch als eine plausible, vertretbare Position.
Ja,
also. Und wenn jemand tatsächlich jetzt mit deiner Utopie sozusagen ankommt und halt das Urheberrecht aus der Tasche zieht, das halt beide Seiten komplett glücklich macht, ja, dann wäre ich absolut glücklich.
Also
die Konsumenten und die Produzenteninteressen okay. sozusagen halt ausgleicht.
Also naja, ich meine,
beide schaffen halt sozusagen vielleicht sogar noch verbesserte Einnahmechancen für Urheber plus erhöhte Freiheit von Konsumenten. Ja, also wenn das ist das, was du dir so
genau. Also glaubst du denn, dass das so unglaublich schwer ist, ernsthaft?
Ich glaube, es ist unmöglich, ja.
Also ich sag ja, also wie gesagt, ich habe kein Problem damit, für Dinge Geld auszugeben. Mhm. Ich will einfach, also für mich ist es der Punkt, es muss für mich einfacher sein, ein Produkt zu kaufen. Also der Preis muss natürlich angemessen sein, bla bla bla. Ja. Aber es ist im Endeffekt, es muss für mich einfacher sein, das Produkt zu kaufen, als es nicht zu kaufen. Ja. So. Also das geht mir regelmäßig so mit meinem Apple TV, ja. dass ich da rumscrolle und mir irgendwie einen Film raussuche und dann das gerne kaufen möchte und dann scheitert das daran, dass ich irgendwie das kaufen kann. Zum Beispiel neulich hatte ich, dass ein Trailer aus irgendeinem Grund keinen Ton hatte oder dass irgendwie der Film jetzt gerade nicht da war oder bei Sherlock hatte ich das ganz schlimm, dass ich es halt nicht streamen konnte, sondern erst runterladen musste auf meinem Computer. Und im Endeffekt stehe ich da und habe halt eine Infrastruktur, die es mir erlaubt, sehr schnell Torrents runterzuladen und dann habe ich die Wahl, okay, ich kann jetzt eine halbe Stunde investieren, um 3 Euro auszugeben und ich kann 2 Minuten investieren, um keine 3 Euro auszugeben. Und dann geht es mir gar nicht so sehr um die 3 Euro, weil dafür verdiene ich dann doch genug, dass mir diese 3 Euro am Ende des Monats nicht auffallen, sondern geht es mir darum, will ich jetzt hier einen Haufen Stress haben, um das kaufen zu können. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt und der kommt im Augenblick definitiv noch zu kurz.
Du, das geht mir ganz genauso. Ich bin ja auch jemand, der Schande auf mein Haupt sich bei iTunes Filme leiht, einfach weil er zu faul ist, irgendwie einen Torrent anzuschmeißen und so weiter.
Siehst du, dann bist du doch genau das, du hast halt, dann bist du doch schon eigentlich der Beweis dafür, dass die reine Bequemlichkeit siegt und dass es ein einfacher Zugang zu Bezahlmedien dafür sorgt, dass du dich an deren Vorgaben hältst, relativ weitgehend.
Jein, also wenn, sage ich mal, zum Beispiel File-Sharing legalisiert werden würde,
ja. Ja,
also oder straffrei gemacht würde oder sowas, also nur so eine kleinere Änderung, ja, bin ich mir sicher, dass sehr, sehr convenient nutzerfreundliche Portale zum Download der Filme in 0,nix da wären, die mindestens genauso einfach in der Bedienung wären wie iTunes plus kein DRM plus plus keine Kosten. Und dann würde ich wahrscheinlich dort auch wieder eher sehen. Also da gehe ich auch mal von aus.
Ja, warum sollte, darf man einfach das File-Sharing solcher Sachen nicht legalisieren?
Genau. Das wäre dann halt jetzt deine Position. Aber für mich würde das zum Beispiel zu einer notwendigen notwendigen Reformen des Urheberrechts dazugehören, das File-Sharing zu legalisieren.
File-Sharing ist nicht illegal. Also, es ist einfach das, also, das File-Sharing von urheberrechtlich geschütztem Material ist,
Also sozusagen,
ist nicht legal. Und
das File-Sharing von urheberrechtlich geschütztem müsste dann, also das würde für mich
würde weiterhin verboten bleiben müssen. Aber es ist, doch, also du sagst doch gerade selber von dir, dass du in der aktuellen Welt sozusagen, zumindest aus dieser Konsumentensicht, sagst, wenn der Zugang für mich einfach genug ist machen wir uns nichts vor, irgendwo einen Torrent zu laden, ist jetzt keine Kunst. Also es ist jetzt nicht so, dass das im Augenblick wahnsinnig schwer wäre. Mhm. Und es gibt diese Portale, die sind vielleicht nicht so mega komfortabel, wie du sie gerade gerne hättest, aber sie sind eigentlich schon verdammt komfortabel.
Ja.
Und die Chance dabei erwischt zu werden ist relativ gering. Also ich meine, die ist da, aber
die ist da.
Und die Konsequenzen sind jetzt ja mittlerweile auch wirklich, es ist ja nicht so, dass man sich tot macht. Also es ist ja dieses, dass man Haus und Hof verliert, das ist ja nun schon eine ganze Weile vorbei.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache beides. Also es ist auch, wenn ich Zeit habe zum Beispiel, dann gucke ich im iTunes Store, welchen Film ich haben möchte und dann lade ich mir irgendwie sonst wo runter. Also das ist auch so. Gut,
aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt...
Also es ist halt aber auch so, dass ich halt mal irgendwie... Boah, gestresst zu Hause und jetzt habe ich keinen Bock, irgendwie Ewigkeiten runterzuladen. Bei iTunes hat man noch das ist halt auch noch so das Convenient-Ding, dass ich halt während des Runterladens gleich loslegen kann.
Ja, das funktioniert bei mir leider nicht auf dem Apple TV. Also doch, auf dem Apple TV funktioniert das, aber eben, ich will ja meistens gar nicht runterladen, ich möchte einfach nur streamen.
Ja, genau, eben. Und das ist, das funktioniert. Ich hatte jetzt gerade, das war ganz schlimm, ich habe irgendwie die Expendables geguckt, also einer der ganz, ganz grauenhaftesten Filme überhaupt.
Ja.
Allerdings irgendwie auch ganz geil, weil irgendwie praktisch alle Actionstars der 90er in diesem scheiß Film mitspielen. Also Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und Bruce Willis und tausend Leute, also alle, die man kennt. Jean-Claude Van Damme und so, alles in einem Film. Ne? Und das fand ich irgendwie lustig und dann habe ich mir den Film angeguckt. Aber dann hat aus irgendeinem Grund iTunes mitten beim Gucken des Films auf einmal alles wieder vergessen und nochmal von vorne angefangen zu laden. Hm. Zweimal.
Ja.
Ich weiß immer noch nicht, wie der Film ausgegangen ist, weil er weil kurz vorm Ende hat er es nochmal gemacht.
Und
dann hatte ich keinen Bock mehr. Das war dann irgendwie auch schon spät und dann wollte ich dann auch richtig mal pennen jetzt so, ne? Da hätte ich jetzt nochmal irgendwie eine Stunde warten müssen, bis er wieder an der Stelle geladen hätte. So, das war.
Ja, das ist. Wie gesagt, wenn der Kauf gut funktioniert, und Spotify ist ja ein fantastisches Beispiel, okay, es gibt viele Leute, die, also ich höre so wenig Musik, dass ich sitze dann halt, kann dann halt nur an meinem Computer, wobei ich das eigentlich sehr lustig finde, dass hier so ein Tablet nicht als Computer, also das gilt als Mobilgerät, wohingegen ein Windows-Tablet, was nicht großartig anders aussieht, gilt wahrscheinlich als Desktop-PC und da kannst du dann auch kostenlos Musik drauf hören. Also das ist, natürlich ist das total absurd, diese Trennung, aber ich höre manchmal so ein bisschen über Spotify Musik, aber jemand, der Musik mag und gerne viel Musik hört, wie zum Beispiel eben Diana, die gibt dafür ihre 10 Euro im Monat aus, die kann das dafür auf dem iPhone hören, die hört es dann werbefrei. Und wir können es auf dieser Logitech-Box, also auf diesem kleinen Radio, was wir da, diesem Küchenradio haben, können wir es hören. Das Einzige, was daran ätzend ist, ist, dass auf diesem Küchenradio dann halt wieder nicht alles funktioniert, weil offensichtlich einige Labels sagen, nein, meine Musik darf nicht auf diesem Küchenradio abgespielt werden. Das ist so Sachen, die dann auf ihrem iPhone absolut problemlos laufen, kommt dann so, nein, das darfst du hier nicht abspielen. Das ist in deiner Region nicht verfügbar. Und das ist da ist dann der Punkt, wo es anfängt, wo es wieder anfängt, kompliziert und scheiße und dreckig zu werden. Aber bis dahin, bis zu diesem Moment, ich gebe 10 Euro im Monat aus und kann perfekt jederzeit alle Musik hören, die ich möchte. Also ich gebe Geld dafür aus, um den convenient Zugriff auf die Musik zu haben oder eben easy enough. Funktioniert doch dieses Modell ganz fantastisch.
Ja, also sie funktioniert für den Konsumenten
mittlerweile
einigermaßen gut.
Genau.
Aber wenn du dir anguckst, was beim Künstler ankommt, dann würde ich eigentlich dich da eher ragen hören, oder?
Was beim Künstler ankommt?
Du weißt, wie die Ausschüttung pro gespieltem Song dort ist?
Ja, die ist absurd gering.
Die ist also weniger. Das ist noch, also absurd gering ist eine Übertreibung. Also du musst absurd praktisch von morgens bis abends von Millionen von Leuten gehört werden, damit du überhaupt irgendwie was auf der
Karte kriegst. Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber okay, das kriegt man vielleicht besser hin. Vielleicht stecken sich da im Augen. Also ich glaube, dass die vielleicht, also zum einen, können die, also ja, können die Ausschüttungen steigen, wenn auch Leute, die eigentlich, also ich zum Beispiel, ich gebe keine 10 Euro im Monat für Musik aus. Also wenn ich all mein, also ich glaube, mein Musikkonsum ist komplett legal mittlerweile. Wenn ich das mache, ich gebe im Jahr vielleicht 20, 30 Euro für Musik aus. Ich habe sogar hier dieses iTunes Match, das habe ich gekauft. Das bräuchte ich nicht. Das ist wirklich so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür ich das habe. Einfach so, ja, mal ausprobieren. Ach ja, 25 Euro ist ja nicht. Gucken wir mal nicht hin. So. Das ist, und wenn solche Leute.
Eigentlich irgendwie, wie du mal die ganze Zeit aus deiner, ach, ist mir doch eigentlich egal, ich habe ja eh das Geld, ich hau es sowieso raus.
Ja, aber so geht das ja vielen Leuten.
Ja, weiß ich nicht, ob du es nicht da irgendwie so ein bisschen eine privilegierte Perspektive
25
hast.
25 Euro im Jahr für einen Musikdienst auszugeben?
Ist, ja, aber das nee, ist aber das ist ja nicht, das geht ja nicht darum, sondern es ist halt irgendwie hier 25 Euro dort irgendwie Geld, ja. Dort irgendwie Geld und du erzählst es immer irgendwie so, als ob das halt einfach nichts wäre. Und das ist halt zum Beispiel, für mich ist das halt jedes Mal schon irgendwie, wo ich mir das überlegen muss. Also ich kann mir das nicht leisten. So einfach mal so, ach, 25 Euro brauche ich eigentlich nicht, dieses iTunes-Match, aber ich will es mal ausprobieren, tralalala.
Ja, aber ich glaube...
Also sowas käme ich gar nicht. Ne?
Also, ja, okay, ja klar, da bin ich besser gestellt als du, ohne Frage. Aber ich glaube nicht, dass es so eine krass privilegierte Position ist, wie du gerade glaubst. Also ich meine so, ich verdiene nicht überdurchschnittlich viel. Ich glaube, ich verdiene relativ exakt Durchschnitt, was man so verdient in diesem Land. Und vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr. Und das heißt, es geht einen sehr großen Teil der Bevölkerung im Land, in diesem Land geht es ähnlich wie mir. Die haben dann vielleicht irgendwie ein teureres Auto als ich oder sowas. Oder die haben, weil sie Kinder haben, die haben nochmal Kosten. Oder vielleicht also Leute, die tatsächlich dann 200 Euro weniger verdienen als ich oder sowas. Aber auch mit 200 Euro weniger wäre ich jetzt nicht plötzlich in der Situation zu sagen, oh mein Gott, jetzt kann ich mir plötzlich nichts mehr leisten. Sondern dann müsste ich eben, also ich glaube, es funktioniert für erstaunlich viele, für relativ viele Leute würde es ganz gut funktionieren. Oder funktioniert es ganz gut. Und die geben Geld aus, weil es convenient ist, also weil es einfach...
Ja klar, also aber wie gesagt, also ich glaube wirklich, also zumindest sollte die File-Sharing-Geschichte irgendwie legalisiert werden, werden auch die Angebote convenienter und da werden sie mindestens genauso convenient wie der iTunes Store und damit stellt sich diese Frage dann auch nicht mehr. Also ich glaube, das ist dann eher so eine temporäre Frage, also das zu da irgendwie...
Ja, aber wie gesagt, ich bleib nach wie vor, warum sollte man das legalisieren? Also, egal. Lassen wir es an der...
Genau. Ich noch eine Sache, die ich noch mal loswerden wollte. Und zwar, Leute, ein ganz, ganz großartiges Informationsangebot, das es natürlich für den tollen Preis von 0 Euro gibt, ist das... der Podcast Küchenradio. Ich glaube, der älteste deutsche Podcast, den es so gibt. Die machen das seit 8 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Ne? Und das ist auch einer
haben der ersten... Haben sie auch schon mehrfach verstritten, ne?
Die haben sich auch schon mehrfach verstritten, aber auch mal wieder zusammengerissen. Hm. Ich höre das auch schon ziemlich lange, Küchenradio. Es hat eine extrem wechselnde Qualität. Mhm. Es ist halt irgendwie, jedes Mal ist einfach ein Versuch und die machen das auch irgendwie mit einer ziemlichen Lockerheit. Ja, wir machen jetzt hier mal, gehen mal einfach in den Zoo und lassen irgendwie Mikrofon laufen oder letztens hatten sie diese totale Absurdität und haben Schweigen in einem Mönchskloster aufgenommen, okay. Über eine halbe Stunde lang und das halt als Folge verbraten. Also wirklich nur Schweigen.
Ja. Dürfte eine kleine Datei gewesen sein.
Kann sein, ich habe nicht drauf geachtet.
Das war 500 sehr lustig.
Also einer der Onkel Andy war halt irgendwie in Kalifornien unterwegs und war dort halt in so einem Mönchskloster, ja. und hat dann den Auftrag bekommen, für Küchenradio einfach nochmal so ein Schweigegelübde Session da irgendwie,
Meditationssession.
Ich habe da mal reingehört. Also okay. Das hört man jetzt nicht die ganze Zeit.
Hört man gar nichts? Oder?
Das ist halt so ein bisschen rauschig und hier und da hört man, dass jemand irgendwie aufsteht oder irgendwelche Knarzen oder sowas halt, ja. Ja. Das hört man halt.
Ich meine, ganz interessant. Könnte auch ganz cool sein.
Das ja, ist, es ist also auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, das einfach so rauszuhauen.
Ja.
Das ist ja irgendwie das Zeug von so einer Kaltschnäuzigkeit, die ich irgendwie...
Experimentieren will.
Ja, genau. Und den ich auch immer zu gutieren will. Aber jetzt, die vorletzte Folge, die sie gemacht haben, war für mich irgendwie so ein Podcast-Erweckungserlebnis war, einer der besten Podcast-Folgen, die ich je irgendwo gehört habe. Einer der Protagonisten dort, den kennt man eigentlich auch in der Radios-Podcast-Szene ganz gut, den Philipp Banse, der ist da einfach mal losgegangen mit einem Kontaktbeamten von der Berliner Polizei in Wedding und ist durch den Wedding gegangen. Mhm. Und hat sich da einfach ein bisschen von dem erzählen lassen, sind da zu so einem Projekt gegangen, wo die da sich um arbeitslose Kinder kümmern. Dann sind die da irgendwie zu einem frisch renovierten Haus gegangen, so wo es halt so um Gentrifizierung dann plötzlich ging, und haben da mit einem, der dort gerade frisch hingezogen ist, so ein Engländer, ein Interview gemacht, halt ganz spontan. Dann sind die weiter auf den Spielplatz und haben da halt mit Ghetto-Kids gequatscht, die da halt irgendwie schon seit Ewigkeiten Familien leben. Die haben denen dann auch irgendwie live was vorgerappt und so. Also irgendwie, also es ist, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich richtig, richtig was gelernt habe über Stadt, über den Wedding, über Gentrifizierung, über diesen Prozess und über die Stimmung und die Problematiken und so weiter und so fort. Also ich war danach einfach ein klügerer Mensch, nachdem ich diesen Podcast gehört habe.
Also du hattest irgendwie getwittert sowas in der Richtung, wie ich hab selber leider noch nicht gehört, aber du hattest getwittert, so, das ist das Beste, was du jemals in Richtung dieses Podcast-Dingens gehört hast.
Ja, genau. Weil es also A, total unterhaltsam war, weil es ja. B, irgendwie super, super geile Einblicke gehabt hat, gebracht hat, und C, weil es irgendwie, weil man sich so richtig mitten reingefühlt hat, so, ja, mhm. Irgendwie, man war richtig mitgenommen, so. Und man war auch emotional berührt, und man war irgendwie, aber auch, man hatte auch Erkenntnis, es war, klar, Philipp hatte da, glaube ich, echt Glück. Also er hatte Glück mit echt einem ziemlich witzigen, älteren Herrn von der Polizei, der wirklich ein kauziger, sympathischer Typ ist.
Ja, vielleicht hat er sich dann auch dementsprechend rausgesucht.
Ja, natürlich, ja klar. Mhm. Und dann aber auch irgendwie interessante Gesprächspartner so einfach so auf doof zu finden. Das ist ja komplett ungeschnitten, 1,5 Stunden.
Ach, oder
so. Ja, komplett ungeschnitten, 1,5 Stunden. Und nur interessante Gesprächspartner gehabt und irgendwie, also richtig geiler Podcast. Bitte anhören.
Okay.
Gut. Wenn wir auch noch
dann pluggen wir nochmal, möchte ich noch einen anderen Podcast pluggen, und zwar den WMR 59. Das wird unsere nächste Folge werden.
Ja.
Wo wir probieren ja immer, also Michi ist ja immer jemand, der so probiert, eher so die nicht so bekannten Leute zu holen, ranzuholen, also so die interessanten Leute, die man jetzt aber nicht den ganzen Tag im Fernsehen sieht und überall hört. Beim nächsten Mal ist dieser Versuch massiv missglückt, weil ich da nämlich mal wieder zwischengegrätscht bin. Da haben wir nämlich Stefan Niggemeier hier.
Ich meine, ich finde den jetzt auch nicht schlimm.
Nicht?
Nö.
Kann man machen, oder?
Nö, kann man machen.
Ist okay.
Ja.
Gut, also wenn ihr...
Genau, 59, haben wir auch schon einen Termin. Wann haben wir den?
Genau, das ist am Freitag in 2 Wochen, glaube ich.
Ja, in 2 Wochen. Ne? Wir haben ja immer 2 wöchentlich.
Genau, mal gucken.
Wer es noch nicht gemerkt hat von unseren Hörern, wir haben immer 2 Wochen.
Wir probieren ein 2 wöchentlich.
Ja, ja.
Das ist dann, glaube ich, der 22. Kann das sein? Freitag der 22. Ich habe jetzt leider gerade keinen Kalender hier. Also kein...
Bei mir steht hier nichts. Ach hier, nee, Quatsch, am Donnerstag, am 19. Am Dienstag, am 19.
Was? Nee, am Dienstag nicht. Da haben wir nochmal verschoben.
Ach Gott. Wohin haben wir verschoben?
Auf den Freitag.
Auf Freitag.
Okay. Ja, ja.
Freitag, okay.
Auf Freitag, warte. Freitag, den 22.
Ja.
Genau. Gut.
Ja, das ist super. Stefan Niggemeier.
Genau.
Das wird lustig.
Hoffentlich.
Gut. Dann war es das für heute, und wir wünschen noch einen angenehmen Podcast.
Einen angenehmen Abend, und
genau.
Ja. Tschüss.
Tschüss.